Attention.
Geht es ein bisschen leiser da hinten und können wir vielleicht näher zusammenrücken? Da muss ich nicht so schreien. Danke, ganz lieb. Wir fragen einfach mögen, gell? Vor uns singen wir also die Big Show. Erstmals erbaut 2005, dann gleich wieder zerstört, wieder Instandsetzung bei Sportradio 360 im Jahr 2011. Was? Für wen wollt ihr wissen? Ja, ich auch. Aber wurscht. Baumeister nicht eindeutig zuzuordnen, aber Einflüsse aus Wien, Boston, Los Angeles, Hannover und München nicht zu leugnen. Was? Die nächste Gruppe ist schon da. Alter. Na, dann schleichen wir uns heute. Vorher aber die Big Show. Jetzt.
Ja. Big Show 734, Sportradio 360. Ich habe Folgendes vor. Ab der kommenden Big Show dann 735 naturgemäß. Ich muss ja, wenn wir so eine lange Show machen wie heute zum Beispiel, muss das Teil immer runterrechnen. Und dann leidet die Tonqualität, weil bei meinem Host ich nur 64 MB hochladen kann und die Originalaufnahme gewissermaßen ist eh schon ein bisschen runtergerechnet, aber ist dann bei 3,5-4 Stunden mehr als das Doppelte. Gut, muss man runterrechnen, leidet die Qualität. Was werde ich also ab kommender Woche mal versuchen? Ich werde die Big Show dritteln, so dass wir ungefähr Teile von einer Stunde haben und werde diese nacheinander, erster Teil 17 Uhr, zweiter Teil 18 Uhr, dritter Teil 19 Uhr, am Donnerstag dann den 13.11. online stellen. Also nicht schrecken. Es wird wieder eine lange Big Show werden, davon bin ich überzeugt. Allerdings werden wir das ein bisschen anders anlegen. Wegen der Qualität, vielleicht auch als kleiner Hörerservice, dass ihr folgt uns einfach im, ja, wer es noch nicht hat, abonniert den RSS-Feed. Was hoffentlich die meisten von euch haben. Dann kriegt ihr sowieso alles reingespielt, aber von der Qualität her und vielleicht auch von der Übersichtlichkeit her probiere ich das mal in der nächsten Woche dann zur Big Show 735. 734 geht los mit einem Solo für Kai Dittmann. Freue ich mich immer, wenn der Kai Zeit hat für uns, für mich. Danach, apropos Solo, Sven heißt, der sowohl in Liverpool, bei Liverpool gegen Real Madrid, als auch in Manchester bei City gegen Dortmund am Start war. Weiter geht's mit dem Comeback von Michael Körner. Manche sagen, er war nie weg. Ist richtig, aber hier war er schon länger nicht mehr zu Gast. Das kann man übrigens auch bei YouTube gut nachschauen. Ab heute 17.30 Uhr Körni, weil ich jetzt dieses fulminante neue Aufnahmedings habe. Das nennt sich Riverside und das hat mir Dre empfohlen zum Beispiel, Axel Goldmann auch. Aber da brauche ich natürlich auch immer ein Gegenstück. Mein Partner oder meine Partnerin in Crime, die auf der anderen Seite ist, müsste das auch haben. Und Körni hat es, also den Teil mit Körni, wo es um Basketball geht. Aber um so viel mehr kann man auch dann bei YouTube sich anschauen. Motorsport mit Eddie Mielke und mit Stefan der Voice Heinrich als Teil 4, gefolgt von der Formel 1 mit Stefan Ehlen. Danach Renners NFL Rundown nach der Trading Deadline für die NFL mit Andreas Renner. You guessed it first. You heard it here first. You guessed it correctly. Baseball. Dann. Die World Series sind vorbei und es war eine for the ages. Wirklich unfassbar. Spiel 6 schon. Spannend, aber Spiel 7 dann beinahe unübertroffen. Sehr viele Rekorde. Fantastische Wurfleistungen, fantastische Schlagleistungen. Axel Goldmann von Just Baseball und 93 und Tom Heberlein vom SED sind da, um das Ganze zu feiern. Und Axel fängt mich dann zum Glück am Ende auch noch ein, was einen bestimmten Werfer der Dodgers angeht. Das könnt ihr übrigens auch bei YouTube sehen. Nicht in der super, super Qualität, aber in einer guten Qualität. So, danach schalten wir endlich mal wieder nach Boston und nach Los Angeles. Zwei Teile. Mit Heiko Uldorp und mit Jürgen Schmieder zum Thema Thomas Müller, zum Thema NHL. Los Angeles wird dann auch ein Thema sein in der NBA, wo der NBA-Chefkoch Sepp Dumitru mal schaut, was Luca so treibt bei den Los Angeles Lakers. Danach The Remains of the Week und hinten raus der Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann zu allen anstehenden Tennisfragen. Das alles in der Big Show 734 Sportradar 360. Ja, und so geht's hier los, die Big Show 734, und ich freue mich sehr, dass einer, one of our favorites, all time favorites, möchte ich sagen, mal wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat, und das ist selbstredend Kai Dittmann von Sky. Guten Morgen, lieber Kai.
Ich grüße dich ebenfalls, guten Morgen.
Kai, sag dir, ich glaube schon, weil wir beide, also ich bin natürlich doch deutlich älter als du, aber Ephraim Kishon, mit dem kannst du schon was anfangen wahrscheinlich.
Mit dem musste ich in der Schule was anfangen, und kaum war ich aus der Schule raus, konnte ich mit ihm auch was anfangen, ja.
Ja, das gibt diese, also ein israelischer Schriftsteller, der schon lange verstorben ist, der immer Kurzgeschichten geschrieben hat. Und eine Kurzgeschichte erinnerte ich mich am Dienstag, ging darum, Brasilien, die Fußballnationalmannschaft von Brasilien war zu Gast in Israel und hat die Israelis halt hergespielt, dass es eine Freude war. Und Kishon ist aber so weit oben gesessen auf der Tribüne, dass sie gesagt hat, weißt was, ab jetzt denke ich mir, Israel spielt in Gelb. Und plötzlich hat das Spiel ihm viel mehr Spaß gemacht, weil es eh wurscht war. Seine Mannschaft hat gewonnen. Und weißt du, Kai, warum ich das sage? Ich bin kein Fan des FC Bayern. Aber mittlerweile rede ich mir, wenn ich die erste Halbzeit sehe, da in Paris, rede ich mir ein, naja, das ist der SK Buntigammer Sturm Graz. Toll, wie sie spielen, die Jungs. Bin ich komplett verrückt geworden, dass ich den FC Bayern jetzt plötzlich spielerisch gut finde.
Wenn du die persönliche Anmerkung gestattest, warst du das nicht vorher schon? Nein. Nein, finde ich nicht. Muss man drauf kommen, ehrlich gesagt. Kann man nicht nur, muss man auch. Aber ich würde die ganze Geschichte sogar nochmal erhöhen und auf Buntigammer Sturm Graz 2 gehen, weil ich die zweite Halbzeit, ehrlich gesagt, noch besser fand. Erste war spielerisch super, aber zweite Halbzeit in Unterzahl in Paris, ich behaupte weiterhin, besser kannst du sowas nicht spielen bis zur 75. Minute.
Weil sie dann ja auch, weil halt vielleicht eine Chemie da ist, Kai, die unter Thomas Tuchel, so sehr ich Thomas Tuchel schätze, nicht da war. Und welchen Anteil hat der Trainer daran?
Ich erkenne so ein bisschen Parallelen. Ich will gar nicht sagen und will es auch gar nicht wissen, wer da besser ist. So ein bisschen an dieses Erfolg durch Handauflegen von Hansi Flick. Weißt du? Ja. So eine Mannschaft, die man dann irgendwie einfach nur, weiß ich nicht, vernünftig betreut. Ich weiß jetzt gar nicht, macht Kompanie so viele Dinge auf dem Feld, wo du sagst, boah, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Klar, diese Außenverteidigernummer, ne, mit in die Mitte, aber ja, da ist ja jetzt nicht der Erste, es ist keine Kritik, sondern nur eine Feststellung. Aber was hat er da eben wirklich anders gemacht? Wie kann jemand einen Michael Olise davon überzeugen, in der 70. Minute als gebürtiger Offensivspieler an der eigenen Grundlinie einen Zweikampf nicht nur zu führen, sondern auch zu gewinnen, obwohl die Oberschenkel gebrannt haben? Da bleibe ich dabei. Ich glaube, dass das wirklich weniger mit Fußball und irgendwelchen Pep Guardiola-Vibes zu tun hat, sondern das sind einfach fürchterlich empathische Menschen, und vielleicht darf man das irgendwann auch mal offen sagen, ja, dass das einen Riesenanteil im Fußball hat. Und bei den Bayern würde ich mal behaupten, wie ähnlich zu analog zu Hansi Flick damals, dass er fast die Hälfte von dem, was den Erfolg begründet. Du darfst mich aber auch widersprechen, also dafür bin ich ja heute.
Naja, es ist einfach so, dass ich dir natürlich nie widersprechen würde. Ich habe einfach diese Theorie, dass es halt Wellen braucht vielleicht auch, dass du, nachdem Pep Guardiola bei den Bayern war, dass du jemanden brauchst wie Carlo Ancelotti, der eben mit dem anderen Ansatz daherkommt, der nicht so lästig ist, und dass du nach Thomas Tuchel auch etwas anderes brauchst, einfach der halt menschelt. Ja, und wahrscheinlich war es in Barcelona. Ich hatte nicht gedacht, bei Gott nicht gedacht, dass Hansi Flick für Barcelona so gut ist, wie er ist, weil ich großer Barcelona-Fan bin. Und ich habe diese Dokumentation gesehen über das DFB-Team bei der letzten Fußballweltmeisterschaft. Und da dachte ich mir, nein, bitte nicht Hansi Flick. Und er straft mich Lügen, weil er wahrscheinlich, wie du sagst, Kai, weiß, wie man mit Menschen umgeht. Und das sind ja lauter erwachsene Menschen, die vielleicht, aber auf der anderen Seite, und das ist jetzt nur mein kleiner Einwurf, vielleicht brauchen sie auch mal wieder ein, zwei Jahre mit jemandem, der ihnen alias Lucien Favre sagt und dann abpfeift auch die Trainingseinheiten, du stehst jetzt einen Meter zu weit links.
Ja, nochmal, das würde ich auch total gerne wissen. Also kleiner Einschub noch zu Hansi Flick. Ich habe auch gedacht, oh, gibt's noch einen mit dem Namen? Weil unseren Hansi Flick mit Barcelona habe ich jetzt nicht so als allererstes in Verbindung gebracht, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, und der straft mich genauso lügen wie dich. Also sind wir mindestens schon zwei bei der ganzen Geschichte. Ich habe halt immer nur gedacht, wenn du so ja bei diesen Top-Mannschaften bist, ja, wo individuell uns zwar starke Spieler sind, die aber natürlich auch echt ein Wahnsinns-Ego haben. Reicht das, wenn was der nette Herr Kompanie um die Ecke kommt und mit denen redet und du sagst, oh, du hast sogar mal fast Premier League gespielt. Also ja, er war ja da und dann gleich wieder weg. Ne? Und an deine glorreichen Zeiten auf dem Feld, da muss ich gucken, wie ich das Panini-Album noch finde. Das hat mich schon total überrascht. Ja, der muss wirklich irgendwas haben, wo der die überzeugt hat. Das sind Leute, die haben aber so viel mehr Pokale gewonnen als der. Und dann kommt der und nimmt die mit. Das finde ich schon echt wahnsinnig erstaunlich, aber ich bin wirklich komplett bei dir. Das sind tatsächlich so Wellen. Also ich glaube, das Verkehrteste, was du machen kannst, ist, wenn du einen hast, der Plan A verfolgt und als Nachfolger einzuholen, der wieder Plan A verfolgt. Also so eine andere Herangehensweise, aber eben auch mit so Argumenten, die dann die Spieler irgendwann überzeugen. Wenn du wirklich nochmal guck mal, wer da alles wo rumläuft bei den Bayern auf dem Feld und mithilft und aushilft und Dinge tut und Leute mitnimmt und die, ich behaupte ja, die haben ja 10 Tore zu wenig in der Saison, weil die dann aus reiner Nächstenliebe immer noch mal querpassen im 16-Meter-Raum. Ja, wenn da mal einer draufschießen würde, dann hast du noch mal mehr Buden gemacht. Also echt super erstaunlich. Und wenn jetzt nicht so viele Spiele wären, würde ich mich wirklich mal hinsetzen und einfach mal ein paar Tage drum kümmern, um zu gucken, kriege ich das Geheimnis von dem raus. Ja, wie viele Elemente, ja, was ist denn das? Wenn du dieses Stück Kuchen isst, denkst du, boah, das ist aber lecker. Aber du kriegst die Zutaten kriegst du nicht komplett raus. Und das würde ich tatsächlich gerne mal schaffen.
Jetzt gibt es so quasi auch wiederkehrende Wellen beim ersten FC Bayern München. Nein, bei Bayern München ist ja auch, dass ein Stürmer zu den Bayern kommt, der davor gut war, dann bei den Bayern exzellent ist und dann irgendwo anders hingeht und vielleicht nicht mehr ganz so exzellent ist. Also Roy Mackay war jemand, von dem man davor gehört hat. Dann war er bei den Bayern unfassbar gut und ich weiß nicht, was er danach gemacht hat, beruflich. Keine Ahnung. Vielleicht muss er nicht mehr Fußball spielen. Gut, Lewandowski ist schon gut gekommen, war dann bei den Bayern herausragend, war bei Barcelona auch gut. Und jetzt ist Harry Kane da und ich höre schon wieder, Kai, vielleicht höre ich zu viel auf diese Transferjournalisten, die sogenannten, dass jetzt Barcelona an ihm interessiert ist. Für mich wäre es ja fahrlässig, jetzt überhaupt A, von Kane wegzugehen bei den Bayern, wo er dieses Standing hat, und B, für einen anderen Verein. Ich glaube, der spielt jetzt so auf dem Peak, Kai, ist nur mein Eindruck. Vielleicht straft mich Harry Kane genauso lügen wie Hansi Flick. Aber ich glaube, dass wir jetzt, genau jetzt, in dieser Konstellation das Beste von Harry Kane sehen und dass jeder neue Verein, der ihn vielleicht nach den Bayern verpflichtet, nicht das bekommt, was wir jetzt sehen. Würdest du dieser Theorie was abgewinnen können?
Ich frage mich gerade, wollen wir das beide sehen? Ja, wollen wir das mal versuchen? Sollen die ihn mal in der Winterpause ausleihen oder im Sommer dann mit Ausstiegsklausel? Ist ja auch mal dieses Riesenthema, ja, was ich immer in irgendwelchen Überschriften so lese, was dann wieder dementiert wird und dann kommt doch wieder einer um die Ecke. Bisher ist das bei uns mal echt langweilig, weil ich kann dich wieder nur mit drei Ausrufungszeichen bestätigen. Ich glaube auch, dass der selber von sich selber nicht geglaubt hat, dass er zu diesen Dingen in der Lage ist, die er momentan tut. Und da geht es nicht ums Tore schießen. Das konnte der vorher schon. Ja, da geht es um Elfmeter verwandeln. Da war ich mir sicher, hat er bestimmt auch gezweifelt, aber auch dieses Mannschaftsdienliche und ich bin quasi der Jamal Musiala auf der 10 und verteile die Bälle, Köpfe bei gegnerischen Standards, jedes Ding da hinten raus, bin trotzdem in 4,3 Sekunden mit über 30 noch im gegnerischen 16-Meter-Raum und verwandle eine Chance, die eigentlich keine ist. Also es wäre tatsächlich auch da mal spannend zu erleben, was machst du eigentlich in einer Mannschaft wie Barcelona, ja, die vielleicht sogar noch einen Ticken schneller spielt, was die Pässe, die Kombinationen angeht als der FC Bayern, kriegen wir den da auch noch unter? Kann der das dann? Oder musst du nicht einfach sagen, weißt du was, das ist sowas von Win-Win bei der ganzen Geschichte. Du bist hierher gekommen, ja, die Zweifel waren einfach unfassbar groß, alle haben dich mitgenommen, du nimmst die anderen mit, mach, ja, Neuer ist 39, guck mal, ob du es bis dahin auch schaffst.
Ein Wort vielleicht noch zum Dienstag, weil du auch die bis zur 75. Minute angesprochen hast. Die Bayern spielen also beim regierenden Champions League-Sieger Paris Saint-Germain, die im vergangenen Jahr aber auch, wir wissen das, einen schwierigen Herbst hatten und dann einfach diesen Lauf bekommen haben im Frühjahr. Was siehst du als Fußballexperte, als langjähriger Beobachter, wenn du PSG siehst? Ist das eine Mannschaft, die mit sich im Reinen ist und einfach jetzt auch durch diese Verletzungen Pech hat und hatte? Oder ist Bayern aktuell tatsächlich besser als PSG?
Na gut, da haben wir schon mal ein Ausrufungszeichen dahinter. Aktuell sind sie besser, waren sie vor einem Jahr aber auch. Ne? Da haben sie ja in der Allianz Arena gespielt und Paris geschlagen. Ich habe einen Kollegen, der hatte damals schon auf PSG als Champions-League-Sieger gewettet und ich dagegen, was ich ja haushoch verloren habe und öffentlich auch zugegeben habe. Ich finde es erstaunlich, wenn ich mir die so die letzten 2-3 Jahre angucke, ja, wie du auch bei El Khalifi, ich glaube, der ist immer noch nicht überzeugt, ja, wo die gesagt haben, das ist schon cool, naja, wenn du so Superstars da rumlaufen hast, so in Sachen Trikotverkauf und Vermarktung sind wir ganz weit vorne und irgendeiner im Aufsichtsrat sagt, oh Chef, wäre auch mal cool, wenn wir irgendwas gewinnen. Also wenn wir mal so Fußballer hinstellen, die so miteinander harmonieren, weil du gesagt hast, sind die miteinander im Reinen. Das Gefühl habe ich total. Ja, das Verletzungspech ist eben echt schon mega. Er hat es riskiert mit Dembélé, die ganze Geschichte. Er hat versucht, mit Marquinhos auch da Sicherheit hinten reinzubringen. Dembélé früh raus, ist schiefgegangen. Marquinhos Ballverlust vom 0-2 ist schiefgegangen. Aber da sind schon ein paar, wo ich sage, ja, hatte ich jetzt vorher echt noch nicht so auf der Uhr. Die können aber richtig gut kicken. Und das Nächste ist eben, und da denke ich, sind sie gar nicht so weit vom FC Bayern entfernt. Das scheint eine Mannschaft zu sein, ja, wo einer für den anderen mitarbeitet. Finde ich schon mega spannend. Und du kannst halt, würde ich nicht öffentlich machen, aber in der Kabine kannst du schon mal sagen, Leute, was ist los? Ja, also letztes Jahr war ja viel schlimmer. Und dann guckt ihr euch mal an, was wir so an Silberware mit nach Hause genommen haben. Ich finde die schon echt gut und die sind mir mittlerweile eben auch echt sympathischer als all dieses Ü30, 100 Länderspiele, super Trikotverkauf und mega Torjubel. Also mittlerweile kann ich mit denen auch sportlich was anfangen.
Ja, so. Und jetzt ist die große Frage an Kai Dittmann, der für Sky natürlich auch die Bundesliga in erster Linie betreut. Woraus, Kai, speist sich die Spannung in der Bundesliga? Und ich glaube, das letzte Mal, als du hier warst, oder was? Na, das muss, weil Christian Ilzer war dann schon Trainer in Hoffenheim. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du nicht derjenige gewesen bist, natürlich bist du auch bestens vernetzt, der Christian Ilzer zum Beispiel kein langes Leben bei Hoffenheim, kein langes sportliches Leben als Trainer mit auf den Weg gegeben hat. Jetzt hat Andreas Schicker, der Sportdirektor, der ihn ja kennt aus Graz und auch geholt hat aus Graz, gesagt, naja komm, eine Offseason geben wir ihm schon. Plötzlich spielt Hoffenheim fast so etwas wie guten Fußball und gewinnt auch. Ist Hoffenheim vielleicht eine Mannschaft bei allem Gepäck, das sie mitbringen? Und jetzt haben sie ja, glaube ich, auch die halbe Geschäftsführung gefeuert. Und jetzt, aber ist das vielleicht eine Geschichte, die ein kleines bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hat? Oder was, Kai, erzählst du deinen Kindern? Komm an diesem Wochenende Bundesliga, das müsst ihr euch anschauen.
Ja, wie man die unsere abendliche Hoffenheim-Runde, ja, die so eine Stunde dauert, analysieren wir viel. Ja, und genau. Ich war mir relativ sicher, dass sie in Hoffenheim unbedingt Sandro Wagner als Trainer haben wollten und alles dafür getan hätten, inklusive eines der damals schon nicht mehr möglichen Pokalsiegs von Christian Ilzer. Das ging gar nicht so sehr um ihn, das ging vielmehr echt um den Nachfolger, so ein bisschen ein Gesicht zu haben und die guten Zeiten. Du siehst ja auch, ne, da hängen viele Traditionalisten an wichtigen Seilen und haben was zu sagen. Das Lustige, weil du es gerade erzählst, ich hatte die am 34. Spieltag, als sie gegen die Bayern gespielt haben und dann irgendwann war das dritte oder vierte Spieltag jetzt in dieser Saison. Und da musste ich so ein bisschen lachen, weil ich gedacht habe, ist ja cool, ich bin eigentlich echt gut organisiert, wenn es so an die Spiele geht, aber ich habe ja komplett die falsche Aufstellung liegen. Das muss ja irgendeine andere Mannschaft sein. Da stand aber tatsächlich Hoffenheim drüber, ja, mit allen 899s und was da sonst noch so gibt. Also da muss ich ja mal zugeben, die haben das Ding ja einmal komplett auf links gedreht, sowohl was den Kader angeht bei der ganzen Geschichte, aber das kommt ja auch noch mit dazu, du hast es angesprochen, das sind die ganzen Dinge im Umfeld, ja, wo sich viel bewegt bei der Nummer und da jetzt kommt der Punkt. Ja, da habe ich gedacht, dass Schicker und Ilzer gesagt haben, ey cool, normalerweise gucken die alle drauf und alle quatschen mit, ja, und je mehr Schulterklappe SAP du auf der zu bieten hast, umso mehr hast du dazu sagen, haben die aber gerade keine Zeit zu. Da konnten sie sich tatsächlich mal um Sportliche kümmern bei der ganzen Nummer und da sind die so durchgehuscht. Du kannst dir die auch echt angucken, das kommt ja auch noch mit dazu. Na, ist jetzt nicht so, dass du denkst, ja, puh, mein Gott, ey, das ist mir zu alt, so viel Staub drauf bei einem Geburtstag 1899, aber mittlerweile du kannst dir die richtig gut angucken, was sie da so spielen. Wir haben natürlich das Spielglück, was sie letztes Jahr nicht so hatten. Von daher, da kann sich was entwickeln, aber für alle, die sagen, es wird zu viel Plastik, gebt die Hoffnung nicht auf. Im Umfeld werden schon ein paar Entscheidungen getroffen, die dann wieder so ein paar Bremsklötze reinschmeißen. Also auch da bin ich mir total sicher.
Okay, jetzt ist, um beim großen Thema Trainer zu bleiben, Christian Ilzer ist der komplette Gegenentwurf zu Vincent Kompany. Ja, das muss man so sagen. Das ist gar nicht böse gemeint. Ja, das ist einfach so. Christian Ilzer kommt über Stränge. Vielleicht ist er auch ein empathischer Mensch in der Kabine, das weiß ich nicht, aber Christian Ilzer hat eine ganz andere Ansprache. Aber ich glaube, dass wenn man zu so einem Verein kommt, wie Hoffenheim, oder ganz generell, wenn man einen Verein übernimmt, lass es auch Wolfsburg sein, und da gibt's Platzhirsche. So, und nach meiner Einschätzung, in Hoffenheim zum Beispiel ist der Platzhirsch André Kramaric gewesen. So, und mit dem hat's nicht funktioniert zwischen Ilzer und ihm. Und wenn du diesen Platzhirsch aber irgendwie schaffst, einzufangen, klein zu stutzen, und ich glaube, das war, vielleicht müsste man das in Wolfsburg auch mal machen, mit mit Maxi Arnold. Ich kenne ihn nicht, weil das ist ein total lieber Kerl. Aber du musst, glaube ich, als neuer Coach deine Pfründe abstecken. Und das scheint mir halt auch gelungen zu sein, ja, weil gut, Ilse hat sich ja da durch diese Kabinenaktion, die nach draußen gekommen ist, was er da alles erzählt hat, ich meine, kann man in der Schule so nicht weitererzählen, ohne ein kleines bisschen zu zensieren. Aber ich glaube, dass das grundsätzlich für einen Trainer, der jetzt nicht von der empathischen Seite wie Wessel in Kompanie kommt, vielleicht mal ganz wichtig ist, da diese Rangordnung auch zu zerstören, die sich über Jahre eingemauert hat. What say you, Kai Dittmann?
Ja, das ist ja genau der Punkt. Und ich bleib dabei, wenn das nicht so viel Qualm gerade geben würde in der Geschäftsstelle bei der TSG 1899 Hoffenheim, dann hätte wahrscheinlich Christian Ilzer jetzt auch noch mehr Probleme, weil dann nämlich alle möglichen Leute mit reinquatschen. Und weil eben, meine ich auch nicht böse, klingt aber so, ja, eine Kramerin schon auch mal dahin. Ja, pass auf, ist doch klar, die arrivierten Spieler gehen dahin, die haben ihre Leute da sitzen, die stehen total auf die, auch weil die sagen, pass auf, du bist ja mein Rekordspieler. Du hältst mir so dermaßen die Treue, du schießt da so viele Tore rein, du bist mein Gesicht und mein Name, ich mach das schon. Und wenn dann ein Trainer kommt, ja, dann wird da oben sofort Politik betrieben, du hast da gar keine Chance mehr. Und du hast den Punkt getroffen. Ja, der muss irgendeinen Weg gefunden haben. Zum einen, wie gesagt, die Chance, oh, es passt gerade keiner auf, ja, dann kann ich mir meine neue Rolle für den ausdenken. Und vielleicht hat er ihn ja auch irgendwie davon überzeugt. Jetzt gehen wir nach Wolfsburg bei der ganzen Geschichte, wo Paul Simonis da ist und Maxi Arnold, der wollte den ja auch weg haben. Es war völlig klar, eine Vorbereitung. War klar, ja, am liebsten nur ein Kapitän und wäre ja auch cool, kommt in der 83. so ein verdienter Spieler. Geht nicht, weil der natürlich zu stark aufgehängt ist. Ist Maxi Arnold nicht der alleinige Grund, ja, für die absolute Blässe, fußballerische Blässe oder Erfolglosigkeit von dem Verein. Aber ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg, dass du sagst, ey Leute, ihr müsst da was anderes machen. Und wenn ihr immer noch bei dieser Nummer seid, vermeintlich große Namen und ich kenne da einen, nee, pass mal auf, es geht jetzt echt um Funktionalität in einer Mannschaft auf Position, ja, um ein Miteinander bei der ganzen Geschichte. Und da geht's dem Simonis so wie dem Ilzer vorher. Ja, wenn es jetzt da nicht mal irgendwie, ja, Betriebsausflug oder was auch immer gibt, dass die einmal zwei Tage nicht besetzt ist, die Geschäftsstelle, dann wird's verdammt schwierig, da durchzukommen. Und dann bleibt der Arnold nochmal, den nehme ich jetzt nur mal so als Beispiel, und der Simonis ist weg.
Tja. Und muss dann zu Dancing Stars. Aber das war eine andere Simonis, wenn ich mich das Ergebnis nicht...
Du guckst ja alles.
Nein. Ich habe es nicht geguckt, aber ich habe dann wie immer die Lawine, die danach losgegangen ist, die habe ich mitbekommen. Kai, am Wochenende, wo werden wir dich hören? Welches Spiel? Warte, lass mich raten. Du machst gegen Dortmund.
ja, wir haben so ein Sonderkonstrukt, das werde ich tatsächlich für unsere Alle Spiele, Alle Tore-Sendung betreuen. Die Geschichte, habe aber vorher noch die große Ehre, mir Schalke gegen Elversberg anzugucken.
Okay, da habe ich vor zwei Wochen, habe ich Thomas Wagner gefragt, der ja das Interesse an der zweiten Liga aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, komplett verloren hat. Nein, hat er natürlich nicht, aber sagen wir so, im vergangenen Jahr. Ich habe Thomas gefragt, wird Schalke aufsteigen? Und er hat, ohne lang herumzureden, gesagt, ja. Sie spielen zwar nicht schön, aber das ist halt, Frank Kramer, das hier, glaube ich, bei Sportradar 360 auch schon mal gesagt, in der zweiten Liga geht es nicht darum, schön zu spielen, da geht es darum, 1-0 zu gewinnen. Elversberg gewinnt lieber 4-1 oder 4-3 als 1-0. Wird Schalke aufsteigen, Kai?
Ja, da gibt's ja so ein paar Spielverderber mit dabei, ne? Unter anderem Paderborn, darfst du ja auch nicht vergessen, wo du immer denkst, ja, wo sind die eigentlich? Dann guckst du die Tabelle durch, findest die nicht und sagst dann, okay, mein Fehler, weil den ersten Tabellenplatz hätte ich mir dann doch auch schon mal angucken sollen. Ne, habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Also, bleibe ich dabei, ne? Das musst du tatsächlich verstehen, warum auch immer das so ist, ja. Der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga so groß, was die Herangehensweise angeht, was die Umsetzung auf dem Platz angeht. Und das ist eben am Ende wirklich noch mehr Ergebnisfußball ist als in der Bundesliga. Und diese ganzen 1-0-Dinger und nicht die Nerven verlieren, wenn man mal zwei in Folge nicht gewinnt, das kann total helfen. Und da scheint mir der Muslic tatsächlich der Richtige zu sein. Ja, das ganze Umfeld kocht schon wieder ohne Ende. Und da ist der schon wieder drei Spiele weiter und richtet sich nicht drüber auf. Elversberg finde ich auch sauspannend, eben echt mal zu gucken. Ja, die wollen Spektakel, die wollen die Leute unterhalten. Wird das nicht am Ende echt teuer, weil du dann als ruhmreicher Vierter oder noch schlimmer Dritter und verlierst wieder die Relegation, dann nicht funktioniert. Da finde ich die, die die Ruhe haben, und da gehört Schalke eben für mich mit dazu, beeindruckend. Und jetzt geht's mir ein bisschen wie dir. Ich werde doch dem Thomas Wagner nicht widersprechen.
Nein, um Gottes Willen.
Um Gottes Willen.
Der große Ärger. Und du auch. Gottes Willen. Ja, wir beide, natürlich. Wir natürlich. So, Thomas Wagner wird aber dem HSV natürlich wahrscheinlich vor Ort auf die Beine schauen gegen Dortmund. Dazu vielleicht mehr in der kommenden Woche. Danke, Kai Dittmann. Kurze Pause in der Big Show 734.
Hallo, hier ist die Dorothea Viere und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 734 von den deutschen Untiefen. Nein, wir gehen gar nicht von den deutschen Untiefen weg, denn Sven Heist war gestern Abend in Manchester, war am Dienstag in Liverpool und ist jetzt wahrscheinlich zurück in London und bei uns am Start wie alle zwei Wochen. Grüß dich, Sven.
Hallo Jens, noch bin ich nicht zurück. Grüße aus Manchester.
Aus Manchester noch, ja. Ich gebe es offen zu, preciously wenig gesehen am gestrigen Abend von 4-1 von Man City gegen den BVB. Aber ich habe dann einen Artikel gelesen in der Süddeutschen Zeitung, der sinngemäß ja in die Richtung gegangen ist. Okay, selbst Erling Haaland hat schon bemerkt, dass das Team von Manchester City nicht wahnsinnig gut ist und man möge doch bitte etwas dagegen tun, gegen diese vermeintliche Schwäche, die aber dann trotzdem noch gut genug ist für ein 4-1 gegen den BVB. Oder bringe ich da zwei Dinge komplett durcheinander, Sven?
Ich wollte gerade sagen, da hast du aus Dortmunder Sicht wahrscheinlich gestern Abend gar nicht so viel verpasst, wenn du da nicht mit beiden Augen hingeschaut hast. Ich glaube, dass das ein ziemlich enttäuschender Auftritt des BVB war, weil man hat ja in der Bundesliga jetzt schon eine Stabilität erlangt, in der man sich dann erhofft hat, dass man auch international für Überraschungen sorgen kann. Der Auftritt gestern hat gezeigt, dass man international von der Spitze doch noch einige Schritte entfernt ist. Nach dem Spiel hat man dann versucht, sehr schnell den Fokus wieder auf die Bundesliga zu legen, vor allem auch mit der Begründung, dass diese Mannschaft von Pep Guardiola ja praktisch übermächtig ist. Allerdings ist genau das halt nicht der Fall. Das hat ja auch die Premier League bisher gezeigt. Manchester City hat meines Wissens gegen Teams wie Brighton, Aston Villa und Tottenham verloren. Das sind ja Mannschaften, mit denen sich Dortmund durchaus auf Augenhöhe wehen dürfte. Insofern habe ich mir gestern erhofft, dass der BVB gerade nach dem guten Start in der Champions League diese Herausforderung Manchester City annimmt und versucht, dieses Spiel zu gewinnen. Stattdessen haben sie ja in der ersten Halbzeit nicht einmal aufs Tor geschossen. Nach einer Stunde war das Spiel praktisch mit dem 3-0 für Manchester City entschieden. Das war offensiv dann eine sehr harmlose Vorstellung, die mich an den Auftritt in München erinnert hat.
Und, das muss man schon auch sagen, finde ich auch an den Auftritt in Augsburg. Das war natürlich ein zweckmäßiger 1-0-Sieg, aber ist das dann am Ende des Tages, und ja, Stabilität, aber das ist wahrscheinlich der Fußball, den man bei Niko Kovac bestellt. Und den man dann bekommt, Sven, oder drückt mich da meine Erinnerung, dass abgesehen von den Ergebnissen, also so richtig berauschend, weiß ich nicht, hat der BVB im letzten Jahr, im Frühjahr vielleicht irgendwann berauschend gespielt, in diesem Jahr schon, wenn ja, dann habe ich auch da nicht richtig aufgepasst.
Mein Gefühl ist, dass die Kritik in Dortmund momentan ausbleibt, weil die Ergebnisse vor allem in der Bundesliga noch stimmen. Dazu zählen halt viele enge Spiele, was ja auch eine Qualität der Mannschaft ist, die auf die eigene Seite zu ziehen, wenngleich das auch immer der Anspruch des BVB sein muss. Aber darüber hinaus gibt die Mannschaft nicht viel mehr her, um auch Niko Kovac in Schutz zu nehmen. Wenn du gestern guckst, wer das vierte Tor von Manchester City erzielt hat, das war Ryan Cherki. An dem war Borussia Dortmund mal dran und hatte mehrmals die Möglichkeit, ihn auch tatsächlich zu verpflichten. Allerdings schien das Management da zu zögerlich vorzugehen, sodass dann der Wechsel geplatzt ist. Letzten Endes hat ihn sich dann Manchester City geholt. Um Partien wie die gestern Abend für sich zu entscheiden, benötigt es dann aus meiner Sicht auch einfach andere Qualität in Form von Spielern und eine Ausrichtung. Das ist aus meiner Sicht ein Zusammenspiel. Auf der einen Seite das Management, das die Spieler auch dafür bereitstellen muss und dann natürlich der Trainer, der eine Idee entwickelt, die auf mehr basiert als nur defensive Stabilität. Denn die Partie hat gezeigt, dass sobald Dortmund die defensive Stabilität wegbricht, haben sie offensiv nicht die Mittel, um dann entsprechend gegenhalten zu können.
Ja, Serhat Guirassy, auch in einer kleinen Formkrise. Aber Manchester City, du hast ja angesprochen, die Niederlagen, die in diesem Jahr schon in der Premier League passiert sind, in dieser Spielzeit, viel mehr. Haben die irgendwas über sich gelernt gestern Abend? Außer, dass sie besser sind als Dortmund, meinetwegen. Aber sind die auf dem Weg, sich zu finden? Auch vielleicht während der letzten Spiele schon? Oder ist diese Einschätzung von Erling Haaland, die du so wunderbar beschrieben hast in der Süddeutschen Zeitung, naja, ist da viel Wahres dran?
Naja, für Manchester City ging es ja gestern darum, einen pflichtgemäßen Sieg zu Hause gegen Borussia Dortmund einzufahren. Und als das so gut wie sichergestellt war, haben die Spieler an den kommenden Sonntag gedacht. Denn da empfangen sie dann zu Hause den FC Liverpool, wo aller Voraussicht nach sehr viel mehr Widerstand zu erwarten ist. Die Begegnung dürfte dann darüber Aufschluss geben, wie stabil dieses Gebilde von Manchester City ist. Ich glaube, dass man gestern sehen konnte, dass sie über einige vielversprechende Spieler verfügen, aber das Gesamtkonstrukt hat natürlich nicht die Qualität wie von vor 2 Jahren, als sie dieses historische Titeltriple geholt haben. Dafür sind ja jetzt viel zu viele Spieler in kurzer Zeit gekommen und auch gegangen. Das benötigt dann auch bei Pep Guardiola Zeit. Und wenn du dir mal anguckst, wie diese Spiele von Manchester City in dieser Saison abgelaufen sind, dann haben sie im Spiel nicht mehr diese Dominanz früherer Jahre. Das ist sehr auf Erling Haaland ausgerichtet, der in der Liga praktisch alle Tore von Manchester City erzielt. Seine Mitspieler kommen bisher nicht über einen einzigen Treffer hinaus. Also praktisch gibt es mehrere Spieler, die nur ein Tor haben. Ich glaube, der zweitbeste Clubtorschütze des Vereins ist ein Spieler von Burnley, der 2 Eigentore im Duell mit City fabriziert hat. Das gibt ihnen einen Eindruck, wie die lange momentan bei Manchester sind. Nochmal, das ist nach wie vor ein Spitzenteam, aber das ist bei weitem nicht mehr so furchteinflößend wie in den vergangenen Jahren.
Gut, gehen wir eins weiter und ich habe die Bayern davor ja schon gelobt und Bayern gegen oder Bayern bei PSG, das riecht halt wirklich noch nach Champions League, aber am Dienstagabend, wenn man mir ein Ticket geschenkt hätte und Flug und Hotel dazu, möchtest du lieber nach Paris oder möchtest du lieber nach Liverpool, um dort Liverpool gegen Real Madrid zu sehen, einfach nur von den Namen her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Liverpool oder Real Madrid auch nur annähernd so gut gespielt haben wie die Bayern. Aber ich wäre natürlich nach Liverpool geflogen, weil das für mich nochmal mehr Glanz hat. Das ist 1-0 ausgegangen. Auch in dieser Höhe verdient, Sven. Was hast du am Dienstagabend gesehen?
Das war das Duell der Galacticos, wenn man das so betiteln möchte. Bei Liverpool hast du Stars wie Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitike auf dem Platz, bei Real Madrid, Thibaut Courtois, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius Junior. Aus meiner Sicht, wenn du dir eine Partie raussuchen kannst, wo die Stardichte so hoch sein soll wie nirgendwo anders, dann ist es vermutlich die Begegnung zwischen Liverpool und Real Madrid. Insofern war es dann am Ende, wenn du ein bisschen dran zurückdenkst, dass momentan ja das Kollektiv im Weltfußball dominiert fast beispielhaft, dass sich letztlich Liverpool durchgesetzt hat, dass dann doch ein bisschen mehr über mannschaftliche Geschlossenheit kommt als Real Madrid. Aber unabhängig von dem Spiel, das war einfach ein Genuss, das anzugucken, weil wenn du die Qualität der einzelnen Spieler siehst, wie sie sich bewegen, wie sie den Ball annehmen, was sie für Ideen haben, welche Pässe sie auch erkennen in dieser unnachahmlichen Geschwindigkeit und Intensität, das ist dann wirklich Fußball auf allerhöchstem Niveau und macht dann auch einfach Freude zuzuschauen und ich glaube, so ist es dann auch allen anderen gegangen, die da in Anfield zugegen waren.
Du hast Florian Wirtz erwähnt. Ich weiß, die Frage kommt immer, aber es gibt auch in Deutschland viele Ex-Fußballspieler, die jetzt Experten sind und die sehr, sehr früh zu raunen bekommen haben. Da hätte halt doch zu Bayern gehen sollen. Wie viel kann Arne Slot, der ja, ich weiß nicht, ob der angezählt ist, aber so richtig gut ist es auch nicht gelaufen in den letzten Wochen. Wie viel kann und wie viel will Arne Slot tun, um Florian Wirtz genug Zeit zu geben, dass er sich an das Tempo der Liga gewöhnt und dass er sich an seine komplett anderen Mannschaftskameraden gewöhnt?
Arne Slot ist meines Erachtens der größte Fan von Florian Wirtz. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat Florian Wirtz relativ viele und auch große Fans auf der Welt. Er hat diesen Spieler unbedingt haben wollen und hat es dann auch entsprechend in dem Verein durchgesetzt und hält an ihm fest. Und das finde ich extrem lobenswert. Manchmal vielleicht sogar zu sehr, denn eines ist ja klar, dass Florian Würz in eine Mannschaft gekommen ist, die ihn jetzt nicht unbedingt benötigt hat. Wenn du dir das Mittelfeld anguckst mit Ryan Grafenberg, Alexis McAllister und Dominik Szoboszlai, das ist in sich so stimmig, da war gar keine natürliche Position für Würz frei. Dennoch hat Slot natürlich versucht, ihn einzubauen und das vielleicht auch ein bisschen zu vehement, ähnlich auch mit anderen Spielern. Und dadurch ist Liverpool zwischenzeitlich komplett die Stabilität verloren gegangen. Da wurde ständig durchgewechselt, auch während des Spiels. Und das hat Arne Slot jetzt korrigiert in den vergangenen beiden Partien. Also da gab es kaum mehr Änderungen an der Startformation. Er ist zurückgekehrt zu der Grundordnung aus der Vorsaison und auch zum überwiegenden Personal. Selbst innerhalb des Spiels gab es kaum Wechsel. Am Wochenende nur einen, jetzt auch gegen Real Madrid nur drei. Und dadurch kommt natürlich auch wieder ein bisschen diese ganze Ordnung und die Routinen und die Abläufe innerhalb der Mannschaft besser zur Geltung. Und Florian Würz hat er jetzt auf der linken Seite eingebaut. Aus meiner Sicht hat er gegen Real Madrid so gut gespielt wie noch nie, weil er auch alle Freiheiten hatte von dieser Position hinweg und aus meiner Sicht auch deswegen, weil das Team als solches stimmig ist. Und dann kommst du natürlich auch viel besser selbst zurecht, als wenn grundsätzlich Unruhe innerhalb von der Mannschaft herrscht. Es hat sehr gut getan, finde ich, dass Andrew Robertson jetzt diese Linksverteidigerposition wieder übernommen hat, die jetzt seit Jahren schon spielt und nicht Milos Kerkis, der sich als Neuer der Erste integrieren muss. Diese Stabilität, die Robertson ausstrahlt, hat sich auf die gesamte Abwehr übertragen und indirekt auch auf Würz, der vorhin agiert hat.
Was jetzt ein bisschen unschön war, aber fast zu erwarten, war der Empfang für Trent Alexander-Arnold, oder? Also ich habe nur drüber gelesen und Jürgen Klopp hat ja da auch gesagt, und wenn nicht mal das gilt, wenn Jürgen Klopp sagt, lass den Jungen in Ruhe, was der für Liverpool geleistet hat, das wird ewig, ja, wird ewig, sollte in leuchtenden Lettern irgendwo am Hauptplatz dargestellt werden, aber war das zu erwarten? Sind die englischen Fans vielleicht auch nicht viel sportlicher, wobei ihnen dieser Ruf ja vorauseilt, viel fairer als die deutschen oder österreichischen Fußballfans?
Ich schätze, dass man die Situation aus den jeweiligen Perspektiven sehr genau betrachten muss. Die Enttäuschung der Liverpool-Fans war natürlich riesig, dass einer der ihren, von dem sie gehofft haben, dass er der nächste Steven Gerrard wird, der die gesamte Karriere in Liverpool verbringt, dass der sich dann entschieden hat, zu einem der Hauptkonkurrenten auch noch zu gehen, nämlich zu Real Madrid. Jürgen Klopp hat zum Saisonende dafür gesorgt, dass man Trent Alexander-Arnold dann schon mit Wohlwollen aus Anfield verabschiedet hat. Das war eine große Geste von Jürgen Klopp. So sehr hören ihm die Fans dann doch noch zu, dass sie darauf Rücksicht nehmen. Nun ist Trent Alexander-Arnold aber als Konkurrent nach Anfield gekommen, so dass sie ihm da jetzt nicht auch noch wünschen in der Schlussphase, dass er den Ausgleich gegen sie erzielt. Ich glaube, das kann man gut nachvollziehen. Sicherlich, das Pfeif-Konzert war so laut, dass auch ich es auf der Tribüne vernommen habe. Aber wenn du dir anhörst, wie Mbappé und Vinicius begrüßt worden sind, dann habe ich da jetzt auch keinen größeren Unterschied gehört. Und die Fans waren einfach bemüht natürlich, dass dieses 1-0 über die Zeit gebracht wird. Das ist nachvollziehbar und dass sie, wie gesagt, das jetzt nicht Trent Alexander-Arnold sofort verzeihen, dass er sie da aus ihrer Sicht im Stich gelassen hat, wenngleich es gute Gründe gibt, dass er diesen Wechsel nach Madrid gemacht hat. Das kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich denke, letztendlich haben das dann alle sportlich gesehen und ich habe jetzt nichts vernommen im Stadion, wo man sagt, das wäre jetzt komplett über die Stränge geschlagen. Und ich glaube, das ist die übliche Atmosphäre, die du bei Auswärtsspielen halt erwarten kannst.
Möchtest du etwas, ich habe eine vorgeschobene Frage. Möchtest du etwas zum Ritterschlag für jetzt Sir David Beckham sagen?
Naja, ich glaube, wir konnten es ja kaum erwarten in den vergangenen Wochen.
Oder? Ach wirklich, wirklich, Sommer wirklich.
Bei der Club
wann erfährt man das denn?
Angekündigt.
Ah, okay,
und jetzt
okay.
Hat sich das Ganze vollzogen. Ich glaube, er hat ja sein halbes Leben auf diesen Moment hingearbeitet, wahrscheinlich sogar noch viel länger. Das war ja sein letzter großer Traum. Ich meine, sportlich, finanziell, familiär hat er ja einen Status erlangt, der ja kaum zu übertreffen ist, aber du siehst, dass es selbst dann in dieser Situation noch Ziele gibt. Und das große Ziel von David Beckham war, diesen Adelstitel zu erlangen. Und dafür hat er sich ja auch in den vergangenen Jahren reichlich in Schale geschmissen. Zum Beispiel auf seiner Farm in England, wo er dann im Gummianzug und in Gummistiefeln dann Obst und Gemüse angebaut hat, um sich wirklich als Vorzeigeperson, Vorzeigevater auch ein Stück weit zu inszenieren. Das galt natürlich auch dahingehend, dass er die englische Öffentlichkeit davon überzeugen wollte, dass er für diesen Adelstitel gemacht ist und auch irgendwo das Volk repräsentiert, weil wenn du die ganze Zeit in Miami mit Privatfliegern unterwegs bist, dann dient es vielleicht nicht unbedingt dazu, um da die Nähe zum Volk zu wahren. Du erinnerst dich vielleicht auch an den Tod der Queen, als er sich damals in die Schlange vor Westminster Hall gestellt hat. Da hat er praktisch stundenlang gewartet, wie jeder andere Bürger, obwohl David Beckham sicherlich auch andere Zugänge gehabt hätte. Ich glaube, das hat alles ein bisschen dazu gedient, dass er jetzt diesen Ritterschlag erhalten hat, und vermutlich hat er genug dafür getan, um ihn jetzt dann zu bekommen.
Ja, also ganz ehrlich, diese Netflix-Doku über ihn und dann natürlich gewissermaßen auch über seine Frau, weil die beiden sind ja schwierig zu trennen, aber die war natürlich brillant gemacht, möchte ich sagen, weil wer nach, egal ob du jetzt Liverpool-Fan bist oder Arsenal-Fan, aber wenn man nur dieses Teil sieht, was David Beckham alles erlebt hat als Fußballspieler, und er kommt dann sehr sympathisch rüber, also tut mir leid. Und auch seine Frau übrigens, die ich natürlich auch noch nie, genauso wenig wie ihn, keine Ahnung, ob die im wirklichen Leben wirklich so sind, aber ich fand diese Dokumentation gelungen, aus deren Sicht, weil alles erreicht wurde, was zu erreichen war. Vielleicht auch der Ritterschlag. Und jetzt, Sven, Vorsicht.
Ein Medienprofi durch und durch, lieber Jens, so
ja,
wie du.
Ja, ich wünschte. Aber vielleicht werde ich auch noch zum Hofrat in Österreich befördert, obwohl es gar keinen Hof mehr gibt seit vielen Jahren. Apropos, es ist, glaube ich, 41 Jahre her, dass ich mit meinem Vater ins damals extrem grindige Stadion Graz-Liebenau gefahren bin, wo es noch eine Laufbahn gab, wo es kein Dach gab. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Und Sturm Graz hatte das erste Spiel im UEFA Cup damals auswärts bei Nottingham Forest mit 0-1 verloren. Das Spiel, das sich vor unseren Augen entwickelte, es war arschkalt. Es muss ein bisschen später gewesen sein. Es war, glaube ich, im März oder so, aber ungefähr 1984. Das Spiel war furchtbar, Sven. Es war nicht anzusehen, aber in der ersten Halbzeit ist Bojo Bakota, einer meiner Lieblingsspieler damals, in den Strafraum geprescht. Sturm hat einen Elfer geschenkt bekommen und Gernot Jürtin, der mittlerweile Bojo Bakota auch schon verstorben, hat ihn reingemacht zum 1-0. So, Verlängerung also. Und in der Verlängerung hat dann ein russischer Schiedsrichter eine Aktion eines Sturmverteidigers, Mandy Steiner, der eiserne Manfred hieß, oder der eiserne Mandy, aus guten Gründen, mit einem Elfmeter belegt, sodass wir ums Elfmeterschießen umgefallen sind. Es war ein Trauma, von dem ich mich, glaube ich, immer noch nicht mehr als 4 Dekaden später erholt habe. So, heute Abend um 18.45 Uhr, Donnerstag, kommt Nottingham Forest zu Sturm Graz, die sich in den letzten Partien nicht mit Ruhm bekleckert haben. Aber was erwartet mich als Fan da? Hat sich Nottingham Forest wenigstens gefangen nach einem ganz, ganz üblen Saisonstart?
Naja, die entscheidende Frage ist doch jetzt erstmal, Jens, bist du im Stadion heute Abend?
Ich bin nicht im Stadion, Sven, weil ich nämlich in Kitzbühel bin und der Weg doch ein sehr breiter ist, aber ich werde unbedingt versuchen, Wege zu finden, mir das anzusehen.
Das hoffe ich zumindest, weil so detailliert, wie du das beschrieben hast, ist das ja tatsächlich ein großer Anlass in Österreich, und so oft kommt es ja auch nicht vor, dass Sturm Graz gegen Nottingham Forest spielt. Vermutlich ist auch vielleicht für Nottingham ein großer Anlass, da international nach Österreich zu reisen, denn man hat jahrelang darauf gewartet, um endlich mal wieder im Europapokal unterwegs zu sein. Nur kann man es momentan halt nicht so sehr genießen, weil die Situation in der Premier League so angespannt ist. Nach dem schlechten Start steht die Mannschaft von Sean Dyche mittlerweile ganz unten drin im Abschießkampf. Man hat ja schon 2 Trainerwechsel vollzogen. Die Saison hat Nuno Espirito Santo begonnen, dann kam Ange Postecoglou und jetzt eben Sean Dyche. So ein bisschen die Rückkehr zum alten, sehr pragmatischen Spielstil, der auch heute Abend zu erwarten ist. Vielleicht dient die Europa League allerdings auch dazu, dass sich diese Mannschaft ein bisschen freischwimmen kann, ein bisschen Selbstvertrauen erzielen kann, auf Kosten von Sturm Graz gewissermaßen. Denn dass die Mannschaft als solches Qualität und Potenzial hat, das ist unbestritten. Die haben ja auch im Sommer nochmal sehr, sehr viele junge Talente in diese Mannschaft integriert. Das benötigt vermutlich noch ein bisschen Zeit, bis die sich alle anpassen. Aber klar, der Anspruch von Nottingham Forest und vor allem auch von dem sehr ungeduldigen Besitzer Marinakis ist, dass sie mindestens ins Achtelfinale kommen. Und dafür ist natürlich nach diesem eher dürftigen Start mit 4 Punkten aus 3 Spielen ein Sieg heute Abend wichtig.
Ja, schauen wir mal, dass Sturm die Kür dann bietet. Ich bin gespannt. Sven, ich danke dir. Wie immer, komm gut heim nach London. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 734.
Ja, hallo, hier ist der David Storl und ihr hört Sportradio 360.
So, es ist die Big Show 734 und ich freue mich sehr hier. Ich sitze im Freien, es ist ein bisschen kalt, aber es kann sowieso nirgendwo so kuschelig sein wie bei Michael Körner in seinem persönlichen Studio. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Jens.
Wir haben wochenlang nicht gesprochen. Und Stefan Koch hat mir vor ein paar Wochen gesagt, na, mit Alba wird in diesem Jahr jetzt nicht zu rechnen sein. Die sind einfach nicht gut genug, dass sie im Kampf um die deutsche Meisterschaft ein Wörtchen mitreden. Natürlich sind die Bayern haushoher Favorit. Wie, Michael, kann es dann doch sein, dass Alba, und ich glaube, sie sind in der ersten Halbzeit auch zurückgelegen, aber dass Alba dann mit einem Endspurt die Bayern besiegen kann?
Ja, also ich würde das tatsächlich im Wesentlichen an den Bayern festmachen wollen. Tatsächlich sind die Berliner in dieser Saison nicht so gut werden wie in den vergangenen Jahren. Das ist ja nochmal ein fast separates Thema wert. Die Bayern haben ja auch in den ersten 4 Wochen dieser Saison gezeigt, dass sie schon ein massives Identitätsproblem haben. Also diese Abgänge von 3 absoluten Hochkarätern wie Nick Weiler-Bepp, Carson Edwards und Devin Booker, die konnten sie nicht ersetzen. Und der Spieler, der sicherlich den Unterschied ausgemacht hätte, nämlich Rokas Jokubaitis, hat sich sofort einen Kreuzbandriss zugezogen. Hm. Und das hat sich natürlich, also das hat man in der Euroleague gemerkt, das hat man teilweise auch in der BBL gemerkt, obwohl eher weniger, weil dafür reicht's dann doch eigentlich immer noch locker. Aber die Mannschaft ist natürlich, was ihre Hierarchie und ihre Identitätsbildung angeht, hinkt sie doch diverse Wochen hinterher. Das wird sich jetzt vermutlich ändern mit dem Neuzugang, den sie haben mit den Widdy. Aber dann erwischst du mal einen Tag, wo ja dann im letzten Viertel genau das nicht da ist, was du brauchen müsstest, nämlich Leadership, ein bisschen Abgezocktheit, frische Beine. Und wenn dann alle 3 Sachen nicht da sind, dann verlierst du natürlich auch mal gegen Alba Berlin, die dann vieles richtig gemacht haben, aber es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Alba Berlin in dieser Saison keine sehr große Rolle spielen wird. Da muss man dem Coach natürlich zustimmen, also Coach Koch in dem Fall. Ganz seltsame Entwicklung. Es ist hoffentlich aus Berliner Sicht nur erstmal 1-2 Übergangsjahre. Es gibt ja viele Diskussionen, ob Alba Berlin in die NBA Europe wechseln wird, wenn es dann dazu kommt, dass es diese Liga gibt. Ist das jetzt alles nur auf Hold erstmal? Wird sich das alles spektakulär neu ausrichten? Ist das momentan nur ein Fiebertraum, dass sie da so rumwankeln, in der Basketball Champions League spielen? Oder es ist sehr, 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 sehr schwer einzuschätzen, was da gerade in Berlin so passiert. Jetzt wird mir wahrscheinlich Marco Baldi ins Gesicht spucken wollen und sagen, wir werden unsere Identität nie verlieren. Wir sind immer ein Verein für die Breite. Unsere Schul-Jugend-Geschichten, die sind Vorbild in ganz Europa. Das ist korrekt. Aber ich rede jetzt nur aus Fansicht oder aus Chronistensicht und sehe natürlich, dass sich da Dinge vom Etat her, von der Ausrichtung her, komplett verändert haben.
Okay, jetzt hast du Spencer Dinwiddie angesprochen. Ich weiß, no jokes with names, aber ist das vielleicht sogar einer der Top 3? Jetzt, es ist ein Name, der mir auch was sagt. Und so tief bin ich ja bei Gott nicht in der NBA drin gewesen. Aber ist es einer der Top 3 Namen, die wir jemals in der BBL gesehen haben?
Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil der ja noch, also der ist 32. Er hat letztes Jahr NBA gespielt bei den Dallas Mavericks in einer jetzt nicht ganz unwesentlichen Rolle und davor in Brooklyn auch Starting Five Spieler gewesen mit 20 Millionen im Jahr, die er verdient hat. Also das ist jetzt keiner, der 36 ist und am Ende der Karriere sagt, ich möchte nochmal bisschen durch Europa tingeln und alles andere ist mir egal, sondern der kann, also das ist ganz klar, das ist ein wirklich starker Name. Die Bayern können stolz sein, dass sie so einen Namen verpflichtet haben. Das hat natürlich viel auch mit dem Brand zu tun. Bayern München kennt man im Sport, das ist eine Weltmarke. Tatsächlich hat München einen sehr, sehr guten Ruf international, um hier zu wohnen, zu leben.
Bitte.
Ne? Also ist so, das ist Fakt. Also ich wohne selber hier seit 25 Jahren, das ist echt auch schön, das kann man nicht anders sagen. Und genau, deswegen muss man ihn trotzdem erstmal kriegen. Der hatte sicherlich mehrere Möglichkeiten. Hat mit Gordy wohl ein gutes Verhältnis. Gordon Herbert war ja der sozusagen der sportliche Berater in der Zeit, wo er in Brooklyn war, für die Brooklyn Nets. Das ist immer gut. Vor allen Dingen, da man von Dinwiddie hört, dass er nicht der allereinfachste Mensch ist. Er hatte in Brooklyn den Spitznamen Bürgermeister, The Mayor. Da kann man immer von halten, was man will, aber das ist ein Zeichen dafür, dass jemand sich ungern was sagen lässt oder voranmarschiert und irgendwie sagt, ihr seid meine Bürger und ich bin der Bürgermeister, sowas in der Art. Aber da ist ja Gordon Herbert eigentlich Spezialist, solche Charaktere auch einzufangen oder einen guten Draht aufzubauen. Wer Dennis Schröder zu solchen Erfolgen führt und umgekehrt Dennis Schröder deswegen andere zu solchen Erfolgen führt, der wird, glaube ich, auch mit so einem Dinwiddie klarkommen. Wobei, wie gesagt, ich kenne auch nur diese, das, was man hört, dass er eben so doch auch sehr, nicht schwierig, aber halt mal ein bisschen kompliziert sein kann. Aber mein Gott, wer ist das nicht? Du auch, ich auch.
Ja, natürlich, wir alle. Und wenn du sagst, der Bürgermeister, da fällt mir natürlich sofort Ricky Paulding ein, oder? Und der war doch, war Ricky Paulding ein schwieriger Typ? Der war doch Bürgermeister von Oldenburg.
Nee, also das ist, glaube ich, der unschwierigste Typ, den man sich unter einem Bürgermeister vorstellt. Der war, der war der Bürgermeister von Oldenburg, weil er natürlich dann irgendwann der bekannteste Bürger von Oldenburg war, nachdem er da so lange gespielt hat. Auch eine Führungspersönlichkeit natürlich, aber halt eher anders, so würde ich es mal nennen. Das ist ein ganz ruhiger Geselle gewesen. Aber die Bayern brauchen jetzt tatsächlich in dieser Phase einen, der so ein bisschen sich die Mütze aufsetzt, sage ich ja immer. Ne? Also die Identität war in den ersten 5 Wochen wirklich nicht feststellbar. Was ist das jetzt? Was machen die da? Letztes Jahr sind sie eines der schnellsten Teams in Europa gewesen, haben den SAP-Garden regelmäßig zerlegt. Und dieses Jahr mit Abstand die langsamste Pace von allen Euroleague-Mannschaften, auch deutschlandweit gesehen, in der BBL ein recht langsam spielendes Team. Man weiß eigentlich immer noch nicht genau, was ist das jetzt für ein Team. Ne? Und das ist, so albern das klingt, ist das für eine Mannschaft dann schwierig. Also sich auch so zu vermitteln, zu vermarkten, darzustellen, den Fans zu sagen, kommt doch bitte deswegen. Und letztes Jahr war das ja ganz easy, ne? Du wusstest, die erzielen da im SAP-Garden meistens um die 100 Punkte. Der Edwards ballert genau da durch. Dann hast du noch Obst, dann hast du noch Vogtmann und Weiler Bepp hält den Laden hinten zusammen. Das war von der Identität her, konntest du das nach 2, 3 Spielen einem 12-Jährigen verklickern und die sind dann entsprechend gut durch die Saison gekommen.
Ja, ich war einmal in diesem Jahr im SAP-Garten, schon wieder vergessen, ich glaube gegen Mailand war es, wo sie gewonnen haben. Das war jetzt der gute alte Arbeitssieg, möchte ich sagen. Hat mich nicht überzeugt, aber es reicht, genau, es reicht genau, dann trotzdem.
Genau, ja. Genau, da haben wir auch damals diskutiert, also ich nicht, weil ich war da im Urlaub, aber dass es wohl nur Defense war und nur so zusammengeschrubbelt, diesen Sieg, auch noch ohne jetzt spielerisch zu überzeugen. Jetzt haben sie ja gegen Heidelberg gewonnen in der BBL, haben in der Euroleague auch 2 Spiele gewonnen, auch mit einigen guten Ansätzen. Also man merkt, dass sich da gerade was tut. Insofern kann das durchaus jetzt auch wieder in die richtige Richtung gehen.
Niemand ist kritischer, was die Hallensituation in Würzburg angeht, als Michael Körner. Aber ich glaube, erkannt zu haben, dass die Würzburger ganz gut begonnen haben die Saison. Ist das dem Schedule geschuldet oder ist das eine gute Mannschaft, die vielleicht ein bisschen länger Spaß machen wird?
Naja, und parallel dazu habe ich die E-Mail bekommen vom Verein, dass sich im Bereich der Hallensituation gerade ganz viel tut. Also, es gibt da jetzt diese ja schon langjährigen Bestrebungen, ich glaube direkt neben dem Bahnhof ist es, diese neue Halle zu bauen. Da gibt es dramatische Fortschritte und entsprechend halte ich mich mit der Kritik zurück. Es scheint zu klappen, dass man innerhalb der nächsten, gut, wir leben in Deutschland, 5 Jahre eine neue Halle da stehen hat. Hast du mal diese Videos gesehen, wie schnell die in China bauen? Ich weiß nicht, ob das KI ist teilweise oder das ist, aber das ist so faszinierend, wie schnell die da alles hochziehen. Naja, und sportlich gesehen, ja, also das hat natürlich ganz viel mit dem Trainer zu tun, Sascha Filipowski, der hat da seit jetzt im dritten Jahr eine klare Vorstellung, wie sein Basketball auszusehen hat. Der hat sehr, sehr viel Einfluss auf die Typen, die er engagiert. Er achtet wohl sehr stark auch auf den Charakter der Spieler. Also er hat überhaupt keinen Bock auf so Bad Apples. Also irgendwie, da sind wohl schon viele durchs Raster gefallen, die jetzt rein sportlich gepasst hätten. So von wegen, ne, der kann mit dem Ball das, der ist so und so schnell und der macht das. Aber sobald irgendwie Filipowski das Gefühl hat oder zu hören bekommt, der ist vielleicht doch mal, der will so und so viele Minuten spielen oder der, dann wird er nicht verpflichtet. Und das, wenn du so eine Geduld hast dann auch über den Sommer sportlich so deinen Kader zusammenzustellen, dann hast du zum Teil noch Spieler, die das alles wissen vom letzten Jahr, wie es funktioniert. Und dann bist du gerade zum Saisonbeginn natürlich von den Spielsystemen her schon relativ schnell eingespielt. Obwohl, naja, sie haben in Heidelberg mit fast 40 verloren. Aber insgesamt gesehen, glaube ich, ist das wieder eine Mannschaft, die man ganz klar in den Playoffs verorten muss.
Okay. Weil du sagst, dass mit der Halle, wie lange das dauert. Wir beide lieben ja Wien. Wir lieben wirklich Wien. Aber in Wien ist ja auch schon seit ewigen Zeiten, also seit mindestens 5 Jahren wird drüber geredet. Man braucht eine neue Halle, aber irgendwie die Genehmigungsverfahren, keine Ahnung. Es wird jedenfalls noch weitere 5 Jahre dauern, obwohl sie schon wissen, wo die Halle hinkommt. Und ich war dort auf diesem Grundstück, weil nebenan die Marx-Halle ist. Und das ist leer, dieses Grundstück, aber wisst, was dauert. Aber was ich immer noch faszinierend finde, ich glaube, es war im Winter 2009, wenn man sich mal überlegt, haben sowohl die New York Yankees als auch die New York Mets ihre alten Stadien weggerissen und haben in diesem einen Winter zwischen Oktober und zwischen April, wo die Saison losgegangen ist, jeweils ein funkelnagelneues Stadion hingestellt. Also man muss nicht mal bis nach China schauen. Ich frage mich noch immer, wie sowas funktioniert, weil ja auch der SAP Garden, ich meine, der ist relativ schnell gegangen, aber okay, da hatten die ganze Corona-Scheiße. Es ist für mich faszinierend und ich hoffe, Michael, dass da die Baugewerkschaft auch ein Auge drüber gehabt hat, nicht, dass da Leute im Akkord arbeiten mussten. Gerade in New York in diesen Tagen. Ich hoffe, du verstehst meinen kleinen politischen Hinweis.
Ja, also nee, es ist schon, es dauert, also gerade in Deutschland, ich nehme da Österreich jetzt einfach mal nicht aus, weil ich glaube, dass da die bürokratischen Vorgehensweisen ähnlich langsam malen wie jetzt hier. Es ist schon, also ich könnte jetzt Beispiele anfügen, unmittelbar vor meiner Haustür ist eine relativ große Baustelle. Wenn ich sage, was da gebaut wird, nämlich ein Fahrradweg und wie lange diese Baustelle schon existiert und laut Planung des Baustellenreferats noch dauern wird, dann lachst du dich komplett weg. Also das ist Wahnsinn. Ja, es ist wirklich Wahnsinn, mit welchem, ja, ich weiß es auch nicht. Also natürlich gibt's für alles Gründe, aber wir sind schon ein sehr, sehr langsames Land geworden und wir hinken, glaube ich, in vielerlei Hinsicht hinterher. Bürokratie und alles on top.
Die Wahrheit ist natürlich, dass ein extra Fahrradstreifen nur für Michael Körner gebaut wird. Deshalb dauert es ein bisschen länger.
Nee, ich wohne in einem Stadtteil. Dieser Stadtteil, in dem ich wohne, ist garantiert der Lastenfahrräder-Hotspot Europas. Also mir musst du schon ein Lastenfahrrad haben. Als normaler Fahrradfahrer fällst du hier nicht auf. Also ich sitze hier, also Ja, ich kann die Kamera leider nicht drehen und ich schaue direkt auf das Ende einer Straße. Wir wohnen in der Sackgasse und ich garantiere dir, dass jetzt innerhalb der nächsten 30 Minuten mindestens 3 Lastenfahrräder vor meinem Fenster vorbeifahren. Es ist Lastenradkultur ist hier. Also dafür wird dieser Fahrradweg ist übrigens, um das zu Ende zu führen, auch so breit, dass 2 Lastenfahrräder statt einwärts und statt auswärts aneinander vorbeifahren können. Und der Straße, das ist eine der Hauptstraßen, Nord-Süd-Verbindung in München, die B11, wird doch, finde ich, relativ schmal, wir reden jetzt ein Quatsch jetzt hier, aber so schmal gemacht, damit es diesen, aber ich finde es ja gut. Ich meine, Fahrräder, juche, super, super, super. Also, ne, Autos, denen ein bisschen was wegzunehmen, finde ich nicht schlimm, aber es geht in erster Linie um die Dauer. Da habe ich mich ein bisschen in Rage geredet, aber so sehr. Es ärgert mich gar nicht, aber ich finde es auffällig.
Ja, also ich habe für eine Sekunde auch überlegt, mir ein Lastenfahrrad zu kaufen, obwohl ich keine Kleinkinder mehr habe, aber jetzt wieder einen frischen Hund. Und aber nein, es tut mir leid. Also auf der einen Seite natürlich absolut zu begrüßen, dass diese jungen Mütter und Väter das Geiste natürlich auch mit Helm, ja. Denkt ja, ich bin ein Vorbild mit Helm. Ich fahre nie mit Helm.
Natürlich. Du fährst nicht mit Helm?
Nein, ich fahre den Berg runter mit Helm. Und wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin, dann fahre ich mit Helm. Aber so, wenn ich in der Früh in die Schule unterwegs bin, dann fahre ich nicht mit Helm. Beim Skifahren dachte ich ja auch lange. Ich habe jetzt gelesen, es gibt in einem Südtiroler Skigebiet, gibt es ab sofort Helmpflicht. Ich weiß nicht, welche Skigebiete es waren. Ich fahre natürlich jetzt beim Skifahren seit 15 Jahren mit Helm. Ich dachte immer, es wärmt nicht und man hört nichts, aber es ist Blödsinn. Der Helm beim Skifahren ist gigantisch gut, aber solange keine Helmpflicht in München für die Radfahrer ist und ich, lieber Dieter Reiter, auch wenn du Bürgermeister bleibst, ich brauche sie nicht, diese Helmpflicht, und ich glaube, sie ist auch gar nicht im Gespräch. Da fahre ich ohne Helm, Michael, aber auch ohne Lastenrad.
Ja.
Ja, ja. Magst du noch ein Wort vielleicht sagen zu deiner Begeisterung? Weil ich wusste es nicht, und auch zu deiner Frequenz, wie oft du in der NBA bei Prime zu hören sein wirst.
Ja, kann ich gerne drüber reden. Also ich weiß, dass es noch bis Jahresende, Kalenderjahresende, noch insgesamt 5-mal oder 6-mal sein wird. Ja, ich habe mich über die Anfrage natürlich total gefreut. Ich habe schon drüber nachgedacht, weil das ist mit Nachtarbeit verbunden. Ne? Also das ist jetzt, ich habe das viele Jahre ja gemacht, 15 Jahre lang, diese Nachtschichten für damals schon für Premiere oder für Sky und wen auch immer. Aber man muss da ganz ehrlich zu sagen, dass natürlich die NBA ist die zum Schauen beste Liga der Welt. Ne, da machen wir uns mal gar nichts vor. Vor allen Dingen in den letzten Jahren diese doch teilweise richtig europäische Ausrichtung. Also am Sonntag zum Beispiel mache ich das Spiel Houston gegen Milwaukee, also Alperen Şengün gegen Giannis Antetokounmpo, also Türkei gegen Griechenland, das Rematch von der Eurobasket. Und das sind die beiden Hauptakteure. Das ist wirklich so. Und bei Houston spielt Kevin Durant. Also das Interesse ist da, weil diese beiden auch aufeinandertreffen, ne? Also auf der großen Position. Und dann war mir natürlich auch klar, wenn das Prime ist, dann ist das auch was Gescheites. Also das heißt, das wird vernünftig produziert. Da hängt ein bisschen was dran. Die haben einen 11-Jahres-Vertrag mit der NBA. Also was es ja absurd ist an Sportrechten. Also was die hier bezahlt haben, sowieso alle zusammen. Das sind ja, ist ja nicht nur Prime, da hängt ja auch noch NBC damit drin und ich glaube, wie viel? 76 Milliarden Dollar, ne? Also allein der Umfang dieses Rechtepakets und diese Wucht, mit der das auch im US-Markt produziert wird und die Wucht des Aufschlags von Prime mit Nowitzki da und mit, die haben ein Studio ja da hingestellt, das ist so groß wie mein Stadtteil, in dem ich wohne. Also Wahnsinn, riesengroß, ne? Diese in MGM-Studios da irgendwie, wenn man sich da den Drohnenshot anguckt, dann denkst du dir, da wird gerade werden drei Airbusse parallel drin gebaut. Ja, und da war dann im Grunde, wurde mir auch schnell zugetragen, ey, dann denk jetzt mal nicht drüber nach mit den Nachtschichten, das kriegen wir schon alles hin. Und ja, ich habe jetzt ein Spiel schon gemacht und freue mich jetzt auf den Sonntag. Ich schaue natürlich jetzt unfassbar viel NBA, also morgens früh geht schon der Rechner hoch und da werden die Highlights aus der Nacht geguckt. Man ist dann schnell wieder gefangen. Also ich habe es ja sowieso immer gerne nebenher so ein bisschen geguckt, aber jetzt natürlich nochmal achtbar intensiver. Und das ist ja das, was ich ja seit Jahren auch sage, warum der Basketball vielleicht in Europa und in Deutschland noch nicht so richtig hochgekommen ist die letzten 20 Jahre. Die Qualität der Produktion im US-Fernsehen, das kann man ja fast sportartenunabhängig sagen, das ist halt gigantisch, wie diese Bilder aussehen. Also die Hallen sind eine Sache, aber auch das Licht, wie das Licht gesetzt ist. Du musst dir mal angucken, wie so ein Basketballparkett, wie das ausgeleuchtet ist, wie die Grafiken, das sind, ja, ich weiß, das Grafikmobil von denen, was da vor der Halle steht, das ist dreimal so groß wie ein normaler Ü-Wagen bei uns, aber das sind halt solche Schriften mit da und da und da und da sieht jedes Spiel, egal ob es am 2. November produziert wird oder Finals Spiel 7, aus wie Zucker. Das ist halt perfekt produziert und du siehst das und hast sofort, du weißt, das ist hochwertig. Und dann ist automatisch auch das, was dargestellt wird, viel, viel wertiger als, man gestattet mir noch einmal den Vergleich, die Übertragung aus der Tech-Take Arena in Würzburg, weil dann natürlich, auch wenn hier nachjustiert wurde, wir haben in Deutschland und auch in Europa in den Hallen nachjustiert. Da sind Menschen durchgelaufen, die haben mit so einem Lux-Meter, heißt das, glaube ich, das Licht gemessen und die Strahler justiert und nochmal eine dickere Lampe reingeschraubt und nochmal eine andere Kamera hingestellt. Natürlich sieht das besser aus als vor 15 Jahren. Das weiß ich auch. Aber es darf nicht billig oder reduziert aussehen. Das sieht der Zuschauer und er verbindet es mit der Wertigkeit des Sports. Das sag ich allen, die Sport in Deutschland produzieren. Ob Magenta, ob Dein, ob Sky. Viele wissen das natürlich. Alle wissen das, ne? Das ist ja auch eine Kostenfrage oft. Aber wir kommen aus dieser Ecke nicht raus. Gerade beim Basketball, wenn die Hallen schon so leicht grenzwertig sind, wenn sich das dann auch noch auf dem TV-Bild widerspiegelt, dann hat der Zuschauer das Gefühl, hier ist es irgendwie nicht so wertig, nicht so gut. Da gucke ich lieber andere Sachen. Ne? Also deswegen, um nochmal da zurückzukommen, diese Prime-Produktionen sind natürlich der Wahnsinn, also super, generell alle Spiele, wie diese produziert werden. Und deswegen macht das auch Spaß. Das wird auch dann in Deutschland, wo wir das produzieren jetzt hier aus München, super professionell umgesetzt mit dem deutschen Kommentar, mit es wird auch europaweit ausgestrahlt, also parallel zu uns wird das auch in Spanien, in England und Frankreich lokalisiert für das jeweilige Land. Das ist schon ein spannendes Projekt und man irgendwie macht es mich auch ja so ein bisschen stolz, wieder dabei sein zu können, weil ich bin jetzt 57, man denkt ja immer, ne, so viel kommt vielleicht auch nicht mehr so an Highlights im Sport oder in der Karriere, aber das ist auf jeden Fall ein Highlight und das macht super viel Spaß. Ich habe heute Morgen schon wieder zwei Spiele aus der letzten Nacht, nicht in Gänze, aber halt in der Zusammenfassung geschaut und das ist schon, die Liga ist schon echt gut.
Ja, schon lustig, dass Buschi und du wart bei den Europameisterschaften, jetzt kommentiert Buschi für Sky die NBA, du kommentierst für Prime die NBA, irgendwie kommt ihr alle wieder zusammen und jetzt nur abschließend das, was du gesagt hast. Bitte, sag euch.
Ja, ich habe ihn auch gefragt, ich sag mal, meinst du, das ist richtig, dass wir alten Männer da jetzt nochmal loslegen? Aber im Grunde geht ihm ähnlich, also ne, er ist ja auch riesen Basketballfan, er weiß, dass diese Liga gut ist und der muss auch gar nicht so viel nachts da sitzen, der sitzt eher zu früheren Zeiten. Also das ist schon, und ist das tatsächlich, weil gebe ich offen zu, weil diese Sportart ist einfach die Nummer eins Sportart für mich, ne? Und wenn man da mitmischen darf, dann ist das super.
We'll leave it at that. Ich hätte noch so viele Anmerkungen zu der Bildqualität auch. Wenn man einen Tatort anschaut und dann eine amerikanische Serie, muss ich 3 Sekunden schauen, weiß ich schon, denk mir, wieso geht das nicht anders? Aber das for another time. Danke, Michael. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 734.
Hey guys, it's Michaela Schifrin and you're listening to Sport Radio 360.
Es ist die Big Show 734 und wir sind jetzt mittendrin im Motorsport. Zum einen mit Eddie Mielke in Bremen. Hi Eddie.
Ja, schönen guten Tag. Heute ausnahmsweise übrigens mal mit Traumherbstwetter. Strahlend blauer Himmel in Bremen.
Genauso geht's mir auch hier in Kitzbühel. Der Voice, wie ist es bei dir? Stefan, der Voice Heinrich in Tübingen.
Ja, ich finde, ihr muss ja gönnen können. Und nachdem es dem Eddie in der letzten Zeit da zumindest in der Nordostecke nicht ganz so toll geklappt hat, haben wir jetzt gesagt, bei uns Sonnenschein, bei ihm Sonnenschein, Kitzbühel, überall tolles Wetter.
Großartig. So, möchte ich gar keine Brücke schlagen, Eddie, vom Wetter und dem besseren Wetter zu Noah Detwiler. Aber wie ist da im Moment der Stand? Wir haben ja letzte Woche ausführlich drüber gesprochen. Eddie, was weiß man jetzt? Ich meine, das ist auch sowas, ich habe irgendwas von einer Jobgarantie gelesen. Wo stehen wir bei Noah Detwiler?
Ja, die Jobgarantie, die gibt es, weil es da sponsorentechnische Verbindungen gibt vom Papa Simoncelli und seinem italienischen Team. Der hat gesagt, Noah, werd gesund, wir warten auf dich. Und da habe ich am Anfang der Woche gedacht, okay, da ist jetzt erstmal noch lange nicht dran zu denken. Aber Tom Lüthi hat sich bei den Schweizer TV-Kollegen geäußert im Interview. Tom Lüthi, ehemaliger 125 Kubikzentimeter Weltmeister, ist im Übrigen exakt 20 Jahre her, dass der Tom den Titel in die Schweiz geholt hat. Ja, und da gibt's gute Nachrichten. In diesem Interview mit Tom Lüthi haben wir dann gemerkt, dass Noah Detwiler erhebliche Fortschritte gemacht hat. Der dürfte im Moment gerade tatsächlich mit den Schweizer Ärzten im Flugzeug liegen, vermutlich, und dann direkt in der Schweiz in die Klinik kommen. Er hat auf jeden Fall das Transport okay in Malaysia von den behandelnden Ärzten bekommen und ist nach meinem Kenntnisstand heute Morgen dann schon ausgeflogen worden, sollte heute Abend irgendwann in Zürich landen, geht dann direkt in der Schweiz in eine Klinik, um seine schwere Beinverletzung auch noch operiert zu bekommen. Aber er muss erhebliche Fortschritte gemacht haben, sonst wäre er nicht transportfähig. Und da sind für mich, ehrlich gesagt, ich musste es ja kommentieren vor anderthalb Wochen, das sind für mich die besten Nachrichten eigentlich der Woche.
Der Voice, Noah Detwiler hat es ganz, ganz übel erwischt, aber wenn ich so lese, auch was du mir geschickt hast, auch die Verletzung von Marc Marquez ist jetzt nicht so trivial, wie man eigentlich denken möchte, isn't it?
Nee, das haben wir aber schon, Eddie und ich haben das hier bei dir schon gesagt, dass tatsächlich das nicht nur eine irgendeine kleine Schulterblessur ist und natürlich mit der gesamten Vorgeschichte über diese 4 verletzungsintensiven, operationsintensiven Jahre, ist natürlich im gesamten Umfeld, nachdem er den Titel dieses Jahr nun endgültig unter Dach und Fach hat, natürlich auf dem Weg der Nummer sicher, ist ja klar. Gibt ja gar nichts mehr groß zu riskieren, warum auch. Also man muss das alles ausheilen. Der Körper hat insgesamt schon wahnsinnig viel mitgemacht, Marc Marquez Körper. Und deswegen ist es richtig, wo es im Grunde nichts mehr zu gewinnen gibt, dass man jetzt sagt, man gibt dem Körper jetzt Zeit, der Schulter, der Verletzung und wird dann erst im nächsten Jahr, wird er wieder auf einer MotoGP-Maschine starten. Eigentlich ist wahrscheinlich für Ducati ein bisschen ein kleines Problem, insofern, weil sie gerne Marc Marquez Rückmeldung mit den neuen Teilen für 2026 schon gehört haben beim Nachsaisontest. Aber auch da ist klar, Ducati-Team geht da völlig konform mit den Ärzten. Die sagen, zu großes Risiko, macht keinen Sinn. Der soll sich da auf die Genesung konzentrieren. Das ist völlig richtig. Das ist im Übrigen bei José Antonio Rueda ähnlich der Fall. Und ich muss allerdings auch sagen, eine der besten Meldungen, Eddie, gebe ich dir völlig recht, diese Woche ist, dass es Noah Detwiler relativ schnell doch wieder besser gegangen ist. Das große Bangen, das wir alle hatten in der letzten Woche, das hat sich ein bisschen gelegt und man kann wieder so ein bisschen besser durchatmen, aber weiter Daumen halten natürlich.
Aber insgesamt ganz kurz von mir noch, weil ich gerade ich sitze am Schreibtisch, bin mitten in der Vorbereitung für den anstehenden Rollercoaster Grand Prix auf dem Autodromo Internacional do Algarve. Eine der faszinierendsten Strecken im Kalender, diese Berg- und Talbahn mit den 4,5 Kilometern. Aber wenn ich dann so meine Statistik Statistiken hier so durchgucke, dann stelle ich fest, Marc, das hat Stefan angesprochen mit seiner Verletzung, ist ja nicht nur er, der fehlt. Es fehlen ja auch Jorge Martin, es fehlt ja auch immer noch Maverick Viñales. Und wenn man einfach mal klassenübergreifend guckt, und dann zeigt sich sehr schnell, finde ich, wie kräftezehrend und wie sehr es doch auch an die Gesundheit gehen kann in so einer mit 22 Events doch sehr, sehr langen MotoGP-Saison. Denn es fehlen jetzt vor dem Portugal Grand Prix am kommenden Wochenende in den drei Klassen, das fehlen insgesamt 13 Fahrer. Das muss man sich mal vorstellen. Also es sind 13 Ersatzfahrer in den drei Klassen am kommenden Wochenende am Start. Da ist jetzt Moto E, die das letzte Wochenende haben, werden in Portugal noch nicht mal mitgezählt. 13, das ist eine gigantische Zahl. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich in meinem Kommentatorenleben schon mal ein Wochenende mit 13 Ersatzfahrern hatte. Das zeigt auch ein bisschen, A, das ist immer noch gefährlich und B, das kann auch ganz schön an die Gesundheit gehen.
Und alle der Punkte sollte man nach wie vor vielleicht tatsächlich nochmal unterstreichen, unter der Voraussetzung, dass die auch alle wieder gesund werden und tatsächlich dann wieder werden fahren können. Es ist natürlich eine Chance, auch eine Chance, mal ein paar neue Fahrer auszuprobieren. Das Inter Grand Prix Team zum Beispiel macht das ja jetzt auch schon. Also im Hinblick auf nächstes Jahr gibt es dem einen oder anderen Talent die Chance, tatsächlich jetzt mal in der Moto 3, Moto 2 zu zeigen, was man kann. Und ich bin sehr gespannt, Eddie, was Nicola Bulega machen wird. Man kann jetzt nicht zu viel von ihm erwarten, aber es ist ja auch sehr ungewöhnlich in der Zweiradszene, dass die beiden besten Superbike-Fahrer, und diesen Wechsel haben wir seit Jahren, vielen, vielen Jahren nicht mehr gehabt, da hieß es immer Superbike, seriennahe Kategorie, die können wir hier nicht gebrauchen, der Aufstieg in die MotoGP, in die Königsklasse geht nur über Moto 2 oder Moto 3. Aber dass da jetzt die beiden besten, die in den letzten zwei Jahren die Superbike-WM klar dominiert haben, nämlich Toprak Razgatlioglu, der ja nun wechselt tatsächlich von BMW zu Yamaha, und eben auch Nicola Bulega eine Chance bekommt. Der hat sich toll gemacht über die Superstock, die er gewonnen hat. Jetzt die letzten Jahre war er regelmäßig vorne dabei. Jetzt hat Alvaro Bautista in Grund und Boden gefahren. Das ist schon schön und zeigt den jungen Leuten auch, es gibt über die Superbike vielleicht doch eine Chance, wenn man gut genug ist.
Das wird hochinteressant zu beobachten am Wochenende. Und das ist natürlich auch ein ganz klarer Plan von Ducati, weil Nicola Bulega ist ja befördert worden von Ducati. Der wird nicht nur weiterhin die Nummer 1 in der Superbike-WM sein, sondern der wird auch in Zukunft MotoGP-Testfahrer werden bei Ducati. Tja, und dann fällt der Weltmeister halt aus und dann gibt man natürlich dem Vize-Weltmeister der Superbike-WM natürlich mal eine Chance. Er hatte 3 Stunden Zeit, sich in Jerez de la Frontera auf das ja völlig andere Prototypen MotoGP-Motorrad einzuschießen, Nicola Bulega. Und wenn das stimmt, was man so hört, dass er nämlich schneller war als Paul Espargaro, der ja als KTM-Testfahrer auch wieder für Maverick Viñales im Einsatz ist. Also Nicola Bulega war da gerade mal 3 Stunden schneller als besagter Paul Espargaro, der ja immer noch für Top-10-Platzierungen gut ist mit der MotoGP-KTM. Da bin ich dann wirklich jetzt mal gespannt am Wochenende, wie Nicola Bulega diese neue Aufgabe MotoGP meistert. Das ist hochgradig spannend. Aber alle, die den Spannungsbogen so ein bisschen vermissen, was die MotoGP angeht, nee, es geht schon auch ein bisschen was. Also wer wird WM-Dritter zum Beispiel? Die Frage wird zwischen Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi und vielleicht auch Pedro Acosta auf der KTM geklärt. Und vor allen Dingen aus deutschsprachiger Sicht, Liquimoli, Dynavolt, InterGP, wer wird Moto2-Weltmeister? Manuel Gonzalez oder Diogo Morera, der im Moment mit 9 Punkten führt von Manuel Gonzalez. Aber es gibt mit Portimao und mit Valencia ja noch 50 Punkte. Also ich drücke da mal der deutschen Liquimoli Dynavolt InterGP-Mannschaft um Stefan Keckeisen die Daumen. Also Spannung gibt es noch genug. Und wer die Bilder in den letzten Jahren mal gesehen hat, MotoGP auf dieser Rollercoaster genannten Berg- und Talbahn in Portimao, das ist allein optisch schon ein absoluter Genuss. Und das Gute ist, wir haben keine großartige Zeitverschiebung, nur 1 Stunde. Wir müssen uns nicht wieder mitten in der Nacht den Wecker stellen, sondern arbeiten zu normalen mitteleuropäischen Zeiten.
Also Portimao, das eine Jahr, wo die Formel 1 dort gefahren ist, das habe ich fantastisch gefunden, auch wenn man im Grunde genommen nicht überholen konnte. Das war, glaube ich, das Problem. Und ich glaube, auch die Boxengasse war ein weiteres Problem. Aber nur zu meinem Verständnis, der Voice. Da kommt jemand aus der Superbike-WM und dann sagt Eddie, er muss sich an die Prototypen gewöhnen. Wo, das heißt, bei der Superbike-WM fährt man mit serienmäßigen Typen, mit serienmäßigen Motorrädern und klarerweise tut man das in der MotoGP nicht. Habe ich das so richtig verstanden? Oder wo sind die größten Unterschiede? Ja, das ist richtig.
So wie, wenn man so will, in gewisser Weise wie die Moto, wie die GP2 mit Einheitsmotorrädern oder Einheitschassis und sehr striktem Reglement, auch aus Kostengründen. Und dann natürlich die Prototypenklasse, wo alles frei ist, dann vergleichbar, Formel 1. Und so ist es in der Königsklasse auf zwei Rädern vergleichbar. Superbike ist auch eine WM, ist auch eine sehr, sehr gute Meisterschaft, die inzwischen ja auch von Dorna und Liberty Media vermarktet wird. Deswegen dürfte es da auch einen kleinen Aufschwung geben, glaube ich. Sie steht aber natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen im Schatten von der MotoGP, der Motorrad-Weltmeisterschaft, die da alles überlagert. Wir haben in den letzten Jahren wenig Wechsler gehabt von den Top-Fahrern. Ich glaube, einer, der es mal geschafft hat, war der Toseland. Aber ich glaube, so viele hatten wir nicht. Ein Amerikaner hat es auch mal geschafft, aber es ist schon sehr, sehr lange her. Die war wirklich jetzt im Schatten. Man muss sagen, mit Toprak, der natürlich wahnsinnig für Furore gesorgt hat, ob seiner extrem spektakulären Fahrweise, dem Spätbremsen, seinen Stoppies und allem. Der hat tatsächlich dann das Ende der Ära von Jonathan Ray eingeläutet, der auf Kawasaki alles in Grund und Boden gefahren ist über viele Jahre. Da war auch keine Spannung da. Der war zu gut für alle anderen. Und dann hat man schon gesagt, naja, da weiß man eh, wer gewinnt. Dann brauchen wir da nicht gucken. Toprak hat die ganze Sache wirklich enorm aufgemischt. Und dass jetzt Nicolo Bulega als junger Italiener da auch wirklich sich sehr schnell und sehr konzentriert hochgearbeitet hat, sehr untypisch italienisch, ruhig, zurückhaltend, sehr analytisch arbeitend, tut der ganzen Sache wirklich gut. Und ich habe in diesem Jahr auch unter anderem mit Portimao eine Menge der Superbike-Rennen mir sehr gerne angeguckt. Da war wirklich was los. Und dieser sportliche Aufschwung zeigt sich jetzt eben auch, dass die beiden Besten dort eine Chance bekommen, sich mal in der Königsklasse zu beweisen. Das finde ich gut. Das ist ein prima, das tut dem gesamten Nachwuchs auch gut, dass es verschiedene Wege nach oben gibt. Und ich glaube jetzt Portimao, ich werde keine Minute Eddie verpassen, wenn ihr da kommentiert und zeigt, und zwar egal welche Klasse. Diese Rennstrecke ist ein kleiner Nürburgring, eine kleine Nordschleife auf modern und in sonnig meistens. Auch sehr, sehr sicher. Wir haben fantastische Rennen in der Vergangenheit gesehen und es gibt, glaube ich, keinen Fahrer, kann man sagen, im Fahrerlager, der da nicht sich freut auf das kommende Wochenende.
Schön. So, apropos Fahrer, kommende Wochenenden, wenn wir jetzt ins Jahr 2026 schauen, Eddie, dann in unserer kleinen Vorbesprechung jetzt, hat der Voice angeschnitten, dass sich in der DTM die Silly Season, die wir in der Formel 1 kennen und die ja, glaube ich, vom Jahr 2024 oder 25 keine Silly Season war, weil jeder sein Cockpit behalten hat, oder war es 23 auf 24, ich weiß es nicht mehr. Aber es dünkt mich, wenn ich euch richtig verstanden habe, dass in der DTM große Rochaden anstehen im kommenden Jahr. Ist das einfach, geht jetzt ein Zyklus zu Ende für manche Fahrer? Und welche Fahrer sind das, Eddie? Warum jetzt und warum wer?
Ja, das ist so ein bisschen der Lauf der Dinge, ne? Also es werden da im Moment Namen gehandelt. Also René Rast hat ja sowieso schon vor dem letzten Wochenende seinen DTM-Abschied verkündet. Der Grund ist ganz einfach. Er hat internationalere Aufgaben bei seinem Arbeitgeber BMW zu bewältigen mit den großen Prototypen. Jetzt behandelt man natürlich bei BMW und versucht, seinen Fahrerkader zu verstärken. Offensichtlich ist da die Wahl auf den Rookie der Saison, auf Jordan Pepper aus dem Hause Lamborghini gefallen. Der wird dann aber wohl nicht mehr DTM fahren, denn da gibt es ja nach jetzigem Stand der Dinge bei BRB über Schubert Motorsport nur zwei Autos. Eins ist fest besetzt mit Marco Wittmann. Wer das andere bekommen wird, munkelt man Kelvin van der Linde, der gerne zurück möchte in die DTM. Aber Jordan Pepper und René Rast sind nicht die einzigen, bei denen es Gerüchte gibt, dass sie wohl nächstes Jahr nicht mehr DTM fahren werden. Und auch wenn ich das im nächsten Jahr nicht mehr kommentieren werde. Das ist alles natürlich nicht so schlimm. Man ist natürlich trotzdem vernetzt und man guckt natürlich trotzdem alle Meldungen an. Und so habe ich gesehen, dass Jack Aitken, genauso wie Kelvin van der Linde, an diesem Wochenende im WEC Bahrain Rookies oder Neulinge Test aufgestellt ist für Cadillac. Der wird dann wohl auch zwei verschiedene Programme fahren und wird dann einfach schlicht und ergreifend für die DTM keine Zeit mehr haben. Jack Aitken, der Formel 1 erfahrene Engländer, der ja im Emil Frey Ferrari auch bis zum Schluss um den Titel mitgefahren ist. Und man hört auch noch nichts Konkretes über Ayan Shandiven, den Titelverteidiger. Also wenn man da die Nachrichten mal so zusammenfasst, dann droht da der DTM auf dem Fahrersektor schon ein ganz schöner Aderlass in Form von großen Namen, die dann wahrscheinlich, oder so sieht's im Moment aus, wo nicht mehr dabei sein werden. Allerdings halte ich das DTM-Konstrukt für stark genug, wenn dann meinetwegen Kevin van der Linde zurückkehren würde, also und auch die anderen Fahrernamen, die es da so gibt, da wäre dann auch wieder das, was wir gerade angesprochen haben, vielleicht mal die Chance für den einen oder anderen aus dem Nachwuchsbereich. Die werden ihre Autos schon besetzt bekommen, das ist dann eher ein Luxusproblem der Hersteller, dass sie so viele verschiedene Programme haben und deswegen auch große Fahrerkader brauchen.
Aber der Voice, wenn wir jetzt Ayhan schon als türkischen, ersten türkischen Champion der DTM so gefeiert haben, würde dieser Verlust der Serie nicht, ist das der Verlust, der vielleicht am meisten schmerzen würde aufgrund eben dieser Besonderheit, dass die Türkei als Motorsportmarkt, okay, MotoGP wissen wir es auch, wird im nächsten Jahr auch teilnehmen, aber das fände ich jetzt aus internationaler Sicht wahrscheinlich am schwierigsten zu verschmerzen. Siehst du das auch so?
Es wäre ärgerlich, aber es ist nicht zu vermeiden, weil natürlich die DTM als eine europastarke, aber natürlich de facto nationale Meisterschaft selbstverständlich auch nicht solche Gehälter zahlen kann, wie jetzt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Also Jack Aitken wird da mit Sicherheit dann bei Cadillac deutlich mehr Geld verdienen. Und er hat nicht nur die Langstrecken-WM auf dem Programm, er fährt die US-Meisterschaft, die IMSA-Rennserie in Nordamerika, plus Höhepunkt 24. 20 Stunden von Le Mans, und da muss man nicht drüber reden. Wenn man die Chance hat, Le Mans zu fahren, wird das wahrscheinlich jeder gerne tun und machen wollen. Das ist der Stand der Dinge, wenn du dich halt in der DTM qualifizierst als sehr guter und zuverlässiger und professioneller schneller Fahrer, dann kommen die Angebote für höhere Aufgaben. Das ist, glaube ich, Teil der Dinge. Es ist immer blöd bei jeder Meisterschaft, wenn der Titelverteidiger mit der Nummer 1 im nächsten Jahr nicht dabei ist. Das wirft immer Fragen auf, vor allem bei den sporadischen Fans. Aber genau wie Eddie gesagt hat, die DTM ist so stark und hat so einen Zugwert auch eben durch ihre tollen Aufstellungen, was Zuschauerzahlen angeht, was Klicks angeht, was Fernsehzeiten angeht. Da wird man sehr gute Fahrer finden. Und wir haben ja über Jahre leider immer wieder, vor allem der Zeit, als die DTM ja nur eine Zwei-Markenmeisterschaft war, da haben wir dann auch gesehen, dass relativ schnell dort dann auch die Stallorder gegriffen haben und dann eben nur zwei oder drei Fahrer pro Hersteller hat Meisterschaft fahren können. Da gab es kein Hockenheim-Finale mit neun Kandidaten, die Champion werden konnten. Das hat sich alles dramatisch verändert in den letzten Jahren, und zwar in Richtung mehr Spannung, in Richtung mehr Hersteller, in Richtung breiteres Feld, auch wenn diese Rekordgagen natürlich dadurch, dass es keine direkten Werkseinsätze mehr sind, nicht mehr gezahlt werden. Und wenn einer halt woanders mehr verdient, fair enough, das ist ja in Ordnung. Wie bei Kelvin van der Linde sehen wir ja, und bei Sheldon ist es ähnlich, der Wunsch, in die DTM wieder zurückzukommen, ist bei vielen Fahrern, die auch schon größere Aufgaben gemacht haben und international fahren, immer noch sehr groß. Also als Zugnummer, als attraktive Plattform wird die DTM sicherlich in den nächsten Jahren weiter wirken. Und ich finde es nicht schlecht, wenn ein paar neue Namen kommen. Wir haben in den Nachwuchsbereichen einige sehr große Talente. Wenn die eine Chance bekämen, wäre auch kein Fehler. Wir sind, glaube ich, tatsächlich ist es ein Luxusproblem, was wir gerade besprechen in der DTM. Denn so einen Wechsel gab es immer wieder mal. Es hat sich jetzt allerdings tatsächlich, nachdem es doch statisch war in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, jetzt doch eine Menge verändert. Und ich finde, ein bisschen frischen Wind, Eddie, finde ich gut.
Schadet nie. Das haben wir ja schon häufiger gesehen. Haben wir ja zum Beispiel an Jordan Pepper im Grasser Lamborghini jetzt in der Saison gesehen. Das war ja seine erste permanente Saison als DTM-Fahrer. War immer ein Traum von ihm. Aber gut, wenn dann BMW natürlich kommt und ihm andere Programme anbietet, die international größeres Renommee haben. Und da müssen wir ja auch noch, wie im Falle Jack Aitken zum Beispiel, unterscheiden. In der DTM fahren sie halt GT3-Autos. Und das, was Jack Aitken da anscheinend als Programm von Cadillac mit dem Highlight Le Mans 24-Stunden-Rennen geboten kriegt, das sind halt eben die großen Prototypen-Autos. Also von daher hat das ja auch nochmal eine technische Seite. Und da kann man sich ja vorstellen, wenn dann so ein Hersteller wie Cadillac da mit Vollgas hintersteht und Jack Aitken unbedingt haben will, ja, dann werden sie ihn den auch mit dem geeigneten Scheck am Ende des Tages gut überreden können. Und da muss man dann eben als Fahrer dann auch in den sauren Apfel beißen und eventuell mal, so wie es bei Kelvin van der Linde in diesem Jahr ja mit seinen großen Erfolgen in seinem BMW-Premierenjahr passiert ist, ja, das muss man dann schlucken. das ist der Lauf der Dinge auch im Motorsport und das wird sich so schnell nicht ändern. Aber nochmal gesagt, da müssen wir uns um die Zukunft der DTM, glaube ich, keine Sorgen machen. Da gibt es genügend im Nachwuchsbereich, die danach rücken können und auch das wird dann sicherlich interessant.
Gut. Wenn es irgendwo beleuchtet wird, dann hier bei Sportradio 360. Danke, Eddie. Der Voice bleibt noch dabei, denn gleich geht's weiter mit Stefan Ehlen, mit der Voice und mit der Formel 1 Big Show 734. Kurze Pause.
Hier ist Elke Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
Es ist die Big Show 734. Wir machen weiter mit dem Motorsport. Der Voice ist dabei geblieben, dazugekommen, wie jede Woche zu Formel 1 von formel1.de, motorsport.com. Stefan Ehlen, servus Stefan.
Ahoi.
Stefan Ehlen hat mich in der vergangenen Woche, das möchte ich bitte vorausschicken, und ich weiß, der Voice verzeiht mir das. Was heißt verzeihen? Der Voice unterstützt das sogar. Stefan Ehlen hat mich in der vergangenen Woche nach meiner Adresse gefragt und ich war jetzt schon länger nicht mehr in München, aber mich dünkt, dass bald ein Paket einschwebt, netterweise. Stefan, was wird in diesem Paket drinnen sein und warum sollten alle Leute, viele, viele Leute, die uns jetzt hören, im Buchladen ihres Vertrauens vorbeischauen?
Ich habe jetzt tatsächlich nur einen Teil der Frage gehört, aber ich habe dem Rest entnommen, dass es ums Buch geht. Ja, was so sollen die Leute da mitnehmen? Also die Leute können sich darauf freuen, auf eine Erklärung. Was ist die Formel 1 und wie funktioniert die Formel 1? Und ich habe mich da mal auf eine Reise gemacht, ein bisschen recherchiert und geguckt, was steht denn da überhaupt so drin? Wer steht überhaupt in der Formel 1? Wer steht dahinter? Wer sind die Eigentümer? Was machen die Leute eigentlich alle? Also es ist viel beschrieben, wie ein Team funktioniert, wie die FIA funktioniert, wie auch das Formula One Management funktioniert oder nicht funktioniert, genau. Und was es für Voraussetzungen gibt, dass die Formel 1 überhaupt in bestimmten Rennstrecken fahren darf, anderswo aber nicht. Warum die FIA will, dass im Kiesbett kein Gras wächst und dergleichen mehr. Also es sind total viele kuriose, verrückte Fakten da drin, die einfach die Formel 1 in all ihren Facetten beleuchten. Natürlich geht es auch um das Reglement 2026, das ist da alles auch mit drin. Und es geht im Prinzip um alles, was die Formel 1 halt so ausmacht und es wird halt sehr genau erklärt, wie dieser Sport funktioniert. Und ich finde, das ist eine coole Geschichte, weil am Ende ist es im Prinzip so eine Art Nachschlagewerk für jeden, die da ein bisschen mehr eintauchen wollen in die ganze Materie und dann einfach wissen wollen, zu jeder Art oder zu jedem Bereich der Formel 1, wo kann ich mich da schlau machen, das steckt dann alles in diesem Buch drin. Und ein bisschen Geschichte, das konnte ich natürlich nicht lassen, gehört natürlich auch dazu.
Als Historiker, ganz klar. Ja.
Sowieso. Also so ein paar Episoden aus der Vergangenheit, die man halt kennen sollte, die sind auch in dem Buch enthalten. Nicht in der Tiefe wie bei Grand Prix-Geschichten, aber eben auch so, dass man sagen kann, okay, wenn ich dieses Buch gelesen habe, Formel 1, alles, was man wissen muss, dann kann ich mitreden bei jedem Stammtischgespräch.
Formel 1, alles, was man wissen muss, von Stefan Ehlen. In welchem Verlag, Stefan?
Meyer und Meyer Verlag aus Aachen, genau. Und gibt's in allen gängigen Bestellmöglichkeiten jetzt schon vorzubestellen. Kommt dann am 17. November raus. Kann man auch bei mir auf der Webseite kaufen. Und nur bei mir gibt's auch Signatur und eventuell eine Widmung, wenn gewünscht ist. Das müsstet ihr dann also bei mir im Onlineshop bestellen unter grandprixgeschichten.com. Ansonsten natürlich auch über die gängigen Bestellmöglichkeiten, Amazon und dergleichen mehr.
Und bitte Support Platz machen in der Spiegel-Bestsellerliste.
Ja, das sowieso. Support your local book dealer. So, jetzt sind wir in einem Land, The Voice, das eine große, große Formel 1 Tradition hat, weil zwei, ich weiß nicht, Nelson Piquet ist für mich nicht dieselbe Liga wie Ayrton Senna, vielleicht sollte er es sein, aber zwei doch legendäre, mindestens, Emerson Fittipaldi habe ich vergessen, um Gottes Willen, drei Weltmeister, habe ich noch vielleicht jemanden vergessen, aber die drei fallen mir mal spontan ein. Was muss man über den brasilianischen Formel-1-Fan als solchen wissen? Es wird in Sao Paulo gefahren, im vergangenen Jahr hat Max Verstappen durch einen nicht unglücklichen Rennverlauf, glaube ich, 16 Plätze gut gemacht, oder waren es 15 Plätze, hat von ganz weit hinten noch gewonnen. Aber die Motorsportbegeisterung in Brasilien kann man die in irgendeiner Art und Weise vielleicht mit Monza vergleichen, wo du ja Stammgast bist?
Ja, das stimmt. Das ist sicherlich so. Und der Auslöser des Ganzen tatsächlich war Emerson Fittipaldi, als der Ende der 60er Jahre dann nach Europa kam. Als wilder Jungle Boy verrufen, aber eben wahnsinnig schnell und hat dann auch innerhalb kürzester Zeit über die Formel 3 und Formel 2 den Weg in die Formel 1 gefunden, hat dann die ersten Rennen gewonnen. Er war im Grunde Weltmeistermacher, im Übrigen auch von Jochen Rindt 1970, weil er war bei Lotus Teamkollege und als Jochen Rindt in Monza tödlich verunglückt war, war ja die Meisterschaft noch offen. Jackie X hätte ihn noch überholen können. Und bei den letzten Rennen hat tatsächlich Emerson Fittipaldi so gut gefahren als neuer Formel-1-Fahrer, hat auch Rennen gewonnen, dass er Jackie X davon abgehalten hat, punktemäßig an Jochen Rindt vorbeizugehen. Da hat er sich zum ersten Mal quasi in die Geschichte eingetragen. Dazu ist er nach wie vor auch bis heute noch ein extrem populärer Mensch und Sportler in Brasilien. Ich hatte seine großen Plakate mit dem schwarz-goldenen John Player Special Lotus. Die hatte ich bei mir im Kinderzimmer hängen, weil er war der Erste, den ich richtig, richtig cool fand. Ich habe ihn letzten Jahre öfter noch getroffen, ist gesundheitlich noch gut drauf, ist ja dann auch zu den IndyCars gegangen, hat Indianapolis 500 gewonnen, ist US-Champion geworden, ist Sportwagenrennen gefahren. Einer von denen, die damals, Gott sei Dank, und das fanden wir, glaube ich, beide, Stefan Ehlen, sehr gut, alles gefahren ist, was es irgendwie gab. Da waren noch nicht solche Irrsinnsummen im Spiel bei den Fahrergagen wie aktuell in der Formel 1. Und der hat tatsächlich in Brasilien dann auch für eine Grundbegeisterung gesorgt. Fahrzeuge, Zwei- und Vierräder sind dort immer sehr populär gewesen, in Südamerika ohnehin, in Brasilien auch. Und er hat dann tatsächlich dafür gesorgt, dass eine Menge jungen Nachwuchsfahrer aus Brasilien dann eben auch Chancen in Europa bekommen haben. Ein paar hast du ja auch schon genannt. Jens, aber auch so ein Carlos Pace kam und hat Grand Prix-Rennen gewonnen im Brabham-Team von Bernie Ecclestone. Also es seitdem, seit dieser Initialzündung, sind immer wieder starke Brasilianer gekommen und haben, wenn du willst, die Flamme der Leidenschaft in Brasilien weiter hochgehalten. Es ist dazu eben aber auch eine fantastische Rennstrecke. Interlagos zwischen den Seen, es ist dazu immer, und das hat man eigentlich bis auf ganz wenige Ausgaben in all den Jahrzehnten immer die Wetterkapriolen, die enorm mitspielen. Ja. Wie hast es ja Jens gerade vorhin ja auch in der Anmoderation schon gesagt, das war ja auch einer der Gründe, warum Max letztes Jahr übers Wasser laufen konnte. Und das hoffen wir natürlich jetzt auch neben den begeisterungsfähigen Fans auch in diesem Jahr, dass wir tatsächlich ein paar Variablen haben werden in diesem Gigantenkampf zwischen Max Verstappen und den beiden McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri. Und ein bisschen Würze ist, dass Bernie Ecclestone, der seit 3-4 Jahren in einer Ranch in Brasilien lebt, mit einer Brasilianerin verheiratet ist, die im Übrigen ja auch Einfluss hat auf die Wahl des FIA-Präsidenten. Insofern, Bernie mischt da immer noch mit hintenrum. Müssen wir auch zugeben, dass tatsächlich wir sehr gespannt sind, wer die besseren Nerven hat von diesen dreien. Denn ich glaube, Stefan, da sind wir uns einig, schnell sind die alle, Grand Prix können die alle gewinnen. Inzwischen ist der Red Bull, glaube ich, auch wieder auf allen Arten von Rennstrecken gut. Und es wird jetzt im Schlusssport deutlich auf die mentale Verfassung ankommen, auf die Nerven.
Soll ich einhaken?
Hake ein, bitte.
Ja, ich glaube, also die letzten Wochen waren ja so verrückt, dass man eigentlich von Tag für Tag am Rennwochenende auch immer wieder neuen Favoriten hatte auf den Titel. Deswegen, also das geht gerade so hin und her und ist so endlich so ultra spannend der Titelkampf geworden, glaube ich, dass man sich wirklich freuen kann auf die restlichen Rennen in der Saison. Und es sind so viele Fragezeichen mit drin. Kann Max Verstappen diese sensationelle Aufholjagd vielleicht wirklich noch durchziehen? Kriegt Oscar Piastri die Kurve? Kann Lando Norris an sein Formhoch anknüpfen? Also ich finde es einfach großartig.
Aber woran, Stefan Ehlen? Ich meine, was muss sich Oscar Piastri jetzt einreden? Woran kann er sich aufhängen? Die letzten Rennen, es wäre ja schlimm genug gewesen oder das wäre ja noch vertretbar gewesen, wenn er als Zweiter hinter Lando Norris ins Ziel gekommen wäre. Ist er aber nicht. Er hat massiv Punkte verloren. Also wo ist der Lichtblick am Ende eines dunklen Tunnels, in dem sich Oscar Piastri gerade befindet?
Der Lichtblick ist, glaube ich, das Auto ist grundsätzlich schnell. Okay. So ist grundsätzlich in der Lage, Max Verstappen zu schlagen. Das ist, glaube ich, wichtig für McLaren und wichtig auch für Oscar Piastri zu wissen, dass wenn er diesen einen Hebel, diesen einen Schalter umlegt, dass es dann schon gehen kann. Die große Frage ist nur, hat er in Mexiko wirklich diesen Schalter gefunden? Er hat ja selber gesagt nach dem Rennen, ja, also er hat so ein paar Dinge getestet und so mit der Dauer im Rennen kam ihm dann schon, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Aber das klang alles nicht so, dass die Sache gelöst ist. Und ich gehe schwer davon aus, dass mein Auto irgendwie Chassis angeknackst oder sonst was. Weil so allmählich, glaube ich, gehen auch bei McLaren oder Piastri um der Teamkollege Lando Norris so viel aktuell. Und das ist schon ein Problem. Und ja, Piastri jetzt am Wochenende auch wieder für den Fall, dass er von Anfang an wieder hinter Lando Norris liegen wird. Ja, weil dann tauchen natürlich wieder die Fragezeichen auf. Geht nicht, ich krieg die Zehntel nicht hin. Und Andreas Teller als Teamchef hat ja auch gesagt, es ist jetzt nicht so, dass es in irgendeiner bestimmten Kurve gelegen hat, sondern der Piastri verliert einfach Tausendstel oder Hundertstel an allen Ecken und Enden auf der Rennstrecke. Und das ist, glaube ich, schon ein besorgniserregendes Problem. Und wenn er das nicht final gelöst kriegt, dann fährt das immer mit in seinem Kopf. Definitiv. Und das wird ihn einschränken. Und ja, eben, die Antwort kann es nur im Prinzip geben jetzt in Brasilien auf der Rennstrecke, aber das ist das nächste Problem. Es gibt nur ein freies Training. Sorry. Danach geht's ja direkt rein in das Sprint-Qualifying, dann kommt der Sprint, dann kommt das Qualifying und dann der Grand Prix. Also viel Zeit zum Testen ist da nicht. Und wenn es dann nicht von Anfang an gut läuft, wenn man also nicht aussortiert schon an der Rennstrecke ist, dann kann es halt sein, man schleppt halt so ein Defizit dann mit ins restliche Wochenende und dann wird's bitter, weil wenn ich richtig rechne, dann gibt's insgesamt 33 Punkte zu holen. 8 für den Sprint-Sieg und 25 für den Grand Prix-Sieg und das kann dann schon reinhauen in der Endabrechnung, ne? Also Oscar Piastri, der steht gewaltig unter Druck.
Dazu müssen wir vielleicht sagen, wir hatten bei den letzten Rennen, Stefan, Rennstrecken, wo wir nicht so wahnsinnig viel Grip hatten. Wenn wir jetzt an Brasilien denken, an Interlagos, Sao Paulo und vielleicht auch wieder Wetterkapriolen. Der Lando Norris kommt offenbar mit einem Fahrbahnbelag, der eher rutschig ist, der nicht optimalen Grip bietet. Sowohl auf einer Runde wie eben auch über die Distanz deutlich besser zurecht als Piastri. Das ist bekannt. Piastri kann, wenn der Reifen gut beißt, kann mehr aus dem Auto rausholen als der Norris und zwar auch auf Anhieb kalt aus der Box raus. Aber bei diesen Wetterungsbedingungen und bei dem Wetter hin und her, dazu der alte, relativ alte Belag in weiten Teilen von Interlagos, das spricht zumindest davon her, dass Lando Norris seinen Aufwärtstrend wird dort fortsetzen können, wo der allerdings McLaren im Vergleich zu Red Bull steht, die ja nun sehr gute Ergebnisse in den letzten Rennen und vor allem aber auch eben in Interlagos in den letzten Jahren hatten. Das bleibt jetzt wirklich sehr spannend. Also sind Nuancen, bei denen es um die es geht, aber ganz in der Tat, ganz ein großes Problem ist offenbar, dass Lando Norris mit dieser Art von Strecken und dieser Art von Asphaltoberflächen, die wir in der letzten Zeit hatten, deutlich besser zurechtkommt mit seinem Fahrstil als Piastri.
Und dann habe ich quasi als Abschlussfrage, lese ich auch in deinem Buch, Stefan Ehlen, nach welchen Kriterien diese Sprints vergeben werden? Weil ich gefühlt vor dem Sprint in Austin haben wir Monate, ich habe mich schon selbst gefragt, gibt's diese Sprints überhaupt noch? Und dann gibt's einen in Austin und jetzt sind wir beim übernächsten Grand Prix in Brasilien. Jetzt gibt's wieder einen Sprint. Gibt's da ein Rotationssystem? Wird da vor einem Jahr gezogen? Wie werden die Sprintrennen vergeben?
Die werden eingekauft. Also derjenige, der halt sagt, ich hätte gern so einen Sprint, der kriegt auch so einen Sprint. Ich glaube, nächstes Jahr kriegt Sandford einen Sprint, so zum Formel-1-Abschied, weil da ist ja dann Schluss nach 2026. Aber mehrheitlich ist es schon so, dass die Formel 1 das dahin gibt, wo halt der Veranstalter sagt, ja, das wäre uns ein paar Euro mehr wert, dass wir diesen Sprint dort haben. Und es gibt auch schon manchmal so die Situation, dass die Formel 1 nominiert und sagt, hey, wir hätten gerne mal den Sprint in Spa. Das ist jetzt dann manchmal nicht die unbedingte Rennstrecke, wo man sagt, die ist prädestiniert für ein Sprintrennen, weil überholt man über vielleicht jetzt nicht so easy von der Hand gehen, auch mit DRS nicht. Also das gab's auch schon. Aber in der Mehrheit ist das einfach so, ja, das wird fürs Entertainment quasi zugekauft, wie jetzt in Austin oder in Brasilien oder in Katar, dass in Katar ein Sprintrennen gefahren wird. Also es geht nur darauf zurück, dass die halt sagen, ja, für 5 Mark extra machen wir das. Und dementsprechend, die Formel 1 nutzt das natürlich auch kommerziell völlig aus und verkauft es sozusagen meistbietend.
Na bitte. Das Leben ist schlecht und besonders schlecht in der Formel 1. Alles ist käuflich. Nur nicht Sportradio 360. Wobei, wenn jemand uns ein Angebot macht, wir sagen zu fast allem ja. Aber das nur nebenbei. Danke Stefan Ehlen, danke The Voice. Wir freuen uns auf ein spannendes Wochenende in der MotoGP. Natürlich auch in Brasilien. Hoffentlich regnet es ein kleines bisschen. Vielleicht nicht so sehr in Portimao, aber bei der Formel 1, da nehmen wir das gerne mit. Kurze Pause in der Big Show 734.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
He steps up. He's all by himself. Fires into the end zone. Touchdown! No! No! And he's got a touchdown! He is Houdini! What a play! Oh, he's got the first down! Oh, a Ben Roethlisberger! Wow!
The Big Show 734, Renners NFL Rundown. So, in dieser Woche, Trade Deadline ist vorüber und dazu kommen wir jetzt gleich, Andreas. Einer meiner Lieblingsnamen, No Jokes with Names. Wir hatten das heute schon mal mit Michael Körner, aber No Jokes with Names, Sauce Gardner, ist nach Indianapolis getradet worden von den Jets. Sind die Colts also der große Gewinner der Trade Deadline und welche Teams haben noch gut abgeschnitten?
Na gut, die Indianapolis Colts haben natürlich sozusagen die größte Headline geschrieben mit dem Trade für einen zweifachen All-Pro-Cornerback. Das ist natürlich ein Ausrufezeichen und in den letzten Jahren oder insgesamt ist es eher unüblich, dass bei so einer Trade-Deadline ein so großer Name getradet wird. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass Teams ihre allerbesten Spieler normalerweise gerne behalten wollen. Das hat auch was damit zu tun, dass selbst wenn die verfügbar wären, oft die Gehaltsstrukturen ihrer Verträge schwierig sind für den neuen Club und der neue Club auch unter der Salary Cap einen großen Vertrag erstmal unterbringen muss. Also das verkompliziert die Angelegenheit. Was jetzt die Jets und Sauce Gardner angeht, das ist tatsächlich etwas, was ja auch kontrovers diskutiert wird, weil die Indianapolis Colts haben ja eine Menge abgegeben, nämlich zwei Erstrunden Draftpicks. Und das bedeutet jetzt erstmal, und ich glaube, das ist vielleicht eine Sache, die nicht so oft besprochen wird, aber das ist das, was es bedeutet. Daniel Jones ist der Quarterback der Zukunft, weil die Indianapolis Colts haben dadurch, dass sie die zwei Erstrunden-Picks getradet haben, sich alle Möglichkeiten genommen, auf die eine oder andere Weise im Draft oder durch einen anderen Trade einen anderen Quarterback als Daniel Jones zu holen. Also von dem sind sie überzeugt, das ist ja erstmal eine positive Nachricht. Kann man ja auch verstehen nach den gezeigten Leistungen, aber Daniel Jones war halt ein Wackelkandidat über einen großen Teil seiner Karriere und jetzt hat er eine Mannschaft gefunden, die an ihn glaubt und bei dem alles zusammenpasst. Er wird also bleiben. Ja, und ansonsten ist dann halt die Frage, ist das dann nicht trotzdem zu viel für einen Cornerback? Aber für Indianapolis heißt das halt, wir glauben, wir haben eine realistische Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Und wir haben uns jetzt mit einem sehr guten Spieler verstärkt und einen Schwachpunkt bei uns im Kader bereinigt. Und deswegen ist das Ziel von Indianapolis, ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt der Super Bowl das Ziel ist, aber ich glaube, das Halbfinale sollte man schon erreichen, ab dann kann man sowieso nicht mehr planen. Ne? Aber das ist die Qualität, die diese Mannschaft hat und das ist das Ziel, das man sich jetzt auch gesetzt hat. Ansonsten sollte man positiv in der ganzen Geschichte wahrscheinlich die Philadelphia Eagles erwähnen. Howie Roseman, ihr General Manager, hat mal wieder zugeschlagen. Sie haben mit Jalen Phillips von den Miami Dolphins einen Pass-Rusher engagiert und Pass-Rush-Hilfe brauchen ganz viele in der Liga. Die Eagles waren halt in der Lage, da tatsächlich nachzuhelfen. Und außerdem haben sie Cornerback Michael Carter verpflichtet. Das ist auch noch ein Schwachpunkt im Kader, an dem die Eagles gearbeitet haben. Dazu kommt noch Jair Alexander, den sie letzte Woche von den Baltimore Ravens geholt haben. Ein ehemaliger Top-Cornerback, der allerdings von außen zumindest nicht nachvollziehbaren Gründen in den letzten Jahren doch deutlich nachgelassen hat. Das ist dann wahrscheinlich der Versuch zu gucken, ob da tatsächlich noch was zu holen ist bei ihm. Und bei den Seahawks muss man auch dazu sagen, die haben auch eine Verpflichtung gemacht mit Rashid Shaheed von den New Orleans Saints. Das ist ein sehr schneller Receiver und gibt dem Team damit eben auch eine Qualität, die vorher so nicht da war. Insofern ist das auch etwas, was Seattle am Ende eine bessere Chance gibt im Kampf um die Playoff-Position und ja, dann zusätzliche Waffen, um in den entscheidenden Spielen eben auch noch vielleicht den einen Touchdown mehr zu machen als bisher.
Ja, die andere Seite der Medaille, also welche Teams außer den Jets haben die Saison jetzt schon aufgegeben? Und, was noch wichtiger, für wen war es das auch wert?
Reden wir über die Teams, bei denen nicht mehr viel zu erwarten ist. Ja, die New Orleans Saints, wir haben gerade über Rashid Shaheed geredet, die haben natürlich mit der Tatsache, dass sie ihren schnellsten Receiver getradet haben und dass sie auf ihren Rookie-Quarterback umgestiegen sind, obwohl Spencer Rattler, der vorher gespielt hat, gar nicht so schlecht war, ganz klar signalisiert, da geht nicht mehr viel. Es gibt noch andere Mannschaften, die praktisch keine Playoff-Chancen haben in der NFC, nämlich zum Beispiel die New York Giants und die Washington Commanders, gerade nach der Verletzung von Jaden Daniels. Aber ja, das sind jetzt Mannschaften, die bis vor kurzem eben noch damit gerechnet haben, dass sie die Saison vielleicht wieder in die Spur bekommen. Dafür ist es jetzt wahrscheinlich zu spät. Aber die waren jetzt zur Trade-Deadline nicht so aktiv, dass sie jetzt ihre besten Spieler abgegeben haben. Die Tennessee Titans in der AFC, die sind genauso aus den Playoffs raus wie die New York Jets, auch die Cleveland Browns und die Miami Dolphins und die Las Vegas Raiders. Alle haben praktisch keine Chancen mehr, was zu machen. Wir haben es gesehen, die Raiders haben Jacoby Myers weggetradet, einen ihrer besseren Receiver. Die Miami Dolphins, über Jalen Phillips haben wir geredet, über die Jets haben wir auch geredet. Bei den Jets ist halt interessant, dass die mit mehreren Deals, sie haben ja auch noch Quinnen Williams, ihren Defensive Tackle, abgegeben, dass die dafür gesorgt haben, dass sie jetzt möglichst viele Draftpicks haben, um das Team wieder neu aufzubauen. Und das Frustrierende ist halt, sie haben ja mit Sauce Gardner und Quinnen Williams zwei Spieler, die jetzt begehrt waren bei anderen Teams, selber getradet, müssen sie jetzt weggeben, weil es nicht gelungen ist, um diesen Kern herum ein schlagkräftiges Team aufzubauen. Und jetzt geht halt der Neuaufbau wieder von vorne los. Und Neuaufbau ist ja quasi der Dauerzustand bei den New York Jets. Und dann muss man halt auch wieder bei seinen Draftpicks richtig liegen. Und das ist ja bekanntlich auch keine Garantie. Erstrunden-Draftpicks funktionieren nicht immer. Und die Dolphins haben jetzt zwei gute Spieler weggegeben und müssen erstmal schaffen, zwei genauso gute wieder zu verpflichten.
Ja, kommen wir zum letzten Spieltag. Die Chiefs haben mal wieder gegen die Bills verloren. Eigentlich vom Ergebnis her recht knapp, aber wenn der Sportinformationsdienst, der SED, dann sogar titelt, und der SED kümmert sich nie um die NFL. Und am Montag war der Titel Mahomes so schlecht wie nie. Andreas, war es wirklich so schlimm?
Ja, es gibt tatsächlich ein paar statistische Details, die dafür sprechen, dass es die schlechteste Leistung von Patrick Mahomes überhaupt war. Er hat zum Beispiel eine sehr schwache Trefferquote gehabt. Es gibt auch eine Statistik darüber, wie erfolgreich die Passspielzüge der Chiefs in diesem Spiel waren. Die waren auch unter Mahomes noch nicht so schlecht wie in diesem Spiel gegen die Buffalo Bills. Ja, aber auf der anderen Seite, das kann mal passieren. Patrick Mahomes ist einer, der sich das Vertrauen erarbeitet hat, und jetzt war es halt mal ein schlechteres Spiel, und das lag ja jetzt nicht nur an ihm, sondern es lag an den Rahmenbedingungen, es lag daran, dass die Offensive Line der Kansas City Chiefs, die in dieser Saison relativ gut ausgesehen hatte, in diesem Spiel wieder Probleme hatte, gab natürlich auch wieder Verletzungsprobleme auf wichtigen Positionen, wo dann nicht die Idealbesetzung auf dem Platz stand. Also da kamen ein paar Dinge zusammen und umgekehrt gilt ja auch immer noch, ja, wir wissen ja, wenn die Bills und die Chiefs gegeneinander spielen in der regulären Saison, gewinnen die Bills, in den Playoffs gewinnen die Chiefs. Ich würde jetzt nicht Haus und Hof draus setzen, dass es dieses Jahr wieder passiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Chiefs und die Bills nochmal aufeinandertreffen, ist gar nicht so gering und dann werden die Karten natürlich völlig neu gemischt.
Ja, Monday Night Football wollen wir auch mal wieder ansprechen. Da verlieren die Dallas Cowboys gegen die Arizona Cardinals und sind jetzt in einem richtig tiefen Sumpf drinnen. Andreas, wie tief ist dieser Sumpf? Und kommen sie selbst wieder raus.
Ich glaube, das Frustrierende wirklich für die Cowboys bei der Niederlage im Monday Night Football Spiel ist, wenn man sich in dieser Saison auf eins verlassen konnte, dass die Offense funktioniert. Dak Prescott hat bis dahin eine super Saison gespielt. Alles andere drumherum hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Die Verteidigung war das große Sorgenkind und jetzt gegen die Arizona Cardinals, haben wir dann halt gesehen, dass wenn die Offense mal nicht funktioniert, dann haben sie wirklich gar keine Chance gegen irgendwen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Trade Deadline. Jerry Jones hat ja auch den ein oder anderen Deal noch gemacht, nachdem sie Micah Parsons vor der Saison weggegeben haben. Ich vermute, da ging es eher um persönliche Zwistigkeiten am Ende, dass man sich da nicht einig werden konnte. Und jetzt haben sie halt Verstärkung für die Defensive Line geholt, nämlich diesen Quinnen Williams von den New York Jets, über den wir schon geredet haben, dazu mit Logan Williams auf der Linebacker-Position, einen, der in Cincinnati auch kein Leistungsträger war, aber trotzdem immer noch besser ist als das, was die Cowboys auf der Position ins Rennen schicken zuletzt. Und deswegen, ja, ist das halt ein Punkt, wo man dann sagen muss, sie justieren nach in der Verteidigung, weil sie merken, das reicht so nicht. Das sind dann aber auch, glaube ich, eher Deals, die schon für die Zukunft gedacht sind. Also sowohl Williams als auch Logan Wilson sind Leute, die über diese Saison hinaus Verträge haben und dann eben auch in Dallas bleiben. Und ganz klar, die Defense ist die große Baustelle und sie haben halt eine sehr gute Saison bisher der Offense in den Sand gesetzt, deswegen, weil die Verteidigung eben mit das Schwächste ist, was in der NFL rumläuft.
So, zurück nochmal zu den Colts. Die spielen jetzt am Sonntag gegen die Atlanta Falcons in Berlin. Ich weiß, unser lieber Freund Maxi Ost hat noch eine Karte übrig. Zumindest hat er die am Mittwoch in der Früh noch gehabt. Gibt es Gründe, warum man sich vielleicht kurz entschlossen doch noch auf dem Secondary Market nach einem Ticket umschauen sollte?
Naja, man sollte erstens, weil es ein NFL-Spiel auf deutschem Boden ist und davon gibt's nicht allzu viele und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, das anzuschauen. Wie es auf dem Secondary Market genau aussieht, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht verfolgt. Ich weiß nicht, ob die Tickets extrem teuer sind da oder ob da die Preise gerade fallen. Wie auch immer, NFL live im Stadion zu schauen, ist auf jeden Fall ein besonderes Erlebnis. Das lohnt sich sicher. Und ich glaube, viele haben vor der Saison, also die Paarung gelesen haben, in Indianapolis gegen Atlanta, so gedacht, naja, das sind so zwei Mittelklasse-Teams, bin ich mir nicht sicher, ob ich mir das anschauen muss. Na gut, die Indianapolis Colts sind aktuell zumindest nach ihrem erspielten Ergebnis das beste Team der AFC, trotz der Niederlage am Wochenende. Das ist eine Mannschaft, die das Potenzial hat, um den Super Bowl mitzuspielen. Haben wir ja vorhin schon drüber geredet, deswegen sich die Colts anzuschauen, das kann auf gar keinen Fall irgendwas schaden. Und ja, wie gesagt, NFL auf deutschem Boden, Pflichtprogramm, würde ich sagen.
Ja, und hinten raus die ganz große wöchentliche Frage, was gibt's an diesem Wochenende noch zu beachten, Andreas?
Ja, wenn wir über die wichtigen Spiele am Wochenende reden, Indianapolis gegen Atlanta ist natürlich was Besonderes, weil es in Berlin stattfindet, zum ersten Mal ein reguläres Saisonspiel in Berlin. Preseason-Spiele hat es da ja schon gegeben, schon in den 90ern. Und wie gesagt, die Indianapolis Colts sind auch ein Team, das man beachten muss. Und das Spiel ist um 15.30 Uhr. Es gibt also gar keine Konkurrenz zu der Zeit, dass man sagen könnte, ich muss jetzt mein Lieblingsteam gucken. Deswegen würde ich sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Von den 19 Uhr Spielen ist Tampa Bay gegen New England ein ziemlich gutes Spiel. Zwei gute Mannschaften. Drake May in New England, der hat jetzt letzte Woche auch nicht seinen besten Tag gehabt, aber ist einer, der auf dem steilen Weg nach oben ist. Insofern, den sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen. Dann haben wir noch in der späten Schicht 22.25 Uhr NFC West Duell San Francisco gegen die Los Angeles Rams. Zwei Mannschaften, die sich dann mit Seattle zusammen um den Divisionssieg bewerben. Und das ist dann auch immer wieder das Duell Kyle Shanahan gegen Sean McVay. Zwei gute Freunde, die sich aber auf dem Footballfeld nichts schenken. Also auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Und Monday Night Football diese Woche, die Green Bay Packers gegen die Philadelphia Eagles. Philadelphia, die ein bisschen umgestellt haben, immer noch einen der talentiertesten Kader der Liga haben, während die Green Bay Packers gerade gegen die Carolina Panthers verloren haben. Und bei Green Bay ist halt wirklich so ein bisschen das Problem, da schaut man drauf, da sagt man, die haben ganz viel in ihrem Kader, die müssen mit der Qualität eigentlich richtig gut sein und dann kommen nicht nur einmal so ein Spiel gegen Carolina, das kann immer mal passieren, aber sie haben ja relativ regelmäßig wirklich enttäuschende Leistungen, die so ein bisschen aus dem Nichts kommen. Und ja, für die Packers ist das jetzt schon dann ein richtig wichtiges Spiel, denn die Eagles sind ein echter Prüfstein. Mal sehen, ob Green Bay da die optimale Leistung abrufen kann.
Das war's, Renners NFL Rundown. Nächste Woche wieder. Danke, Andreas, kurze Pause. Big Show 734.
Hi, hier ist Carlo Tanner und Sportradio 360 muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer, und das hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
Big Show 734. Jetzt ist die Baseball-Saison 2025 vorüber. Es hat das Team gewonnen und da werden mich Axel Goldmann und Tom Heberlein vielleicht korrigieren, aber ich glaube nicht, dass das jetzt notwendig ist mit der höchsten Payroll. Mit anderen Worten, der FC Bayern München in der Major League Baseball, wenn man es auf die Bundesliga überträgt. Und Axel, ich finde es trotzdem okay, weil diese World Series irgendwie, und man sagt das immer so, hat keinen Verlierer verdient gehabt, aber ich kann absolut gut damit leben, mit dieser Storyline auch, dass die Dodgers gewonnen haben. What say you, Axel Goldmann?
Ich sage erstmal hallo.
Hallo.
Guten Tag. Guten Tag in die Runde. Und dann gebe ich dir tatsächlich recht, aber auch nur, weil ich emotional nicht so wirklich involviert war, sondern weil ich das von außen ein bisschen betrachtet habe. Die Serie war, wie die gesamten Playoffs, super gut. Rein vom Sportlichen her, von der Dramaturgie, vom Aufbau, von den ganzen Twists und Turns, die sie genommen hat. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, zuzugucken. Dennoch, und so viel Empathie habe ich dann mit Toronto und den Blue Jays, war es halt am Ende schon ein Heartbreaker. Und ich hätte mit einem anderen Ausgang genauso gut leben können.
Tom, es gab, wenn Axel sagt Heartbreaker, allein diese eine Situation, wo Rojas war es, glaube ich, der von der Second Base, also Position von der Second Base zum Catcher der Dodgers wirft und der die Plate aber nicht berührt. Ein Sekundenbruchteil hat entschieden. Das ist heartbreaking, aber das ist auch, finde ich, das Grandiose am Baseball, wo keine andere Sportart dann mit kann, auch keine amerikanische andere Sportart am Ende. Ich kann mir keinen Verlauf einer Super Bowl vorstellen, der so spannend ist, weil Baseball hat so viele Facetten hat, die einem im August wurscht sind, weil es einfach egal ist, ob die Mets gegen die Phillies am 18. August 6-3 gewinnen. Aber ich finde, wenn es so kulminiert in der World Series und in dieser ganz besonders, da zeigt sich mal, wie supergeil Baseball ist. Ich weiß gar nicht, was die Frage ist, Tom, aber sag was.
Du möchtest jetzt eine Situation haben, die besonders bemerkenswert ist.
Erinnert den Jens mal an Seattle gegen New England, als sie Marshawn Lynch den
ja, das Ball auch, nicht gegeben okay.
haben. Ja, schon klar. Das auch. Nein, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke ein bisschen an Spiel 7, 9. Inning, als Isaiah Kiner Falefa, ich weiß immer nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ich glaube, wenn der von der dritten Base ungefähr 1,5 Meter weiter zur Homeplate steht, dann wäre Toronto jetzt World Champion. Ja. Und sie haben ihn halt ausgeworfen und er stand extrem nahe an der Third Base. Er ist zwar so schnell gelaufen, wie es sein Alter hergibt, aber er war halt um eine Nanosekunde vielleicht, war er halt eben nicht safe. Und ich denke mir, wenn er vielleicht einen Meter, eineinhalb weiter Richtung Homeplate gestanden wäre, dann hätte es gereicht und dann wäre Toronto jetzt World Champion. Also das ist für mich das entscheidendste der vielen entscheidenden Plays gewesen in dieser World Series, muss ich sagen. Da haben sie es endgültig, will ich sagen, verkackt, aber da haben sie die unfassbare Chance, die sie hatten, einfach nicht genutzt.
Die Blue Jays. Brad Gilbert, der alte Tennis-Freak, hat da quasi live mitgetweetet und hat gefragt, warum kein Suicide Squeeze in dem Fall. Also warum wird da nicht gebannt? Das heißt, warum wird der Schläger nicht mehr hingehalten und dass der Ball abtropft? Das ist so gut wie nicht zu verteidigen. Und das andere war auch, wie Spiel 6 geändert hat, Axel, dieses Double Play. Ich glaube, das könnte man selbst bei diesen Profis ein bisschen der Aufregung geschuldet sein, weil auch das darf eigentlich nicht passieren.
Ja, das war ja Alejandro Kirk, der da in das Double Play reingeschlagen hat gegen Sasaki, wo man eigentlich, ja, man wusste, dass Sasaki auf die Groundouts geht, dass es halt auf jeden Fall wahrscheinlich kein Flyball werden wird. Und ja, klar kannst du dann sagen, er muss hier banten. Obwohl ich da jetzt auch kein hundertprozentiger Freund von bin, zu sagen, wir müssen jetzt hier in die Bunts gehen. Ich würde im sechsten Spiel tatsächlich nochmal sagen, die Szene, dass der, wer war der Runner of First, der mit vier Balls dahin gewalkt worden ist, da hätte ich mir von ihm tatsächlich auch einen größeren Lead erwartet, dass er dann halt sagt, okay, ich versuche hier auf jeden Fall das Double Play zu verunmöglichen, indem ich halt sehr, sehr früh starte. Weil das war irgendwie mit Ansage, dass Kirk hier in das Groundout geht und dass man hier eine große, große Gefahr des Double Plays sieht. Aber weißt du, ich hab das bei Just Baseball auch schon gesagt. Was machen wir außer klugscheißen?
Gar nichts. Ist ja wirklich so, ja.
Wir sehen das hier oder wir analysieren das jetzt. Zwei unfassbare Spiele. In Spiel 6 dieser eingequetschte Ball, der so in einer Million Situationen nicht vorkommt. Da hat TSN, der kanadische Broadcaster, sind hingegangen und haben mal gezeigt, wie schwer das ist, diesen Ball da einzuklemmen. Es geht eigentlich gar nicht. Da musst du richtig Kraft aufwenden, um diesen Ball einzuklemmen zwischen Boden und Wand. Es gab so viele Wendungen, wie Tom eben gesagt hat. Keiner Verläufer ist für Bobichet eingewechselt worden als Pinchrunner, weil Bobichet halt fußlahm ist im Moment, weil er verletzt ist und da hat man dann auf Geschwindigkeit gehofft. Ist die richtige Maßnahme? Stimmt. Aber dann steht der halt bei einer ungedeckten dritten Base, weil die Base war ja tatsächlich, es war ja nicht irgendwie so, dass er eine Gefahr lief, ins Pickup zu laufen. Steht er halt einfach viel zu nah an der Base. Dann slidet er, aber er macht keinen Heads-First-Slide oder läuft durch, weil das hätte ihm wahrscheinlich auch gereicht. Und das sind dann halt so viele Kleinigkeiten, so ein Millimeterspiel. Und ich gebe dir da vollkommen recht, Jens, das wird es in dieser Dramaturgie wahrscheinlich in keiner anderen Sportart geben, weil das halt einfach, ja, weil das halt einfach diesen, den Spielregeln halt geschuldet ist. Allein wie die Dodgers zweimal zurückkommen, der Home Run zum 3-4, dann im neunten Inning bei einem aus, den Blue Jays fehlen zwei aus und du hast eigentlich mit Hoffman jemanden auf dem Mount, der genau für diese Situation geschafft ist und dann wirft er halt einen Mitte Slider, wo du denkst, ja, Mann, das kann doch nicht sein. Und dann steht es 4-4 und die Chance der Blue Jays im Bottom of the Ninth. Ja, so viele Millimeterentscheidungen, so viele kleine Sachen, die dann sich aufaddieren zu dieser Dramaturgie. Ich weiß nicht, von außen betrachtet war es halt fantastisch.
Ja, großartig.
Ja, dem zuzugucken. Und wenn du jetzt halt dein Herz an einem Team verloren hast, was dann als Verlierer darunter geht, dann kann ich mir, also ganz ehrlich, wenn das jetzt die Red Sox gewesen wären, dann hätte ich da schon dran zu knabbern. Das muss man schon sagen. Und so ist es mir halt ja emotional relativ egal.
Wenn du sagst, sowas wird man nur einmal sehen. Ich finde es ja spannend, die jüngere Generation auch. Mein Sohn, hat live 3 oder 4 Baseballspiele gesehen mit mir gemeinsam, als wir in den USA waren, aber hat keinen Bezug zum Baseball. Aber
soll es auch geben.
Naja, pass mal auf, interessiert sich sehr für die NBA, sehr für die NFL und für Fußball sowieso und Tennis auch. Also ein kompletter Sportnerd, so wie ich, aber Baseball nicht seine erste Sportart. Aber dann sprechen wir am Tag nach diesem Spiel 7 und dann sagt er von sich aus zu mir, also vom Otani hat er gewusst, aber vom Yamamoto, Tom, auch Wahnsinn. Ja, und dann finde ich, dass die MLB hier auch einen super Job macht oder wo auch immer er das aufgeschnappt hat in Social Media, dass Leute, die eigentlich mit Baseball wenig zu tun haben, auch mitbekommen haben und hier in Europa mitbekommen haben, wie geil diese World Series war. Weil, ich meine, Tom, du weißt, auch jene, wo die Cubs endlich die World Series gewonnen haben, war fantastisch und hätte auch in die andere Richtung gehen können. Aber das finde ich fantastisch. Und wenn ich jetzt schon Yamamoto sage, dann sehe ich immer noch nicht, warum genau. Also bei Randy Johnson habe ich immer gesehen, okay, der wirft einfach zu schnell, dass man den Ball schlagen kann. Bei Yamamoto, ich weiß nicht warum, aber ich feiere es trotzdem, Tom. Wobei mir meine Tochter gesagt hat, ich darf nicht feiern sagen, weil ich bin so alt dafür. Ich bewundere, wie er wirft. Was ist es, was es ausmacht, Tom? Und ist so etwas jemand, der eigentlich mit viel Variation kommt, aber jetzt nicht mit so wahnsinnig viel Tempo, ist so etwas auch sustainable? Also kann er das über mehrere Jahre machen? Weil er hat einen 12-Jahres-Vertrag bei den Dodgers.
Ja.
Sag was zu Yamamoto.
25 Millionen.
Ja, ja.
Ja, du, ich meine, allein schon, wenn du siehst, Spiel 6, 96 Pitches geworfen, das Spiel, solange er drin war, echt super dominiert. Am Tag darauf, also 24 Stunden später, als Relief-Pitcher nochmal 34 Pitches und halt, ja, almost unhittable. Also das ist schon, ich habe bei japanischen Pitchern manchmal ein bisschen so das Gefühl, dass die so zen-mäßig unterwegs sind. Also, dass die unglaublich in den Tunnel reingehen können, dass die so mit dieser japanischen Mentalität vielleicht auch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, auf diesen Mount gehen und einfach ja extrem fokussiert da ihre Sachen machen. Also gut, Yamamoto ist nicht umsonst zum MVP gewählt worden der World Series, völlig zu Recht nach meiner Meinung. Und ich bin da völlig fasziniert, wie die Japaner da oben auf diesem Mount draufstehen und wie die echt so, ich kann es nur noch mal sagen, so zen-mäßig ihr Werk vollbringen. Und dass der jetzt mit 105 Meilen durch die Gegend schmeißt, ist halt echt super präzise platziert, seine Würfe auch. Ja, und wenn du noch ein gutes Play-Calling hast, das sollte man ja auch immer nicht vergessen. Man redet ja immer sehr viel über die Pitcher. Aber du brauchst ja letztendlich auch einen guten Catcher, der halt deine Plays callt, der sagt, so, jetzt werf mal das, jetzt werf mal das, jetzt werf mal das. Also wenn diese Mischung stimmt, dann kommt sowas raus wie jetzt bei Yamamoto.
Man kann den Leuten, die sich nicht für Baseball interessieren oder die wissen wollen, wieso wirft er denn anders als die anderen, kann man vielleicht ein Highlight-Reel zeigen von seinen Splittern und von seinen Slidern in Spiel 7, wo du halt denkst, okay, dieser Ball wechselt in den letzten 70, 80 Zentimetern seines Wurfwegs, wechselt der einmal von links nach rechts und von rechts nach links über die Platte, ich verstehe die Physik dahinter gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht nachvollziehen. Weißt du, wenn du, sagen wir mal beim Fußball, siehst du einen tollen Freistoß und du sagst, okay, werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber du weißt, du kennst die Physik. Wie es gehen könnte, genau. Hier habe ich gar keinen Ansatz. Hier kann ich gar nicht sagen, okay, ich kann es in meinem Kopf theoretisch nachvollziehen, was ich machen muss, damit dieser Ball so geworfen wird. Und das ist halt einfach ein absolutes Faszinosum, dass ich halt das sehe und sage, okay, es ist eine Sache, die kann ich nicht. Und die werde ich auch nie können, voraussichtlich. Und wenn, werde ich dafür sehr, sehr gut bezahlt werden.
Nein, das ist ja wirklich das, auch das Faszinierende. Ich meine, wenn du solche Overlays, also so, wenn du siehst, wie die so Pitches mal übereinander liegen und genau das passiert, was du sagst, nämlich, dass der auf den letzten 70 Zentimetern nach links abbiegt oder nach rechts unten fällt oder nach rechts oben verschwindet oder was weiß ich. Das ist ja, ja, man versteht es nicht. Und wenn du dann weißt, dass der auf der Plate steht und schlagen muss, so eine Reaktionszeit hat von 0,15 bis 0,2 Sekunden ungefähr, dann weißt du, was diese Leute, die versuchen, so einen Ball zu treffen, was die eigentlich leisten oder leisten müssen. Ne, die müssen ja letztendlich auch gucken, wie ist der Winkel des Arms? Ist der jetzt 5 Zentimeter weiter oben, 5 Zentimeter weiter unten? Wie hält er mit seinen Fingern den Ball in dem Moment, wo der Ball die Hand verlässt? Also so ein Schlagmann, deswegen ist er auch zum Beispiel ja so ein Otani, ja, völliger Wahnsinn, wenn du siehst, was der alles auch trifft. Ich meine, dem werfen sie ja auch Zeug hin, wo du dir denkst, das kann er gar nicht treffen. Aber diese Leute haben ein dermaßen gutes Auge, eine dermaßen gute Hand, Eye-Hand-Coordination, wie die Amerikaner ja sagen. Das ist unglaublich. Also ich finde, einen Baseball zu treffen, der von einem guten Major League Baseball-Pitcher dahingeschmissen wird, das ist schon die ganz hohe Kunst im Sport.
Es gibt in Deutschland leider eine Studie, die gesagt hat, dass das Schwierigste ist. Das schwierigste Play im gesamten Sport ist. Ich glaube, irgendwas mit Golf ist noch dabei. Und dann
mit einem runden Baseball. Schläger einen runden Ball zu treffen, glaube ich, sowas irgendwie.
Ja.
Und der mit Tempo 150 daherkommt, sich ja ungefähr 3000 Mal in der Minute dreht und in einem Fenster auftaucht, wo du, ja, na gut.
Also es gibt leider in Deutschland, es gibt so gut wie keine Möglichkeiten. Aber wer in den USA ist, da gibt es öffentliche Batting Cages, wo man auch für kleines Geld mal reingehen kann. Das habe ich auch gemacht. Und da, wenn man dann sagt, ach komm, jetzt wirft der Otani mit 99 Meilen, ich versuch's mal mit 50. Und da möchte ich bitte diejenigen Leute sehen, die sich da reinstellen und einen 50-Meilen-Ball, der ganz gerade daherkommt, aus dieser Pitching-Maschine, bei den ersten 10 Versuchen öfter als dreimal so treffen, dass er gerade nach vorne geht. Es ist unglaublich schwierig. Naja, so. Jetzt haben die Dodgers das erste Mal seit Menschengedenken fast es geschafft, eben 2 Jahre in Folge die World Series zu gewinnen. Es war unfassbar knapp. Ich glaube, das haben wir herausgearbeitet. What does it all mean, Axel? Dass Geld Tore schießt, auch im Baseball? Oder
ja, also was man ganz klar sagen muss, was in dieser World Series zutage getreten ist, dass die großen Stars halt ihren Job gemacht haben. Hm. Ne? Ob es jetzt Freddie Freeman war, ob es Shohei Ohtani war, ob es auf der anderen Seite Vladimir Guerrero Jr. war, die Big Names haben geliefert. Bei den Dodgers dann halt ein bisschen mehr als bei den Blue Jays, bei den Blue Jays das untere Line-up fast noch effektiver war als das obere. Aber am Ende ist das, was die Dodgers gemacht haben, aufgegangen. Sie haben großes Geld ausgegeben in den letzten 5 bis 10 Jahren und ernten das jetzt. Und ich weiß nicht, ob man jetzt von der Dynasty reden muss oder schon kann, aber auf jeden Fall werden sie auch im nächsten Jahr wieder einer der Top-Favoriten sein. Und ich glaube, dass diese Herangehensweise für die Dodgers sehr, sehr lohnenswert ist.
Man darf ja vor allem nicht vergessen, dass die Dodgers ja auch eines der besten, wenn nicht so vielleicht das beste Farm-System haben. Also was die an Nachwuchsspielern ja immer noch raushauen oder für Trades zur Verfügung haben, das darf man ja auch nicht vergessen. Also die werfen zwar schon mit Geld um sich, also wenn dir inklusive Luxussteuer so ein Kader über $500 Millionen im Jahr kostet, dann musst du es dir schon leisten können. Und allein die Luxussteuer liegt da, glaube ich, bei über 130 Millionen Dollar. Die werden jetzt auch im Winter wieder groß zuschlagen. Also ich bezweifle, dass von den Top Free Agents, die es da gibt, dass da nicht mindestens einer oder zwei nach Los Angeles gehen. Ich behaupte mal, Kyle Tucker wird da auflaufen.
Gestern ist Bregman ausgeoptet aus dem Red Sox-Vertrag. Aber auf der anderen Seite, Tom, wirtschaftlich macht das für die Dodgers jetzt schon Sinn.
Ja, natürlich.
Ne? Also ich glaube, das war im August, gab's einen großen Artikel bei The Athletic, wo halt analysiert worden ist, dass Shohei Ohtani, der 700 Millionen Dollar Vertrag von Shohei Ohtani, der hat sich jetzt schon amortisiert über alle Einnahmen zusammengerechnet. Das heißt, der Typ spielt die nächsten 8 Jahre halt einfach das for free für die Dodgers. Ne? Und so musst du es dann auch sehen. Das heißt, ja, die verlieren kein Geld.
Das auf gar keinen Fall. Nein, die haben das schon, die haben erstens mal ihre Verträge ja super clever aufgestellt. Ich meine, wenn du es schaffst, einen Ohtani zu einem 700 Millionen Dollar Vertrag überzeugen musst du ihn wahrscheinlich nicht, dass er 700 Millionen Dollar kriegen soll. Aber wenn er auch bereit dazu ist, jetzt pro Jahr erstmal nur 2 Millionen zu bekommen, weil er mit Werbeverträgen sowieso nochmal 50 Millionen im Jahr kriegt.
Und du das Werbeverträge Ganze, und Wetten.
Und Wetten, ja. Und das Ganze dann eben hinten raus schiebst, weil dann ist ja das Geld, das du ihm versprochen hast, ja auch weniger wert, ne, durch die Inflation. Das muss man ja auch dazu erwähnen. Also, den Dodgers wird ja vorgeworfen, sie machen mit der unfassbar vielen Kohle, die sie haben, bisschen den Sport kaputt. Dave Roberts hat ja gesagt, okay, dann lasst uns rausgehen und den Sport mal richtig ruinieren. Aber sie bewegen sich halt einfach innerhalb des Rahmens, der von der Major League Baseball vorgegeben ist. Sie machen es clever, ja. Sie haben unfassbar viel Geld, weil sie auch unfassbar lukrative TV-Verträge haben. Sie sind auch ein Kultclub und
haben einen großen Markt.
Haben einen sehr großen Markt.
Musst du auch noch dazu rein, ne?
Und was die allein schon an Werbeeinnahmen zusätzlich jetzt aus Japan bekommen haben. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, da ist Ohtani, da ist Yamamoto, da ist auch Sasaki. Also die sind ja in Japan sind die halt ganz, ganz dick im Geschäft. Und Geschäft ist wörtlich gemeint. Die kriegen da richtig viel Kohle. Und klar, dann investieren sie es halt. Völlig in Ordnung.
Immer schon gewesen, Tom. Ich meine mich zu erinnern, dass Hideo Nomo, hieß er Hideo mit Vornamen?
Hideo Nomo, ja.
Hideo Nomo ist damals, als ich noch jung war, also vor vielen 100 Jahren, als erster wirklich ein namhafter Pitcher gekommen zu den Dodgers. Das war die Zeit, als Mike Piazza noch dort war. Und es ist einfach, es ist wie ihr beide sagt, Kult-Franchise, wer schon mal im Stadion war. Es ist fantastisch, wenn man hinten rausschaut, auf Chavez Ravine heißt das, glaube ich, diese Gegend dort. Und und was mich am meisten fasziniert, wenn du mit dem Auto dort bist, gut, bis du hinkommst, dauert's eine Ewigkeit, und bis du dann, wenn du dann wieder auf dem 101 stehst, dauert es auch eine Ewigkeit. Aber wie die Leute aus dem Parkplatz rausgeleiten, das ist Wahnsinn. Das geht innerhalb von 2 Minuten. Du stehst zwar dann 3 Stunden im Stau, aber das Gelände hast du innerhalb von 2 Minuten verlassen.
Ja.
Wollen wir noch ganz schnell, müssen wir, glaube ich, weil er ist einer der besten Regular Season Pitcher Werfer der letzten Jahre gewesen. Er hat, wenn man der Legende glauben darf, Axel, gar nicht mitbekommen, dass die Dodgers gewonnen haben. Und er hat in dieser World Series für exakt ein Aus gesorgt. Und dennoch hat Dave Roberts, glaube ich, er hat kein Mikrofon in der Hand gehabt oder schon, als erstem Clayton Kershaw dann das Mikrofon gereicht in der Kabine, damit er auch was sagt, bevor der Champagner spritzt. Mit Recht, Axel.
Alles, was ich zu Clayton Kershaw sagen würde, ist wahrscheinlich strafrechtlich verfolgbar, deswegen sage ich das.
Wirklich? Warum denn?
Weil er ein
Arsch ist?
Ein fundamental christlicher, rechtsradikaler Nationalist ist.
Ja, wirklich? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ich weiß nichts. Ist das schlimmer als Kurt Schilling oder wie?
Ja, Blake Trinan und Kurt Schilling nehmen sich, glaube ich, nichts.
Ja, ja. Okay, ja bitte, dann ich schneid's nicht raus, aber gut, dass du das aufgeklärt hast. Gut, gut, gut.
Also dann, ne, von mir aus muss der nie wieder im Fernsehen auftauchen. Okay. Für mich in Ordnung, dass er seine Karriere beendet hat.
Gut, gut. Dann mache ich jetzt einen harten Cut. Es gibt Kollegen, die ich gut kenne, die ich nicht namentlich nennen möchte, die sagen, dass Daniel Schlagers Karriere auch schon mindestens um ein Spiel zu lange gedauert hat, Axel. Kannst du diese Kollegen, ich weiß, du hast auch gute Verbindungen nach Hamburg, kannst du diese Kollegen verstehen?
Hast du Schlager erst deswegen reingebracht, weil es irgendwie mit Baseball und Schlagen zu tun
hat? Ja, das ist, nein, ich muss ja Axel darauf ansprechen. Und das ist für mich jetzt der letztmögliche Übergang gewesen.
Ich dachte, es geht jetzt nur kurz um Sölden oder so.
Nein,
nein. Sölden haben wir letzte Woche abgefackelt. Sölden ist abgehakt.
Ja. Okay, alles klar. Ja, weiß ich nicht. Ich war während des Spiels auch sehr irritiert, ob der vielen Entscheidungen. Wenn ich mir die Entscheidung angucke, dann finde ich, dass das erste Tor vom HSV meines Erachtens kein Foul ist. Ich weiß nicht, warum da 6 Minuten kontrolliert werden muss. Da könnte man eher vielleicht noch über passives Abseits reden, aber für mich ist das ein Zweikampf und kein Foul. Von daher kann ich da die Wut der HSV-Fans schon ein bisschen nachvollziehen. Bei den roten Karten weiß ich nicht. Also die erste rote Karte meines Erachtens völlige Dummheit des HSV-Spielers, da nochmal so reinzugehen, wenn er 40 Sekunden vorher gelb gesehen hat. Und bei der zweiten gelb-roten Karte sagt Daniel Schlager, ja, ich habe es ihm 30 Mal gesagt, der geht mir das ganze Spiel über auf den Keks. Und ich habe es ihm vorher nochmal gesagt, du kriegst gleich gelb. Ich habe es dem Trainer gesagt, ich habe es ihm gesagt. Und wenn er da nicht aufhört, dann ist es auch Dummheit. Hm. Also da wäre ich jetzt eher vielleicht sogar ein bisschen milde gestimmt dem Schiedsrichter gegenüber. Das darf jetzt auch keiner hören, der mich kennt. Dass ich das gesagt habe.
Ich hab's gehört.
Ja, hat ja. Aber dann wahrscheinlich auch mit dem Ausgang des Spiels zu tun. Das heißt, am Ende nehme ich das natürlich und bin happy little camper, was den FC angeht, noch. Aber ja, ich kann tatsächlich die Wut der HSV-Fans oder auch vielleicht von ich sag den Namen jetzt auch nicht. Beste Grüße. Er wohnt ja in Köln.
Ja, natürlich wohnt er in Köln. Ja, natürlich.
Kann ich schon im gewissen Maß nachvollziehen, weil das 2:1 hätte sicherlich das Spiel nochmal in eine andere Dynamik gegeben.
Ja, aber Axel ist guter Laune, Tom, und das ist nur recht und billig, denn wir wissen beide, er geht jetzt in seinen Skikeller und bereitet die Slalom-Skier für Levi vor, wo wir dann auf seine Expertise, vor allen Dingen für das letzte Drittel dieses doch sehr anspruchslosen Slaloms, wir freuen uns drauf, Axel. Danke für diese Woche. Danke, Axel.
Ich freue mich übrigens, wenn ich das noch erwähnen darf.
Ja, bitte, ja? Bitte.
10. Februar, Pitchers and Catchers Report.
Oh. Okay. Der Countdown läuft.
Übermorgen startet die Free Agency. Crazy.
Ja, ja, klar.
Ja, ja.
Also,
Peter Alonso hat schon...
Nächste Woche Wintermeetings, die erst.
Ja, geht weiter. Baseball never sleeps, ja.
Back to the Hotstove.
Ja, danke Tom, danke Axel. Pause, Big Show 734.
Das ist Daniel Theiss und Sie hören Sportsradio 360. Danke.
Ja, Herrschaften, die Big Show 734 geht los. Nein, geht nicht los, geht weiter. Mit Boston und mit Los Angeles. Guten Abend, lieber Heiko.
Hallo.
Und guten, nicht ganz so späten Abend, lieber Jürgen.
Servus, hallo.
Ja,
Jürgen, du weißt, immer sportlich sehr herzlichen Glückwunsch in Champions Town, oder wie sagen wir, Title Town Amerika. Ich habe gerade gesehen, die Dodgers haben vorhin die World Series Trophy bei den Lakers präsentiert. Und du bist nicht dabei, du liegst flach, zu viel gefeiert. Das kann nur der einzige Grund sein, dass du hier fast nicht hättest teilnehmen können.
Es hilft nichts. Es ist aber auch ein tückisches, ich sag ja fast garstiges Wetter zurzeit. Also bei euch, ich will jetzt nicht, das ist immer so jammern auf höchstem Niveau, es scheint die Sonne, aber ich habe jetzt gerade geschaut, es fühlt sich wie 13 Grad an. Und das ist gefährlich. Ich laufe halt irgendwie jeden Abend hier oben im T-Shirt und dann spielt man Pickleball oder keine Ahnung, schwitzt 3 Stunden und dann fährst du mit dem Fahrrad heim bei 13 Grad. Also
und jetzt und im Höchsttempo ja. Natürlich.
Ja, und jetzt wundere ich mich, warum ich eine fette Erkältung habe, was natürlich, ihr wisst es, die Grippe des mittelalten Mannes ist dem Tode nahe.
Ja, ja.
Nahtoderfahrung. Nahtoderfahrung.
Also es ist natürlich so typisch L.A., wir waren auf einer Halloween-Party und die haben tatsächlich den ganzen Abend, I kid you not, alte Fotos gezeigt vom Geburtstagskind. Bis irgendjemand aufstand und sagte, if you do not turn on baseball now, I'm gonna burn this fucking house down. Und tatsächlich, es schaltet jemand um und ich könnte es nicht besser erzählen, es ist wirklich bottom of the ninth. Und keine 10 Sekunden später haut Royers dieses Ding zum Ausgleich raus. Also es ist jetzt für mich ganz persönlich so eine volle LA-Story. Also ich war weder im Stadion, ich war weder irgendwie im Dodgers Stadium, ich war nicht downtown, sondern ich war auf einer fucking Halloween-Party. Und genauso fühlt sich's irgendwie seitdem an. Jeder Angeleno, wie man sagt, erzählt dazu seine Geschichte. Also dieses Jahr begann ja scheiße. In LA mit den Waldbränden, weshalb es jetzt irgendwie umso, ja, wie soll man sagen, ironischer daherkommt, dass die Leute in LA die Stadt wieder abgebrannt haben. Also Feuerwerk und was weiß ich. Also es sah aus wie bei den Ice Raids. Also irgendjemand hat das dann so daneben gestellt, Ice Raids im Mai oder wann es war und jetzt Dodgers Win World Series und es sah halt wirklich ähnlich aus. Also irgendwie, man hat den Eindruck, die Leute wollen diese Stadt brennen sehen.
Wie, ich meine, in Boston und in New York, Jürgen, kann ich mir super vorstellen, wie so eine Parade aussieht, weil selbst New York ja zumindest die Fifth Avenue oder was auch immer hat. Aber Los Angeles ist so aufgesplittert. Gibt's da eine Route, wo die immer durchgehen, egal ob jetzt die Kings Champions werden oder ob eben die Dodgers Champions werden? Oder trifft man sich irgendwie, keine Ahnung, nähe Staples Center und geht dann 3 Minuten? Wie schaut das in Los Angeles aus?
Das macht jeder Verein, wie er will. Also es war ja bei uns tatsächlich, deswegen hatten wir ja so Glück, die Kings, weil ja, ich glaube 23 von 25 Kings wohnten damals entweder in Hermosa oder Manhattan. Dann war die Kings Parade 2014 tatsächlich am Strand. Also die fuhren da mit so einer Art Zamboni am Strand, das ist so ein Fahrradweg bei uns, der geht theoretisch von Redondo bis Malibu hoch. Das war die Parade der Kings. Du kannst vom Colosseum gehen. Es gäbe natürlich, wenn die Rams gewinnen, die haben natürlich Finale daheim oder Super Bowl daheim. Das war wieder eine ganz andere Geschichte, aber im SoFi. Bei den Dodgers ist natürlich Chavez Ravine. Also du musst natürlich, Downtown ist so Dodgers Area, deswegen bei uns gibt's keine Route, wie jetzt in New York oder in Boston. Deswegen sind diese Paraden bei uns immer anders. Aber also sicher ist nur, es brennt.
Und was machen die Dodgers? Haben die denn Busse oder weil hier in Boston ist egal, wer
gewinnt. Tugboat.
Ja, genau, haben die Tugboats, genau diese Amphibienfahrzeuge.
Genau. Ja. Also auch hier, also wie gesagt, die Kings waren ja damals auf so einem Boney-artigen Ding unterwegs. Auch das ist bei uns jeweils anders. Also es gibt ja nicht, wie es in England sind die dann immer in diesen Bussen, oder?
Ja, Doppeldecker.
Das macht der FC Bayern. Macht der FC Bayern jetzt auch Parade oder ist immer Marienplatz, oder?
Nein, es ist das Ende. Das ist das Ende. Aber ich glaube, die fahren zuerst von irgendwoher mit Cabrios des Teilhabers und enden dann am Marienplatz.
Ja, es wird tatsächlich die Parade weniger los, würde ich sagen, als tatsächlich so ein, ich weiß nicht, wie man sagt, eine traumatisierte Stadt erzählt jetzt irgendwie eine schöne Geschichte. Also so klingt's ein bisschen nach all den Waldbränden und Ice Raids und Nationalgarde kommt und was immer so in LA los war, war das jetzt irgendwie so, okay, jetzt haben wir es doch irgendwie hingekriegt. Mit dem, ich glaube, es ist auch das beste Team dieser Saison gewesen. Und jetzt hast du so ein dramatisches Ende irgendwie so mit so ein paar Wohlfühlgeschichten. Ne? Yamamoto ist der große zuverlässige Werfer plötzlich. Und also es gibt tolle Wohlfühlgeschichten. Deswegen Parade nicht so wichtig, sondern eher, was es für ein Gefühl in der Stadt erzeugt. Und ich glaube, das kennt man in Boston, das kennt man in New York, kennt man auch in München, glaube ich. So nach dem verlorenen Finale der Horm oder was dann passiert, als die Bayern das Champions League Finale gewinnen. Da ist eine andere Stimmung in der Stadt, ne? Und so ist es in LA gerade, würde ich sagen.
Okay. Wie schlagen wir jetzt die Brücke nach Vancouver, Heiko? Wo Thomas Müller, ich weiß nicht, wie dort.
Geht auch um Titel.
Ja, okay, geht auch um Titel.
Ums Gefühl in der Stadt.
Und LA, die spielen doch gegen den LAFC in der nächsten Runde zu Hause.
Geschichten könnte ich euch erzählen.
Bitte.
Also es ist ja, Vancouver LAFC ist ja, Vancouver fühlt sich seit Jahren beschissen, belogen und betrogen, und zwar vom LAFC. Ich habe die Ankunft von Müller in Vancouver mit dem Fanclub der Whitecaps verfolgt. Und der größte Triumph für diese Jungs war, dass Thomas Müller nicht nach LA zum LAFC ging, sondern zu ihnen zum armen Vancouver kam. Und dann haben die mir Geschichten von vermeintlich verschobenen Spielen und dann greifst du so ein bisschen und sagst, oh, stimmt. Da gab es wirklich einen Schiedsrichterskandal. Also irgendwie war es so, dass ein Schiedsrichter eine Partie von Vancouver verpfiffen hat und am Tag darauf im VIP-Bereich des LAFC gesichtet wurde. Und nicht nur das, sondern er hat dann irgendwie seinen Sohn zur Kabine gebracht und der Sohn hat dann Autogramme von LAFC-Spielern gekriegt. Und du ahnst es nicht, das nächste Wochenende spielen die gegen LAFC. Und er verpfeift wieder. Also es ist tatsächlich so ein richtiger Skandal gewesen in der MLS. Damit Triumph für Vancouver, dass Müller bei ihnen spielt. Und jetzt haben sie natürlich im Viertelfinale Heimspiel gegen LAFC. Also es steckt schon wieder so viel Heldengeschichte in diesem Viertelfinale und natürlich wie gemacht für einen wie Thomas Müller.
Ich habe sogar gehört, die haben jetzt bislang, hatte ich ja schon mal, glaube ich, erwähnt, immer nur in dem Stadion den unteren Bowl, den Lower Bowl aufgehabt. Da passen ja 26.000 rein. Jetzt machen sie auch vor oben. Und ich glaube, 51.000 passen da komplett rein. Wird ja auch nächstes Jahr WM-Stadion sein. Ja. Und also ich glaube, so ein Soccer-Fieber, Fußball-Fieber war da in Vancouver echt noch nie.
Noch nie. Also und was aber toll war, also ich finde an dem Stadion so super, die ziehen da, wenn der Oberrang zu ist, so eine Plane drüber. Also dann schaut es tatsächlich so aus, als wäre es halt einfach nur ein 26.000 Zuschauerstadion. Also das machen die auch, ist so ein kleines Schmuckkästchen und für die, normal spielen sie da Rugby oder irgend sowas drin, machen sie auf. Und
American Football auch, ne? CFL, auch, ne?
Ja, genau.
Canadian, ja.
Und für die Whitecaps eigentlich nicht. Und der Müller sagt ja, Leute, ihr seid hier zufrieden, dass wir immer verlieren. Und wenn man so ein bisschen nachdenkt, Vancouver Canucks haben nichts gewonnen. Die Whitecaps auch noch nicht. Also es ist tatsächlich Vancouver.
Die Grizzlies sind weggewandert nach Memphis. Die hatten sie auch mal, die Vancouver Grizzlies sind nach Memphis gegangen. Die hatten sie auch mal NBA-Verein. Ja, die haben tatsächlich noch nichts gewonnen.
Die haben noch nichts gewonnen und der Müller setzte sich irgendwann mal so in eine Pressekonferenz und sagt, ja Leute, also irgendwie, er kennt es halt nicht. Ja, mei, was soll er sagen? Ja, der ist beim FC Bayern groß geworden, hat da irgendwie, wie viele Titel hat er gewonnen? Keine Ahnung, 34. Und der kommt jetzt in so eine Stadt und sagt, er versteht's nicht. Und der Müller hat das aber gesagt, wie es halt Thomas Müller sagt. Also man stellt sich die gleiche Aussage vor, wenn Zlatan Ibrahimovic wäre. Ja, dann hätten alle gesagt, oder arrogante Zlatan. Und so haben sich die Leute in Vancouver angesehen. Also ich habe mit dem Gründer des Whitecaps Fanclubs danach telefoniert und der sagte, also wir haben uns alle angeschaut und haben gesagt, der hat ja recht. Also wir sind ja tatsächlich irgendwie zufrieden damit, wenn wir im Viertelfinale ausscheiden. Und dann sagte der Müller, nö. Also ich würde halt gern Titel gewinnen. Und dann sagte der Fanclub-Gründer, der Müller, quasi in 3 Monaten die Stimmung in der Stadt komplett verändert. Und damit haben wir jetzt den Bogen geschlagen zu LA. Also LA ist jetzt plötzlich relieved Und in Vancouver glauben sie dran, dass sie einen Titel gewinnen können. Dank Thomas Müller. Was eine Geschichte.
Heiko, der Sohn meiner Freundin, umgekehrt, der Freund meiner Tochter, so rum ist richtig. Der hat gesagt,
es ist noch Schule in München.
Es ist noch Schule und es ist sehr früh bei mir. Aber jedenfalls, der sagt,
quasi die gleiche Person.
Der sagt, ah, oh, das wäre so geil, ein Finale Miami gegen Vancouver, Messi gegen Müller. Und da sage ich, okay, aus der deutschen Perspektive schon. Aber ist das jetzt nur bei uns dreien, weil Thomas Müller halt einfach faszinierend ist? Oder ist das irgendwie auch das überwiegende Gefühl, nicht, dass du jedem den Puls gemessen hast, aber wäre das auch ein Finale, das die Amerikaner tatsächlich oder mehr Amerikaner vor den Fernseher holt?
Also Jürgen, erzähl du. Ich komme ja schon wieder zur nächsten Geschichte. Also die Whitecaps sind ja an Rang 2 gesetzt, und zwar nur deshalb, wie die Whitecaps-Fans sagen, im letzten Spiel wieder betrogen wurde. jetzt sind die Whitecaps punktgleich, aber sie haben weniger Siege, also in der MLS zählen erst die Siege und dann die Tordifferenz. Also die Whitecaps fühlen sich betrogen und rufen jetzt aber den Trotz aus. Also es ist trotzdem unser Jahr, because we have Thomas Müller. Also deswegen, es ist schon auch die Geschichte in der MLS, finde ich, bei den Whitecaps. Und jetzt gebe ich zu Heiko, weil ich finde, die Geschichte im Osten bei Messi ist eher, erleben wir ein 2.0, nämlich ein Miami, die spielen jetzt das dritte Spiel.
Wissen wir genau.
Also die können ausscheiden. Also Messi kann jetzt in der ersten Runde ausscheiden. Heiko, erzähl du.
Ja, und zwar ist es so, in der ersten Runde im Achtelfinale ist hier Best of Three. Und die haben zu Hause gegen Nashville mit Hani Mukhtar, kennt man vielleicht auch noch, Deutscher aus Berlin. War, glaube ich, vor 3 Jahren Torschützenkönig hier in der MLS und auch MVP als erster Deutscher. Und da haben sie das Hinspiel gewonnen, das Rückspiel dann in Nashville verloren. Deshalb gibt's jetzt ein drittes Spiel am Samstag. Und Luis Suarez ist für das Spiel gesperrt, weil er mal wieder irgend so ein beklopptes Foul gemacht hat. Und ja, da werden Erinnerungen wach. Letztes Jahr ist nämlich Messi und Miami sind in der ersten Runde auch ausgeschieden gegen Atlanta, meine ich. Mhm. Und die hatten ja vorher, er kam in die Liga, hat gleich diesen neu gegründeten Leagues Cup gewonnen. Große Euphorie, alles. Aber dann, als es darauf ankam, da hat es dann halt nicht geklappt. Messi, Suarez, der war auch Jordi Alba, Busquets etc. Und das ist jetzt ein bisschen fast schon der verzweifelte der nächste Anlauf, weil Busquets hört auf, Jordi Alba hört auf, ich glaube Luis Suarez hört auch auf. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann müssen die so ein bisschen da irgendwie Neuaufbau betreiben. Aber selbst wenn es klappen sollte, also bloß weil du einen Lionel Messi hast, bist du hier in den Playoffs kein Favorit. Klar ist, die müssten dann on the road gehen. Vancouver hat ja im Viertelfinale und im Halbfinale Heimrecht, würden dann aber, wenn Philadelphia im Osten sich durchsetzt, also das Finale wird bei dem höchstgesetzten Team, das noch übrig bleibt, ausgetragen. Philadelphia war das beste Team, darauf hoffe ich ja, weil dann würde ich nur die 5 Stunden hier runterfahren und dann Philadelphia gegen Vancouver machen am 6. Dezember. Aber also klar, Messi ist, ich glaube übrigens, Jürgen, dass wir als Deutsche dieses Thomas Müller ein bisschen zu sehr durch die deutsche Brille sehen. Ich glaube, für die Liga und auch für die Einschaltquoten wäre besser ein Finale Messi gegen LAFC wie heißt er? Ich muss mich entschuldigen. Ich kann den Namen immer noch nicht richtig aussprechen. Jungming Soy? Son?
Mit Son hast du natürlich die ganz große Geschichte. Also damit aber natürlich auch diese Rivalität nochmal erklärt. Heiko hat das den ganzen Modus super gesagt, weil das führt natürlich jetzt dazu, Vancouver ist durch, LA ist auch durch, aber die machen so lange Pause.
Also jetzt kommt noch Länderspielpause wieder, ja.
Ja, und jetzt kommt am Wochenende erst dieses dritte Spiel in der ersten Runde. Danach, also sie wollen quasi, die MLS will jedem Playoff-Teilnehmer letztlich ein Heimspiel garantieren. Das passiert, wenn du dieses Best of Three machst. Es führt aber dazu, dass Müller jetzt quasi
Zwei Wochen, 16 Tage sogar, weil
die hatten ja das erste Spiel. Also sitzt der 16 Tage daheim.
Weil sie sich auch gegen Dallas in 2 Spielen durchgesetzt haben.
Ja, natürlich. Aber so ist der Modus. Also an sowas musst du dich als Müller natürlich auch erstmal gewöhnen, dass du jetzt sagst, boah, jetzt haben wir ein Playoff-Spiel gewonnen. Eigentlich bin ich in München gewohnt, alle 3-4 Tage zu spielen. Wenn es heiß wird, jetzt hier wird's heiß und jetzt habe ich erstmal 16 Tage Pause. Also damit muss er umgehen. Damit ist es aber die große Geschichte, wie Heiko sagt. Also die große Geschichte wäre natürlich schon, kommt zum LAFC und spielt jetzt das Finale gegen Miami, gegen Messi. Das wäre natürlich das große Einläuten des WM-Jahres. Und auf der anderen Seite ist natürlich, wenn es Vancouver schaffen sollte, sagst du, okay, das ist der andere Gastgeber. Also deswegen, ich sag, es gibt wirklich tolle Geschichten in diesen MLS-Playoffs irgendwie. Also positiv und negativ.
Ja, womit ich hier ein kleines Problem habe, also es wird allen wurscht sein, aber ist, dass wir dann im Achtelfinale Best of Three spielen und dann ist es one and done. Und das finde ich, Das finde ich halt immer schwierig, dass beim Baseball und beim Basketball und in der NHL ist ja, glaube ich, immer Best of Seven, aber wenn du das durchgehend machst und dann wird's ja eher mehr und dass es hier weniger wird, das werde ich nicht ändern können, aber das finde ich ein bisschen komisch.
Das Interessante
ist ja auch, oder das für mich jetzt komplett komische, während der Saison spielt die MLS immer weiter. Egal, ob da Club-WM ist, wo ein Messi mit dabei ist, ob hier, wie heißt der Gold Cup ist, was ja quasi die EM hier ist, die Liga wird weitergespielt. Bei diesen internationalen Spielen auch. Wenn die Nationalmannschaft spielt, dann macht die MLS, spielt weiter. Jetzt, während der Playoffs, haben sie wahrscheinlich Angst, dass dann die besten Spieler halt nicht zur Verfügung stehen, weil sie für die Nationalmannschaften abgestellt werden. Jetzt machen sie eine Pause. Und das ist für so einen, wie alt ist Müller, 36-jährigen Thomas Müller, der jetzt wirklich dann fast 2,5 Wochen nichts macht, weil er halt keine Länderspiele mehr spielt. Da bin ich mal gespannt, wie das für ihn auch sein wird. Aber das ist also für mich
ist
komisch.
Ist es gut oder ist es schlecht?
Ja, ist ja immer.
Das Müller
ja,
sagt, ja. Ist es gar nicht mal so schlecht.
Genau. Rest versus Rust, ne?
Ist ja regeneriere. Los. Also das ja. Ist so, mei, es ist halt ungewohnt. Also ich sag gar nicht, ob es gut oder schlecht ist, sondern es ist ungewohnt. Und aber so ist die Liga halt
genau.
Jens, wie gesagt, also die Liga kommuniziert recht offen, Leute. Das ist die Belohnung für jeden Playoff-Teilnehmer, ist ein Heimspiel.
Okay.
Der Weg ist zu machen, Mamas gleich in der ersten Runde. Get it over with. In der NFL gibt es sowas nicht, ja. Aber die MLS ist halt da so, sagt, pass auf, jetzt haben wir gerade November. In anderen Ligen ist nicht so viel los. Also Football ist jetzt gerade so angelaufen, NBA, NHL, Mai. Jetzt haben wir die Chance, ein bisschen Einschaltquoten zu haben oder Leute ins Stadion zu locken. Also genau deshalb machen sie es. Also da geht es hier nicht um sportlichen Wettbewerb oder um irgendwie die Playoffs gerechter zu machen. Im Gegenteil. Also geht einfach darum, ein Heimspiel.
Okay. Kurze Pause. Ja. Und dann mit Jürgen und Heiko noch ganz kurz ein Wort zur National Hockey League.
Hallo, hier ist Sebastian Rode, Mannschaftskapitän von Eintracht Frankfurt und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, Big Show 734. Jürgen und Heiko sind nach wie vor in der Leitung. Und Heiko, du hast mir ein Reel geschickt, in dem Leon Dreiseitel quasi von der Torlinie ein Tor einbaut. Also aus einem fast unmöglichen Winkel. Aber muss man schon diese Videos schicken, um irgendwas Positives zu finden in der Saison der Oilers? Wenn ich das richtig verstanden habe, es läuft not round.
Ja, aber wann lief es denn mal richtig rund um diese Jahreszeit?
Okay,
also,
okay.
Also letztes Jahr war ja auch, vor 2 Jahren haben sie um diese Jahreszeit, ich glaube nach 11 Spielen hatten sie den Trainer entlassen. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, ähnlich darüber diskutiert, schlechter Saisonstart, liegt das vielleicht daran, dass der Sommer so kurz war, die vergangene Saison so lang, jetzt wieder so. Leon hat es gesagt in seinem Zoom-Call vor Saisonbeginn, also die haben schon einige Abgänge zu verkraften gehabt. Die müssen ihre Identität erst finden und jedes Jahr hast du halt eine neue Mannschaft und damit auch eine neue Identität und die findest du mal schlecht, mal schneller, mal nicht so schnell. Die haben halt wichtige Spieler wie Evander Kane, Corey Perry, Connor Brown, John Klingberg hinten verloren und die haben einige Junge dazu bekommen und ja, sagen wir so, wir wissen ja alle oder haben gesehen, jetzt können wir viel drüber reden, das ist nachher im Mai und Juni komplett egal, worüber wir jetzt reden. Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass die Edmonton Oilers nicht in die Playoffs kommen und das ist ja so in der NHL, haben wir auch schon oft gesagt, wenn du in den Playoffs erstmal drin bist, dann hast du eine Chance, Meister zu werden. Also bloß weil die jetzt in St. Louis nach der 2-0-Führung noch 3-2 verloren haben und weil sie vergangene Nacht in Dallas nach einer 3-1-Führung noch im Shootout verloren haben, wo Leon übrigens auch guckt euch das an, Hockey Porn, ein Penalty verwandelt hat, auch trotzdem noch 3-4 verloren haben, mache ich mir jetzt wirklich keine Sorgen, ob die Edmonton Oilers die Playoffs erreichen oder nicht.
Nee. Das ist ganz normal.
Ganz normal, okay.
Ja, ist eine lange Saison. Es ist eine lange Saison und es ist viel zu früh, um den Panikknopf zu drücken. Wenn jetzt Leon sich die Achillessehne gerissen hätte und Connor McDavid das Kreuzband, wäre es was ganz anderes. Aber nee, lass sie spielen, lass sie ihre Identität finden und dann gucken wir bitte
ab. Wir gehen ja auch ein bisschen rum.
Ah klar, genau.
Also da ist wirklich, wirklich, wirklich alles in Ordnung. Ich glaube, man kann nicht reden, welches Experiment gelungen ist, welches nicht, wie sie mit den Reihen auftreten, ja, nein. Aber ich glaube, auf die Standings musst du vor Weihnachten, glaube ich, nicht wirklich schauen. Wird ich jetzt haben.
Also der Indikator ist ja immer eigentlich Thanksgiving. Aber selbst wenn die Edmonton Oilers an Thanksgiving nicht in den Playoff-Plätzen wären, wenn alle gesund sind, müssen wir nicht drüber reden, ob sie die Playoffs erreichen oder nicht. Aber ich habe dir das Ding
Sie sind ja über 500. Also es ist jetzt nicht so, als hätten die eine Bilanz von 2-12.
Ja.
Also, und wir haben 6 gewonnen, 5 verloren.
Also, und ich habe dir, also wir können ja mal gucken, wer jetzt oben ist zum Beispiel, wo diese Teams dann nachher sind. Also Detroit ist super gestartet, New Jersey ist super gestartet. Ich glaube, weder das New Jersey noch Detroit auch nur ansatzweise eine Chance haben, das Finale zu erreichen. Aber ich habe dir das viel mehr geschickt, weil das halt ein unglaubliches Tor war. Also das ist ja quasi, als wenn du von der Eckfahne raufschießt und in den Winkel und du, und zwar nicht, weil der Ball oder der Puck dann noch vom Torwart abprallt, sondern der geht von da, also es waren vielleicht 3-4 Grad der Winkel da. Da überlegen andere nicht mal zu schießen. Und für Leon ist das eine Selbstverständlichkeit, von da rauf zu hauen. Und der geht rein, ohne vom Torwart abzuprallen. Also das ist, das waren 3 Zentimeter vielleicht eine Lücke und da schießt der genau rein. Und ich weiß, wie gesagt, ich werde dir nachher das nochmal schicken, oder euch beiden, das Tor, das er dann im Shootout noch beim Penalty-Schießen nachher schießt, das war noch geiler, noch abgewichster. Gut, letztlich, ne? Ja, was ist der Endstand? Wie gesagt, sie haben verloren, aber Leon ist gut in die Saison gestartet. Was waren das jetzt? 15 Spiele, glaube ich. Er hat 10 Tore schon. Top-Torschütze mit einigen anderen zusammen. Also er persönlich ist wirklich gut gestartet. Wenn man mal so guckt auf die anderen Deutschen auch, weil ich gucke jetzt auch schon ein bisschen Richtung Olympia. In 3 Monaten ist es ja dann so weit, dass wir diese ja vermeintlich beste, talentierteste deutsche Generation an NHL-Spielern endlich mal zusammen auf dem Eis sehen, weil ich habe neulich mit Lukas Reichel gesprochen, der kennt Leon Dreiseitel, hat mit dem noch nie zusammengespielt. Er sagt, als ich 2020 gedraftet wurde, hat Leon mir eine SMS geschickt, herzlichen Glückwunsch, willkommen in der NHL, das ist alles. Tim Stützle hat noch nie mit Leon Dreiseitel zusammengespielt, ein Moritz Seider auch noch nie und das sind alles Spieler, Dreiseitel, Stützle, Moritz Seider, die sind seit Jahren Leistungsträger in ihren Vereinen, die haben noch nie zusammen das deutsche Nationaltrikot getragen, die kennen viele deutsche Eishockey-Fans nur vom Hörensagen oder wenn sie sich irgendwelche Highlight-Videos aus der NHL angucken und die werden die jetzt aber im Februar zur Sendezeit in Deutschland endlich mal Nationaltrikot zu sehen bekommen.
Da bin ich schon gespannt, wie das mit der besten Sendezeit ausschaut, woraus sich die Deutschen dann kaprizieren, ob dann Biathlon, was dann besser
ist. Okay, das ist dann ja, das ist dann aber selbst dran schuld. Also wer sich dann, keine Ahnung, mit Franziska Preuß und bei den Männern kenne ich mittlerweile keinen mehr. Wer sich das reinzieht, statt, ich weiß, Deutschland spielt in der Vorrunde gegen USA, die anderen Gegner kenne ich noch gar nicht. Statt sowas ist okay, soll jeder machen, wie er will oder nicht, aber... Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als damals Dirk Nowitzki für Deutschland in Peking endlich mal gespielt hat, obwohl, nee, der hat ja vorher schon öfter gespielt bei der EM und bei der WM und so, stimmt, den hat man da ja schon mal im Nationaltrikot gesehen.
Aber das ist ja dann Aufgabe dieses Teams irgendwie.
Ja.
Also dafür ist ja auch die Turnierstruktur vom Eishockey gegeben. Also wenn diese Mannschaft die ersten 2-3 Spiele begeistert auftritt und sagen wir mal gegen die USA gewinnt, dann glaubst du aber schon, dass die Leute im Viertelfinale vom Fernseher hocken werden.
Ja.
Also das ist ja immer, also in jeder Sportart ist es doch so.
Absolut.
Wenn das Nationalteam, das kann Handball sein, das kann Field Hockey bei Olympia sein, plötzlich sind wir alle Experten in dieser Sportart.
Beachvolleyball.
Ja, und vom Viertelfinale an sitzen wir vom Fernseher, oder?
Also ja, ja.
So ist es doch. Und damit kannst du sagen, Leute, egal was zu Beginn passiert, ihr habt eine Chance, als Legenden hier rauszugehen. Ja. It's on you.
Ja. Hast du ja jetzt beim Basketball auch wieder gesehen, obwohl sie Weltmeister genau. waren. Ich weiß nicht, was die Quoten bei den Vorrundenspielen waren bei der EM. Ja, und nachher, das war ja Must-Watch-TV. Ich glaube übrigens, ich habe keine Ahnung, ob sie wieder das so machen, so eine Fanabstimmung oder so. Ich glaube, Leon hat eine gute Chance, Fahnenträger zu werden.
Boah. Wäre auch zu Recht. Also es ist immer, ich bin ja normal immer dagegen, wenn du den Prominentesten nimmst.
Genau.
Ich bin auch so, Nowitzki, hey komm, gibt's jemanden, der nicht so im Rampenlicht steht. Aber wie du gerade gesagt hast, Heiko, der Dreiseitel ist schon Künstler irgendwie. Also der sticht noch mal so raus irgendwie. Was im Eishockey noch schwieriger ist, finde ich. Also bei im Tennis sagst du so, oh, schau mal, Federer, Maestro, und dann machst du so 5-6 Schläge. Du hast jetzt in dieser Saison schon wieder fast ein Dutzend Spielzüge von Leon, wo du sagst so, okay, wow, that's different. Und dann bin ich bei solchen Sportlern, die so, ja, wie sagt man denn, die nochmal auf dem Niveau nochmal anders sind, fände ich schön wieder, wenn die Fahnenträger wären.
Er ist ja, sage ich, muss sagen, dadurch, dass ich ja jetzt mittlerweile so lange schon hier lebe, man kriegt hier vom Wintersport, wie man es am deutschen Wochenende halt so kennt, nicht so viel mit. Biathlon und alles.
Ja.
Und ich weiß nur, dass Francesco Friedrich seit Jahren Weltklasse ist, dass der Olympia Gold gewonnen hat und Weltmeister. Und ich glaube, das sind seine letzten Spiele. Und ich weiß gar nicht, ob er Fahnenträger war in Peking oder nicht. Aber wenn nicht, hätte es Francesco Friedrich auch absolut verdient. Weil der ist wirklich Deutschlands bester Wintersportler seit Jahren. Aber das größte Aushängeschild, deutsche Aushängeschild im Wintersport, finde ich, ist Leon Dreiseitel. Also er ist der beste deutsche Wintersportler, finde ich. Und jetzt kann man sagen, ja, was ist mit den Rodlern und mit den Biathleten, verstehe ich alles, aber ich glaube, Eishockey hat dann noch, ist noch ein anderes Level.
Du hast mir jetzt voll den Nostalgieschub gegeben. Ich will jetzt echt, oh, so ein deutsches Wochenende, wo du früh Semmeln
absolut, isst, genau.
Kaffee trinkst.
Ja. Ja.
Da ist Biathlon im Fernsehen und da kommt vielleicht Skispringen und da bringt die Mama noch Plättchen und
was absolut. Weiß ich. Und genau, weißt, dann
es kann Adventskranz
mehr passieren. Genau, Adventskranz wird angemalt, genau, dann kommt Rennrodeln aus Sigulda, dann geht's rüber nach Kitzbühel und zu Pockeljuka. Auf der Pockeljuka ist dann Biathlon und dann kommt noch irgendeine nordische Kombination vom Holmenkollen oder aus Rovaniemi oder wie auch immer, genauso, ja.
Und irgendwann muss der selber mal raus. Also entweder zur Schneeballschlacht, zum Eisstock
ja.
schießen.
Oder weil der Hund kacken muss.
Also wenn du ganz kühn, hast du selber Eishockey gespielt.
Ja.
Also
früher, als wir noch Winter hatten, ne? Als wir noch richtige Winter hatten.
Ja. Also nicht so wie bei uns jetzt hier. Und damit komme ich zurück zum Anfang unserer Sendung. 13 Grad in LA. Da kannst du natürlich nicht Eishockey spielen.
Hm. Und nicht,
deswegen gibt's ja auch keinen Wintersport Samstag. Traurig.
Traurig, traurig. Ja, und ich, noch trauriger ist, dass Heiko vor 5 Minuten gesagt hat, ihm fällt kein männlicher Biathlet ein und mich quält es seitdem, weil Benedikt Toll, Arndt Pfeiffer, die sind auch nicht mehr dabei.
Das sind alle weg.
Ja, sind alle weg. Ich muss mir das auch überlegen. Das ist Wahnsinn.
Bei mir war, diese Woche kam ein Norweger ins CrossFit-Gym und hat irgendwie berühmte Sportler aufgezählt und glaubst du es nicht, ich habe eine Stunde überlegt, ob Björn Daly Norweger ist.
Natürlich, der Bär. Und ich guck, 1994.
Jetzt sehe ich, sag, Mensch, Alter, Björn Daly kenne ich noch und alles. Und er sagt am Schluss, der war Däne, wäre alles vorbei. Und ich habe dann so sehr an mir gezweifelt, dass ich eine Stunde nichts gesagt habe.
Ja, Björn Lillehammer 94, Björn Daly 100%. Aber Biathlon aber weiß ich auch.
Wenn du so an dir selber zweifelst,
genau.
Weil du dir ja so sicher bist.
Ja, also aber Biathlon, Jens, kenne ich auch nur noch Franziska Preuß, weil die wohl ganz gut ist und weil die so bayerisch spricht. Und da denke ich immer, wenn ich beim NDR die Sportmeldungen höre und dann wird die da eingespielt, da fühle ich mich als Norddeutscher verarscht. Dann denke ich, Alter, welche Übersetzung für uns. Nee, wirklich, wirklich. Und das kommt aber, weil der bayerische Rundfunk, ja, wenn da ein Ruhpolding Biathlon ist, dann gehen die natürlich hin und dann sprechen die auf bayerisch auch an. Und natürlich antwortet die Franziska Preuß dann auf bayerisch. Also ich habe ja auch schon mitunter ARD gemacht hier, Bob, mit dem Johannes Lochner, und der ist auch ein Urbayer. Da habe ich gesagt, Hansi, das ist jetzt hier für die ARD, für Gesamt, versuch mal dein bestes Hochdeutsch zu sprechen. Und dann kommt, ja, ich probier's. Dann weißt du schon. Philipp Grubauer übrigens genauso. Ja, ich probier's.
Ja, aber die wollen ja auch nicht, also, Moment, ich muss jetzt eine Lanze für den Bayern brechen. Weil, mir geht's nämlich genauso. Wenn zu mir jemand sagt, ich muss Hochdeutsch sprechen, und wenn ein Bayer versucht, Hochdeutsch zu sprechen, spricht er wie ein Arsch. Du hörst dich immer an, ein bisschen gestockt und immer, als wärst du ein Klugscheißer und da fallen dir nicht die richtigen Wörter ein. Also ich bin genau damit vertraut. Es ist, ich habe mal mit Nowitzki ein Alleinland-Interview geführt in Staples und wir haben uns 20 Minuten quasi auf bayerisch, würzburgerisch unterhalten. Und ich habe diese Aufnahme immer noch und du glaubst es und da halten sich zwei komplett verschiedene Leute miteinander. Und ich glaube, wenn so Sportler dann ein Interview geben, die fühlen sich total unwohl, wenn von ihnen jemand verlangt, dass sie plötzlich Hochdeutsch reden. Jetzt ist ihnen die Situation eh schon unangenehm. Und jetzt müssen sie ja noch irgendwas sagen, nicht wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Also ich bin da immer dafür, cut us some slack, da in Bayern und wir reden halt gern, wie wir wollen.
Ja. Aber so wie du jetzt sprichst, ist es ja voll verständlich.
Ich gebe mir ja die größte Mühe. Also ich sitze hier am Balkon und irgendwie, boah, ich kling nicht wie ein Depp, kling nicht wie ein Depp, kling nicht wie ein Depp. Also das ist, und ich bin aber auch kein Profisportler, ich bin ja quasi Journalist oder ich sollte es ja können, als hier nach, bis nicht 15 Jahren Sportradio. Also und die Jungs sind aber Sportler und ich glaube, die wollen einfach nicht blöd klingen und dann nehmen sie lieber in Kauf, dass sie als Bayern gelten und dann sagen aber lieber die Leute im Dorf, hey, hast dich tapfer geschlagen beim Interview.
Ich weiß gar nicht, Jens, ob ich das schon mal erzählt habe. Und jetzt kriege ich so ein bisschen Gänsehaut, weil es um unseren lieben Günni geht. Als der Super Bowl in L.A. war, da waren Jürgen, Günther und ich ja auch unterwegs und da saßen die beiden im Auto und da Günni hatte noch einen Kumpel auch noch mit. Und also Günther spricht ja super Deutsch, aber wenn er dann unter den Seidingen ist, halt auch bayerisch. Und dann habe ich gedacht, also dann haben die sich auf bayerisch unterhalten. Ich habe gedacht, ihr Arschlöcher, hasst ihr mich? Und ich habe nichts verstanden. Ich habe nichts. Also das war wirklich so, ich war so verloren in dem Auto. Ich hätte auch im Taxi mit 3 Japanern sitzen können. Hätte ich genauso wenig verstanden.
Es ist aber, also das Witzige ist mittlerweile hier, wenn du so ein bisschen in Amerika lebst, Heiko, ich glaube, du hast es auch erlebt, diese Dialekte gibt es im Englischen, Amerikanischen fast genauso. Also wenn jemand aus Florida, aus den Everglades spricht, hast du auch keine Chance. Jemand in Alabama oder Louisiana, das ist ein komplett anderes Ding und ich finde das mittlerweile total, total sympathisch. Und deswegen rate ich wieder jedem, schaut Filme und Serien auf Englisch, nämlich
ja, nur ja.
Wegen der Dialekte. Also manchmal spielt der Dialekt in True Detective spielt's eine Rolle. dass die in Louisiana spielen und dass Matthew McConaughey diesen Dialekt spricht und so. Deswegen großer Verfechter auch der englischen Dialekte.
Ja, also.
Als Bayerisch.
Der große Günther, leider seit mehr als einem Jahr nicht mehr unter uns. Aber der Günther ist der Einzige, dem ich es auch verziehen habe, dass er wirklich jeden Tag aufs Oktoberfest gegangen ist als Vollbayer.
So, er wacht über uns.
Das, ich hoffe, ja, wir hoffen. Und
also wenn wir zum Super Bowl fahren im Februar, ist Günni irgendwie dabei. Ich glaube, Günni ist mittlerweile Louis, mein Hund.
Das ist möglich. Seelen, wer an die Seelenwanderung glaubt, ich würde es nicht ausschließen. Danke, Jürgen. Danke, Heiko. Kurze Pause in der Big Show 734.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 734. Wir bleiben in der US of A, wenn auch nicht physisch, der NBA-Chefkoch. Sepp Dumitru ist am anderen Ende der Leitung. Keine Ahnung, wo er ist, aber ich freue mich sehr, dass du da bist. Grüß dich, Sepp.
Hello.
Ja, Los Angeles. Mein Sohn hat gesagt, bei der nächsten NBA-Runde muss ich ganz zwingend Lob einfordern. Lob einfordern für einen Mann, den du bei X an diesem Donnerstag auch schon gelobt hast. Take it away, Sepp. Ist Luka Doncic einfach nur fantastisch? Oder hängt das auch damit zusammen, dass LeBron James noch nicht spielt? Was ist es, warum man plötzlich die Lakers doch einigermaßen gut finden darf?
Ja, Luka hat natürlich am meisten damit zu tun. Also Luka ist Luka, das ist ja nichts Neues. Also Dallas Mavericks Fans, die weinen ihm nicht umsonst mehr als nur eine Träne nach, auch nach fast einem Jahr. Denn er ist diese Sorte Spieler, die ein Team im Alleingang in die Championship Contention zumindest hievt. Das soll nicht heißen, dass die Lakers einer der großen Titelfavoriten sind, aber solange du Luka hast, hast du eine Chance. Das war bei der Eurobasket mit den Slowenen genauso. Ein Team, das außer ihm nicht ansatzweise das nötige Niveau hatte. Die Lakers vielleicht spielerisch auch nicht unbedingt. Wir müssen abwarten, was passiert, wenn LeBron zurückkommt. Aber diese Lakers, 7 Siege aus den ersten 9 Partien. Luka hat ein paar verpasst sogar. Die machen Spaß, die Einkäufe im Sommer, die Verpflichtungen, die zünden bisher alle. Marcus Smart, DeAndre Ayton, Jake LaRavia, Nick Smith Jr., also das sind alles so Verstoßene in anderen Mannschaften gewesen, die hier sich zu einem funktionierenden Ganzen amalgamieren, und dann hast du noch in Austin Reeves einen, der zeigt, dass er vielleicht sogar All-Star-Potenzial hat in der richtigen Konstellation. Luka, einer der besten Spieler der Welt, und plötzlich läuft's bei den Lakers. LeBron noch nicht zurück, auch einer, der vielleicht nicht mehr so ganz reinpasst, je nachdem, welche Rolle für ihn vorgesehen ist. Aber Luka macht dich im Alleingang zu einem Team, das Play-In mit Sicherheit, vielleicht sogar sichere Playoff-Qualifikation. Und alles danach, solange die da reinkommen, haben sie immer eine Chance, denn sie haben einen der besten Spieler der Liga. Aber wie gesagt, da erzähle ich nichts Neues. Das war schon in Dallas so. Er ist fitter, gesünder. Er kommt auch in die Saison, nicht vergessen, bei der Eurobasket schon sich perfekt eingespielt. Also er braucht da jetzt nicht erstmal ein paar Wochen oder Monate, um warm zu werden, sondern der ist auf Zack. Und dementsprechend eine der besten Stories. Es sei denn, man hält es mit den Dallas Mavericks. Da wird's immer schmerzhaft sein.
Ich hab's mit den Dallas Mavericks über mehrere Jahrzehnte gehalten, aber da geht's mir genauso wie Robin, meinem Sohn. Ja, das Interesse ist komplett gesunken an diesen
Themen. Ja, wie fühlst du dich als ehemaliger Mavs-Anhänger? Beschreib mal so die Gefühlslage.
Ja, ich bin desinteressiert, ganz einfach. Okay, mich interessiert natürlich Cooper Flagg, da interessiert mich vielleicht auch deine Meinung. Was hätte das werden können? Ja, Cooper Flagg, der Number One Draft Pick war's, glaube ich. Hätte das gepasst mit Luka vielleicht, aber bevor wir dazu kommen, weil wir es ansprechen. Du sagst ja, man weiß nicht genau, welche Rolle LeBron James, ich weiß nicht, ob du wörtlich gesagt das zugeteilt bekommt. Erste Frage, teilt sich LeBron also die Rolle, sind wir schon so weit, dass sich LeBron die Rolle nicht selbst zuteilt? Und zweitens, ist das jetzt die erste Situation, Er war mit Chris Bosh und Dwayne Wade, der natürlich ein Heiliger ist in Miami, aber trotzdem am Ende des Tages schon der Number One Guy. Ist das jetzt die erste Situation für LeBron James, wo er in ein Team kommt, wo er nicht der Anführer ist, spielerisch zumindest?
Ja, hängt sicherlich mit seinem Alter zusammen. Ja, nicht vergessen. Also er performt nach wie vor auf einem unfassbaren Level und das sollte er nicht dürfen in dem Alter. Aber LeBron ist eben einer der 2, 3, 4, 5, je nachdem, wie man es mit ihm hält, besten Spieler aller Zeiten. Daran bestehen keine Zweifel. Aber er ist eben auch nicht mehr der Fixstern dieser Lakers. Er war in jedem Team in seiner gesamten Karriere immer der Fixpunkt. Er war immer der Nummer 1 Guy, auch in Miami damals, obwohl Wade da war, obwohl Bosch da war. Das war sein Team. Er war der Anführer. Und das Spielsystem war auch immer auf ihn zugeschnitten. Jetzt hast du mit Luka jemanden, der um Längen besser ist als LeBron James. Ja, zumindest Stand heute. Auch kein Wunder. Luka ist in seinen 20ern, LeBron ist 40 plus. Und wenn ich sage, die Rolle, die er akzeptiert, dann meine ich damit, LeBron ist derjenige, der hier den Ton vorgibt. Wenn er nach wie vor erwartet, dass das gesamte Lakers-Spiel über ihn primär aufgezogen werden soll, oder dass er genauso viele Spielanteile wie Luka erhalten soll, dann tut er den Lakers und vermutlich auch sich selbst keinen großen Gefallen. Denn wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, dass das die Lakers mehr oder weniger ausbremst. LeBron hat nicht mehr dieselbe Anziehungskraft, nicht mehr dieselbe Gravität. Er hat auch nicht mehr dieselben Fähigkeiten körperlich, auch wenn er natürlich um Längen outperformt, was Spieler in seinem Alter bringen sollten. Aber das ist Lukas Team. Wenn LeBron es schafft, die zweite, manchmal vielleicht sogar die dritte Geige zu spielen, dann ist diesen Lakers sehr geholfen. Aber das große Fragezeichen ist, passt das taktisch? Und würde LeBrons Ego damit klarkommen, dass er eben nicht mehr die große Show in Town ist? Er hat eine No-Trade-Klausel. Das heißt, jeder potenzielle Trade, den kann er abblocken. Aber er ist sicherlich auch nicht dafür bekannt, sage ich mal, dass er sich jetzt unterordnet und dass er in eine Situation kommt, wo es nicht um ihn geht. Es war die gesamte Karriere immer die große LeBron James Show. Jetzt ist es das nicht mehr bei den Lakers. Und ich glaube nicht, dass die Lakers traurig wären, wenn LeBron sich ein Team aussuchen würde, das im Gegenzug ein paar Teile schickt, die die Lakers dann in Zukunft benutzen können, um eben ein noch gefährlicheres Team um Luka Doncic und dessen Qualitäten zusammenzustellen. Die Zeit neigt sich dem Ende. Die Zeit ist unbesiegt. Ja, auch bei einem Mutanten wie LeBron James wird das nicht anders sein. Es wird an ihm liegen, wie er mit dieser Situation umgeht, wie er auch mit der neuen Rolle, die er einnehmen muss, umgeht, damit diese Lakers erfolgreich sind. Will er noch einen Titel gewinnen? Dann bin ich mir nicht sicher, ob das bei den Lakers mit diesem Luka Doncic und mit diesem System die beste Situation für LeBron James ist.
Okay. Golden State scheint mir da auch keine wunderbare Situation zu sein, weil das ist halt Steph Currys Team. Aber es ist nur meine bescheidene Meinung. Was siehst du denn?
Ja, die Warriors sind wahrscheinlich eine bessere Adresse für LeBron. Also Stand heute. Okay. Mit deren System, das ist ein besseres System. Das ist nicht so heliozentristisch um einen Luka Doncic aufgebaut. Da geht es mehr um Bewegung, viel weniger Pick and Rolls. Also man muss sich das so vorstellen. Bei den Lakers ist Luka der Mann mit dem Ball in der Hand. Und solange Luka den Ball in der Hand hat, passieren gute Dinge. LeBron müsste also sich damit anfreunden, off the ball zu spielen. Die Warriors spielen viel, viel weniger Pick and Roll. Da läuft der Ball. Alles basiert auf Bewegung, Motion Offense, viele Screens abseits des Balls. Ja, man sieht Steph immer durch die Gegend laufen, sich freigeblockt sehen und dann diese Pässe kriegen, die Würfe. Also das gesamte System ist vielleicht mehr auf das zugeschnitten, was LeBron James zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere noch viel, viel besser machen kann, als jetzt irgendwo in der Weakside Corner zu parken und Lukas Pass zu erwarten, um den Dreier dann zu nehmen. Ich würde ihn lieber bei den Warriors sehen. Ich glaube, er würde da besser reinpassen. Die Frage ist natürlich, was schickst du im Gegenzug? Was würden die Lakers als Team? Vielleicht ein junges Paket, Kuminga plus X, würde für beide Seiten, glaube ich, mehr Sinn machen. Aber da sind wir, wie gesagt, im Spekulationsrahmen, denn LeBron hat eine No-Trade-Klausel, aber ja, bei den Warriors bist du definitiv an einer der besten Adressen. Also ich glaube, Vegas hat auch die Warriors als eines der 3, 4 realistischsten LeBron-James-Teams für den Rest der Saison, falls er, wie gesagt, sich bereit sehen würde, die No-Trade-Klausel aufzuheben. Ich glaube, die Cavs sind noch mit drin und die New York Knicks sind auch, glaube ich, mit drin.
Was für ein Übergang. Da wollte ich dich sowieso fragen. Mike Brown?
Ja, das habe ich natürlich geahnt.
Ja, natürlich. Und ich habe schon immer... Axel Goldmann, mit dem wir vorhin gerade gesprochen haben, hat über die Jahre einen Softspot für die Hertha in Berlin entwickelt. Ich habe schon einen Softspot entwickelt, obwohl ich sie während der Michael-Jordan-Zeit als direkter Konkurrent dann auch die Knicks von den Bulls. Da war ich natürlich auf Seiten der Bulls, aber und ich war nie ein Fan von Patrick Ewing, aber ich habe einen Softspot für den Knicks, trotz des Besitzers, die jetzt in einer Stadt sind, die von einem sozialistischen Demokraten oder was ein demokratischer Sozialist regiert werden wird. Ich weiß es nicht genau, aber das nur spannenderweise nebenbei. Aber wie gut sind die Knicks gestartet jetzt? Also ich glaube, gestern haben sie unfassbar viele Punkte gemacht.
Ja, sie sind gut gestartet. 5 Siege aus den ersten 8 Partien, Tabellen Dritter im Osten. Und in New York hat sich nichts geändert. Wir haben vor ein paar Wochen gesprochen, als es vor der Saison um ja kleine Ausblicke, erste Prognosen etc. für die Saison ging. Und wenn du dich erinnerst, ich habe damals gesagt, ich habe die Knicks als eines der beiden Top-Teams im Osten stehen mit sehr, sehr großen Chancen auf die Teilnahme in den NBA Finals. Das ist ein Team, das letztes Jahr schon sehr gut gespielt hat. Die haben mit Mike Brown jetzt einen Coach, der noch viel mehr auf Offense setzt. Defensiv sind die ganzen Systeme schon längst etabliert. Das wird auch unter Brown genauso bleiben. Alles, was unter Tom Thibodeau gearbeitet wurde, das wurde konserviert und mitgenommen. Und in der Offense geht es jetzt darum, schneller zu spielen. Mike Brown hat es immer wieder betont, mehr Speed. Also der will da so ein bisschen mehr Golden State Ball mit viel mehr Bewegung und mit viel schnelleren Übergängen, auch vom Defense auf Offense. Selbst wenn du Korb kassierst, schnell den Ball einwerfen, sofort nach vorne spielen, leichte Punkte und so weiter und so weiter. Man stelle sich LeBron James in so einem System vor und in einer Eastern Conference, in der die letzten beiden NBA Finals teilnehmen, die Indiana Pacers und die Boston Celtics, komplett raus sind. Ja. Tatum bei Boston und Haliburton bei Indiana werden vermutlich nicht oder kaum spielen in dieser Saison. Also selbst wenn Tatum zurückkehren sollte Richtung Playoffs, da wird es einfach nicht reichen bei Boston. Du kannst da nicht jetzt von 0 auf 100 schalten, wenn du 6 Monate lang eines der schlechteren Teams warst. Und der Weg ist frei für New York in die NBA Finals. Und in so einem NBA Finals Setting kann wirklich alles passieren. Wenn du LeBron bist, dann wirst du natürlich schauen. Hast du bessere Chancen, über die Eastern Conference Championship dir vielleicht noch einen Titel zu sichern? Oder in der Western Conference, in der du mit einem absoluten Beast von einem Team, also die sind unfassbar, Oklahoma City, auch wenn sie jetzt endlich mal, in Anführungszeichen, endlich mal verloren haben letzte Nacht, die erste Niederlage nach 8 Siegen in Folge, ohne 3 ihrer wichtigsten Spieler wohlgemerkt. Aber das ist ein absolutes Monster. Und die Denver Nuggets mit Jokic darf man auch nicht vergessen. Da gibt es noch ein paar andere Kandidaten im Westen. Also der Weg ist schon um einiges brutaler, überhaupt in die NBA Finals zu kommen. Bei New York, ich glaube, da würde LeBron spielerisch reinpassen. Da würde es auch für ihn passen. New York, das Mecca, Madison Square Garden, das ist immer eine gute Bühne für jeden Spieler, vor allem für jemanden, der das Rampenlicht so liebt wie LeBron James. Also auch wie gesagt, da das ist reine Spekulation. Das kommt jetzt von mir. Es gibt zwar ein paar Gerüchte, aber ich würde das eher sehen wollen, als LeBron jetzt da, ich sag mal, bei den Lakers reinfuschen sehen und die Lakers ins Play-In kommen oder in der ersten Runde jetzt ausfliegen. Das wäre eine gute Adresse. Die New York Knicks sind stark. Mit jemandem wie LeBron James in den Playoffs wären die Knicks sogar noch stärker und ich glaube, ein noch formidablerer Gegner dann in einem möglichen Showdown mit vielleicht OKC, mit Denver, mit den Schwergewichten der Western Conference.
Ja, dann lass mich abschließend gleich was Fragen zu OKC und natürlich hier muss der deutsche Bezug her. Isaiah Hartenstein, ich meine, ich weiß noch, als der in die Liga gekommen ist, da haben wir gedacht, der zerbricht in der Mitte, weil er so schmal war. Wenn man ihn jetzt anschaut, das ist ja, ich meine, bei aller Liebe, aber was macht der Junge sonst außer trainieren und zwar nicht nur auf dem Feld, sondern auch im Studio? Welche Rolle, wo steht er denn in der Hierarchie bei den Thunder?
Ja, ist einer der wichtigsten Spieler. Klar, Shai Gilgeous-Alexander, der MVP, das ist die Nummer 1. Das ist einfach ein Typ, den kannst du nicht aufhalten. Der hat so ein paar Qualitäten, die Michael Jordan früher hatte. Man mag es ja kaum aussprechen dürfen, aber es ist tatsächlich so. Also der kriegt mittlerweile jeden Wurf, den er will, wann immer er will. Der hat das Spiel gemeistert in jeglicher Hinsicht. Ich empfehle jedem, der so ein bisschen hinter die Kulissen auch blicken will, auf Netflix gibt's ein Special und die neue Staffel, da geht's unter anderem um Shai Gilgeous-Alexander und wie der dieses Level gefunden hat. Dann haben sie den Jalen Williams und den Chet Holmgren, das ist so die Troika, die drei wichtigsten Spieler. Um die herum wurde auch diese Dynastie aufgebaut, aber mit Caruso und mit Hartenstein kamen in der letzten Saison zwei Typen dazu, ohne die OKC den Titel niemals gewonnen hätte. Und Hartenstein ist unabdingbar für das, was OKC macht. Er ist einer der der Muscles im Team. Er ist einer der Enforcer. Er ist einer der besten Rebounder der NBA. Er ist sehr physisch. Er hat ein gutes Händchen. Er lässt den Ball laufen. Er findet immer wieder seine Mitspieler. Vor zwei Tagen, glaube ich, beim Sieg in LA gegen die Clippers. So eine unfassbare Sequenz, wo er den Ball bekommt und nahtlos durch die eigenen Beine dann zu Caruso spielt, der den Dreier versenkt. Also da passt einfach alles. Und das ist ein unfassbar gut eingespieltes Team. Jedes Teilchen weiß genau, was das andere will. Und man hört immer das Wort scary. Scary für den Rest der NBA. Also die sind extrem jung. Die haben aber letztes Jahr schon die Kurve gekriegt. In diesem Jahr absolut kein Championship-Hangover. Also das, was man häufig sieht, dass Teams dann in die Repeat-Saison gehen und so ein bisschen träge dann in die Saison starten. Absolut gar nicht. 8-0. Eines von ganz, ganz wenigen Teams in der Geschichte der NBA, die zweimal in Folge mit 7-0 gestartet sind. Und diese Thunder sind noch besser. Und Hartenstein ist ein Jahr älter, ein Jahr kräftiger, wie du sagst, noch robuster, noch erfahrener und damit weiterhin eines der wichtigsten Puzzleteile für dieses absolute Monster von einem Team. Also die NBA war sehr, sehr spannend und sehr ja begeisterungsfähig. Der Basketball ist auf einem unfassbaren Niveau jetzt schon in den ersten zwei Wochen gewesen, aber OKC ist nochmal ein paar Stufen über dem Rest der Liga und das ist tatsächlich scary für die Konkurrenz.
Ist Halloween schon vorbei? Na, ganz kurz, aber scary. Nehmen wir auch eine Woche später. Danke, Sepp. Kurze Pause in der Big Show 734.
Ja, hallo, grüße euch. Hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The Remains of the Week. Viel haben wir gemacht in dieser Woche, finde ich schon. Ja, jetzt natürlich Fußball kann man immer ein kleines bisschen tiefer gehen und das möchte ich jetzt fast als wiederkehrendes Element gerne einführen. Hier bei Sportradio 360 in der Big Show, nämlich der Blick auf den, naja, sie waren nie ruhm- und glorreich, aber es ist halt die Mannschaft meines Geburtsortes. Jener Stadt, wo meine Eltern immer noch leben, in die ich immer noch gerne hinfahre, weil dort Freunde von mir nach wie vor leben, nämlich Voitsberg. Und der ASK Voitsberg ist ja, also es war irgendwie dann absehbar, es hat schlecht begonnen im vergangenen Jahr in der zweiten Division, in der zweiten Liga in Österreich, zweite Division hat man früher gesagt, herrlich, zweite Division. Und dann gab es mal ein Zwischenhoch und irgendwie schien schon alles gerettet und dann sind sie aber trotzdem abgestiegen und jetzt sind sie in der Regionalliga und möchten in dieser Saison, in dieser Spielzeit wieder aufsteigen. Hat jetzt gar nicht so toll begonnen, aber mittlerweile, und da war natürlich dieser Auswärtssieg bei den LASK Amateuren vor jetzt 10 oder 11 Tagen ganz, ganz wichtig. Jetzt haben sie zu Hause mit einem sehr späten Elfmeter, keine Ahnung, ob der geschenkt war oder nicht, 1-0 gewonnen. 7 Punkte Vorsprung. Der ASK, früher mal war es der ASK Pumpenbauer Voitsberg. Ja, Pumpenbauer, also der Bauer, das ist eine große, das ist eigentlich, ist es das größte Unternehmen im Ort, bin mir nicht ganz sicher, weil auch Remus seinen Firmensitz in Voitsberg hat. Remus, bekannt für Sport aus Puffe oder aus Puffs oder aus Püffe. I don't know. But anyway, also Voitsberg führt in der Tabelle. Das vorneweg und das werden wir in Zukunft, ob ihr wollt oder nicht, ich werde euch damit weiter belasten. So, was ist noch liegen geblieben? Naja, wir haben ja letzte Woche mit Uwe und mit Götzi, vor allen Dingen mit Uwe, über die Handballnationalmannschaft gesprochen, die Deutsche wohlgemerkt. Und die hat zweimal gespielt gegen Island. Einmal haben sie glatt gewonnen und einmal haben sie knapp verloren. Und irgendwie der Vibe, den ich da so mitbekomme, puh, also so schlimm, irgendwie doch nicht so toll, wie alle gedacht haben, ja, das ist schwierig einzuordnen, weil wir natürlich jetzt nicht wissen, wie dann die Aufstellungen bei der Europameisterschaft sein werden. Wir wissen Handball, das wissen wir, Handball immer sehr verletzungsanfällig, obwohl sich dann viele Leute, wie Duvnjak, hat sich immer durch jedes Turnier für Kroatien geschleppt. Also keine Ahnung, wie aussagekräftig jetzt hier Länderspiele Anfang November sind, beziehungsweise Ende Oktober für eine Europameisterschaft, die dann im kommenden Jahr beginnt. Also über Handball hätte man ein kleines bisschen plaudern können, vielleicht sogar müssen. Und dann hatte ich, also der Wintersport naht und droht, kommende Woche dann auf jeden Fall wieder ein Segment zu Levi, weil es dort ja losgeht mit diesem Slalom, wo ich sagen möchte jetzt schon, aber vielleicht besprechen wir das nächste Woche auch noch. Die Idee, so früh mit dem Weltcup zu beginnen, ist ja, dass man Lust bekommt auf Wintersport, sprich auf alpinen Wintersport, und dass sich viele, viele Millionen Menschen denken, ich müsste doch mal wieder nach Sölden fahren, um dort Ski zu fahren. Okay, meinetwegen, Sölden, meinetwegen. Ja, also ich kann diesem Riesentorlauf, diesem Riesenslalom, obwohl alle sagen, es ist mithin einer der schwierigsten des Jahres, ich kann dem nichts abgewinnen, weil Sölden halt nur so hoch liegt, dass es dort keine Bäume gibt. So, gut für den Skizirkus, die Rennen, wie auch immer, können jedes Jahr stattfinden. Macht mir jetzt noch keine wahnsinnige Lust auf Skifahren. Das kommt dann möglicherweise in Alta Badia, wo man eben auch durch den Wald fährt. Gefällt mir viel, viel besser. Aber Levi, das interessiert mich sportlich natürlich brennend. Ich gehe davon aus, dass Marcel Hirscher dann dabei sein wird, und ich gehe nicht davon aus, dass er gut abschneiden wird im Slalom. Und natürlich schaue ich ganz genau, was wird Michaela Schifferl machen. Aber Levi weckt so richtig überhaupt keine Lust zum Skifahren. Das ist immer dunkel, es wird unter Flutlicht gefahren. Dafür können die armen Finnen nichts, aber keinen Spaß. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich bin am vergangenen Donnerstag, sprich am Tag der Big Show 733, bin ich abends noch ein bisschen laufen gegangen, was ich normalerweise nie mache, weil ich ein Frühläufer bin, so wie an diesem heutigen Donnerstag. Jogge dann aber meine normale Runde, wo ich auch hier in Kitzbühel in Kirchberg vorbeikomme und dann Richtung Reit laufe. Im Hintergrund das Pferd, das ich schon gesattelt habe. So, ich laufe also Richtung Reit, und da kommen mir drei Sportler, das hat man schon gesehen, deutlich besser angezogen als ich und sehr, sehr kompetent, auf diesen Langlaufskiern, die man auch auf Asphalt benutzen kann. Also die kommen mir entgegen, und dann grüße ich, wie sie es gehört, und werde auch freundlich zurückgegrüßt. Und das waren zwei Frauen und ein Mann, und eine dieser beiden Frauen war niemand andere als Lisa Hauser, die Biathlon-Weltmeisterin von, ihr habt nicht nachgeschaut, ist es schon so lange her, dass es 2019 war, jedenfalls die Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser. Und ich kenne ja jemanden, der mit ihr sehr gut ist, der sie auch in Medienfragen, ich weiß nicht, ob betreut das richtige Wort ist, aber jedenfalls jemanden, der ihr nahesteht, der hat mir dann netterweise auch die Nummer weitergeleitet, und ich habe jetzt versucht, Lisa Hauser zu erreichen für diese Big Show schon. Schauen wir mal, ob's in der nächsten Woche was wird. Biathlon ist das Stichwort. Irgendwann geht's ja auch da los. Jetzt kurze Pause und dann noch Tennis mit dem Davis Cup Kapitän, mit Michael Kohlmann.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
Michael Kohlmann ist der Davis Cup Kapitän Deutschlands, und ich freue mich sehr, dass er für diese Big Show 734 ein paar Minuten Zeit für uns hat. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Jens.
Wir sind in einer Woche, und der Michael und ich nehmen am Mittwoch auf. Es ist eigentlich ein bisschen absurd, dass man sich vorstellt, dass Lorenzo Musetti in Athen, jetzt immer vorausgesetzt, dass Novak Djokovic diese ATP Finals spielt, dass Lorenzo Musetti in Athen bis Samstag nicht nur spielen muss, sondern das Turnier gewinnen muss, um dann möglicherweise am Sonntag schon in Turin eben bei den ATP Finals zu spielen in seiner Gruppe. Siehst du, und es gibt ja in den letzten Wochen, finde ich, Michael, immer größer der Aufschrei, auch von Andy Roddick, und überhaupt, die Saison ist zu lang, da muss was gekürzt werden. Sascha sagt das schon lange. Ist das jetzt quasi das Beispiel A, warum tatsächlich die Saison zu lang ist?
Also das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das hat damit jetzt nichts zu tun. Ich würde eher die Ansetzung, dass man zwei Turniere nach Paris noch spielen lässt, die eventuell den Ausschlag geben könnten für die Qualifikation. Da würde ich eher den Fehler drin sehen. Beziehungsweise, das hat dann nichts damit zu tun, ob eine Saison zu lang ist oder nicht. Also ich glaube, so wie es die ATP oder wie es jetzt dieses Jahr ausgeht, von den Punkten auch her, dass ein 250er-Event nach Paris noch ausschlaggebend dafür sein kann, für die Teilnahme am Masters, das ist halt das Problem, wo man sich Gedanken machen sollte, ob das nicht vielleicht dann schon die ersten Punkte sein sollten, die für das Jahr drauf zählen, weil du ansonsten, so wie du es ja gesagt hast, einfach auch nicht planen kannst. Also ich tippe mal, dass der Felix wahrscheinlich in Turin ist, sich vorbereitet. Ja. Musetti müsste ansonsten relativ zügig von Athen nach Turin fliegen. Und ich habe mir jetzt auch ein paar Matches in Athen angeguckt. Der Bodenbelag sieht deutlich anders aus als der, den man in Turin dann haben wird. Also das wäre jetzt schon eigentlich so der Super-GAU, wenn das eintreten würde. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, dass die ATP dann in dem Fall wahrscheinlich Lorenzo Musetti am Montag ansetzen könnte, würde oder sollte. Also keine Ahnung, wie sie es da machen, aber das würde dann wahrscheinlich schon machbar sein.
Ja, lustig ist ja, dass Djokovic hat nach seinem ersten Spiel am Dienstagabend, das schlägt er Tabilo erstmals. Was natürlich auch, dass das Sample Size ist zu klein. Die beiden hatten davor zweimal gegeneinander gespielt. Einmal Monte Carlo in diesem Jahr, letztes Jahr in Rom, mit schlägt er ihn erstmals und sagt aber, er wird nach diesem Turnier entscheiden, ob er in Turin antritt. Na, herzlichen Glückwunsch, ja. Also, dass ich glaube, da müsste es eine Deadline geben, weil er kann doch nicht am Samstagnachmittag dann sagen, falls er das Turnier gewinnen sollte. Übrigens, ich bin jetzt nicht dabei. Lore, nichts für ungut. Also, das ist schon ein bisschen schwierig und ich schätze Djokovic ja mittlerweile, aber ich finde, er könnte seinen Kollegen was Gutes tun, indem er sich klar deklariert, oder?
Ja, bin ich auch völlig deiner Meinung. Also, und wenn er dieses Jahr sagen sollte, er spielt Masters nicht, weil es nicht in seinen Turnierplan reinpasst, dann glaube ich, wird das jeder verstehen und wird das auch jeder so akzeptieren. Aber jetzt dann samstags, weil die Auslosung wird, gehe ich von aus donnerstags vielleicht sogar, also allerspätestens freitags gemacht. Und wenn er danach, nach der Auslosung sich auslosen lässt und dann absagen würde, ja, das wäre, ja, damit würde er so ein bisschen die ATP bloßstellen, würde ich auch sagen, das System ausnutzen. Und das kann eigentlich in keinem Interesse sein. Das wäre der Tennissport, der darunter leiden würde. Und insofern denke ich mal, dass er das nicht macht.
Okay, gut. Lass uns ein paar Schritte zurückgehen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, als der Deutsche Tennisbund bekannt gegeben hat, dass Sascha mit nach Bologna fährt. Jetzt hat er in Wien, fand ich, mit Ausnahme gegen Fernley, das war schwierig in der ersten Runde. Ich fand Paris auch schwierig, erste Runde gegen einen Spieler, gegen den er niemals drei Sätze spielen darf. Ja, und dann gegen Medvedev gewinnt er ein Match, wo ich im ersten Satz den Eindruck hatte, irgendwie ist er nicht voll dabei, entweder körperlich oder war ein bisschen abwesend, gewinnt das aber noch nach Abwehr zweier Matchbälle und ist am nächsten Tag da platt. Wie gefällt?
Warte auf die Frage, jetzt bin ich gespannt.
Ja, aber ne, what do we make of it? Ja, also er spielt in Wien bis ins Finale, hat dann, ja gut, er hat letztlich ein langes Match gegen Sinner gespielt. Klar, wenn es ein Tiebreak geht im dritten Satz, ist alles möglich. Aber am Ende des Tages war Sinner wahrscheinlich der bessere Spieler. Aber das gilt ja für alle. Wo siehst du Sascha? Jetzt ist er wieder besser in Form? Oder ist es dann doch wieder dieses Auf und Ab, das wir die ganze Saison schon sehen eigentlich?
Ja, generell glaube ich, hat er jetzt in den letzten beiden Wochen erstmal wieder viele Matches gewonnen. Ne? Also im Verhältnis zu den Turnieren davor und hat vor allen Dingen auch mit dem Sieg gegen Medvedev mal eingeschlagen, gegen den er ziemlich häufig hintereinander verloren hatte. Also ich sehe es eigentlich relativ positiv. Ich glaube, dass das Match gegen Medvedev extrem viele Körner ihn gefordert hat und er da auch gelassen hat. Ich glaube, dass auch so ein bisschen der Sturz wahrscheinlich noch mit reinfällt, dass er sich da schon ein bisschen wehgetan hat. Und dass es dann natürlich in so einem Match gegen Sinner, wenn du da nicht bei 100% bist und du vielleicht auch nicht so gut ins Match kommst, dass das dann schwierig ist. Das, glaube ich, haben wir alle am Fernsehen oder im Internet, wo auch wir es gesehen haben, festgestellt. Aber ich bin da eigentlich eher positiv gestimmt. Ich finde, dass er jetzt zum Ende des Jahres ein paar Sachen doch wieder angepasst hat. Ich finde ihn in einigen Situationen auffallend offensiver. Ich finde, er versucht, Sachen, wie gesagt, viel offensiver zu lösen. Er geht hinterher, manchmal vielleicht das eine oder andere Mal zu viel, aber ansonsten glaube ich, ist die Entwicklung jetzt zum Ende hin definitiv so, dass ich mit einem guten Gefühl nach Bologna fahre und glaube, dass wir einen Sascha da erleben werden, der A, Bock hat zu spielen und B, glaube ich, sich wieder seinem Leistungshöhen auf jeden Fall nähert.
So, und jetzt sage ich was, was du nicht gerne hören wirst. Oder vielleicht doch. Ich sag, ihr fahrt als Favoriten nach Bologna. Weil ich sehe Tim und Kevin als das mit Abstand. Und wirklich, also komm mir bitte nicht mit Bolelli Vavasori. Ich sehe die beiden als das mit Abstand.
Ja, die spielen ja nicht, wenn es drauf ankommt.
Ja, naja, gut, aber ich meine, ich glaube nicht, dass der Janik kurzfristig noch zusagt. Also das glaube ich nicht.
Ja, und aber das wird meine Frage sein, ob der Filippo Volandri die dann spielen lässt oder ob er dann eventuell doch auch mit Musetti oder Berrettini geht. Also
das kann auch sein. Ja.
Das wird das Interessante sein, finde ich, weil dass der Sinner gespielt hat, klar, das kann man vielleicht so als Außenstehender verstehen, aber ich bin gespannt, ob Volandri da auf das Doppel vertraut oder ob er dann doch vielleicht wieder einen Einzelspieler mit einbaut.
Ja, aber also ich glaube trotzdem, Kevin und Tim, auch gerade weil es Davis Cup ist, für mich das beste Doppel. So, dann glaube ich, dass Jan Lennart in jedem, und auch wenn er jetzt, in Bratislava, ich konnte meinen Augen gar nicht trauen, da hat er dann bei der Niederlage gegen Blocks tatsächlich mal sogar den Schläger malträtiert. Aber ich glaube trotzdem, wenn Struffi im Davis Cup spielt, dann ist er nochmal eine Klasse besser. Und glaube ich, dass er jedes Zweier-Match gewinnen kann. Gegen Argentinien sowieso, aber dann auch gegen Munar wahrscheinlich, gegen die Spanier im Halbfinale. Und Sascha ist für mich jetzt nicht Außenseiter zwingend in der Halle gegen Cerundolo, auch wenn er gegen den jetzt nicht gerne spielt, in der Halle nicht und dann auch nicht gegen Alcaraz. Also call me crazy. Michael, aber für mich fahrt ihr als Favoriten nach Bologna.
Ja, das ist ja, also das, du kannst ja deine Meinung haben und kannst die auch so äußern. Ich werde einen Teufel tun, uns da irgendwo diese Favoriten Rolle, dass wir die uns aufsetzen, sondern du, das erste Match gegen Argentinien, glaube ich, sollten wir jedes Match für sich spielen. Natürlich, so wie du sagst, bin ich auch der Meinung, dass wir definitiv gegen Argentinien in jedem Match eine Chance haben, was immer, finde ich, wichtig ist, ne? Also sowohl Zweier, Einser als auch Doppel, genauso gegen Spanien. Ich glaube auch, dass der Bodenbelag, also so wie es die letzten Jahre war, wenn er so weiterhin so zügig ist, dann glaube ich auch, dass Sascha auch gegen Alcaraz eine Chance hätte. Aber wie gesagt, wir tun gut daran, erstmal jede Runde für sich zu spielen, uns auf uns zu konzentrieren, die bestmögliche Leistung abzurufen. Ich glaube, Struffi hat sehr viele enge Matches in letzter Zeit verloren. Das ist so ein bisschen was man mit einem besorgten Auge sich anschaut. Dafür hat Jannik Hanfmann relativ viele enge Matches gewonnen, spielt heute gegen Witko Priva, glaube ich, ist er auch nicht chancenlos. Also ich bin ganz glücklich. Ich glaube, dass wir ein Team haben, was definitiv Chancen hat, weit zu kommen, aber ich glaube, dass wir, wie gesagt, gut daran tun, jede Runde erstmal für sich zu sehen und jede Hürde dann auch dementsprechend zu überspringen.
Weil du sagst, enge Matches. In Hamburg hat Justin Engel bei dem Challenger, den er dann gegen Federico Zina im Finale gewonnen hat, davor mächtig viele enge Matches gewonnen auch. Ja, Tiebreak im dritten Satz, generell viele Tiebreaks gewonnen. Ist das schon eine Qualität? Jetzt nicht nur von Justin generell, aber der Felix ist ja auch jemand. Felix hat in diesem Jahr, glaube ich, eine Tiebreak-Bilanz von 30-12 oder so ähnlich. Ist das eine Qualität oder ist das auch dann halt, wenn man im Flow drinnen ist, dann funktioniert es halt. Mektić Pavic, da gab es ja mal eine Saison, wo die
von 20 Match-Tiebreaks 18 gewonnen haben. Also Qualität oder spielen da andere Dinge auch noch mit rein? Dass ab und zu, dass man einfach einen Lauf hat vielleicht.
Ja, ich glaube, da kommen beide Sachen, spielen da mit Sicherheit ein bisschen rein. Also jetzt in Hamburg fand ich, dass Justin da sehr, ja, für so einen jungen Spieler sehr erwachsen aufgetreten ist, sehr ruhig in den wichtigen Situationen geblieben ist, sich auf seine Stärken wirklich verlassen konnte. Aber das geht natürlich dann auch nur, wenn du das Gefühl dann hast, ne, dass du dir in diesem Match dann auch so ein bisschen aufbaust. Und ja, also ich glaube, er hat viele enge Matches in Hamburg gewonnen. Jetzt hat er leider gestern in Helsinki, ja, ein enges verloren. Da war, das habe ich auch gesehen, da war jetzt kein Tiebreak mit dabei, aber es war ein sehr, sehr enges Hallenmatch, wo viele Break-Situationen, viele enge Aufschlagspiele dabei waren. Das hat er leider verloren. Ja, ich glaube, das gehört immer ein bisschen beides dazu. Also sowohl dieser Flow, ne, in dem du dann drin bist, wenn du dann 2, 3 hintereinander gewonnen hast, glaube ich, dann gehst du mit einem anderen Gefühl in den vierten rein, als wenn du 2, 3 verloren hast. Es ist einfach so. Also aber auf der anderen Seite hat er, wie gesagt, jetzt in diesem Jahr gezeigt, dass er schon auf dem Level halt wirklich gut mithalten kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er das nächste Jahr angeht, weil das nächste Jahr ist mit Sicherheit erstmal das schwierige Jahr. Ich finde, wenn du dich so in dem ersten Jahr hochspielst, dann bist du noch so ein, ja, so ein bisschen grün, und die anderen, die gestandenen Profis beäugen dich so ein bisschen, aber das zweite Jahr hat sich eigentlich dann auch jeder mit dir beschäftigt, so dass du als junger Spieler dich dann auch beweisen musst, so auf einer gewissen Art und Weise. Und da bin ich sehr gespannt, wie er das nächstes Jahr angeht und wie er sich da schlägt, weil dieses Jahr jetzt gerade zum Ende hin hat er es wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Kann man da jetzt nicht, ich will nicht vergleichen, aber wenn ich schaue, was Joao Fonseca Anfang dieses Jahres gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere, hat er, glaube ich, mindestens einen Challenger gespielt vor den Australian Open. Den hat er gewonnen.
Ja, den hat er sogar gewonnen.
Ja, genau, den hat er gewonnen. Und, ja, und dann ist er nach Melbourne gefahren und hat Quali gespielt. Ist das auch jetzt der Plan von Justin, dass er vor den Australian Open, vor der Quali, einen Challenger spielt, oder versucht er da vielleicht in 250er reinzukommen? Weißt du, wie da die Idee ist? Oder, und die Anschlüsse, wie lange spielt er noch in diesem Jahr? Weil es gibt ja weitere Challenger. Und ich habe mit ihm gesprochen in Oberhaching vor 3, 4 Wochen. Ich hatte den Eindruck, der will jede Woche spielen. Der ist so geil auf Tennis, der will jede Woche spielen. Und man müsste ihn fast ein kleines bisschen bremsen.
Ja, also ich glaube, da, also beim Fonseca war es ja so, dass der das Next Gen in Jeddah gewonnen hat. Das war, oder Finale, was gewonnen oder Finale?
Nein, er hat es gewonnen. Er hat
es gewonnen, genau. Ja. Genau, das war ja, ist ja kurz vor Weihnachten, ist ja dieses Jahr auch so. Jetzt, der Justin ist jetzt genau auf der Kante. Es entscheidet sich so ein bisschen, ob die beiden, also sprich Fonseca und Menzig, ob die beide antreten in Jeddah. Das so, wenn die nicht antreten würde, wäre er, glaube ich, die Nummer 8. Ansonsten ist er auf jeden Fall Ersatzmann. Also ich glaube, dass das ein bisschen mit reinspielt, wie er dann auch den Anfang des Jahres plant. Also wenn er da nochmal Matches hat, dann weiß ich gar nicht, ob er eventuell sogar auch den United Cup meldet. Ne, das ist ja auch noch eine Option, die man immer hat. Falls er da nicht spielen sollte, gehe ich davon aus, dass er mit einem Challenger auch startet, um dann zur Quali zu fahren. So, das sind aber diese Überlegungen. Er wollte, oder der Plan war, vor Helsinki auch, dass er das gesamte Jahr durchspielt. Ich habe jetzt aber gesehen, dass er nächste Woche aus Lyon rausgezogen hat. Er ist jetzt gerade auf dem Weg hier nach Oberhaching. Er hatte sich kurzfristig angemeldet. Da werde ich mich jetzt gleich mal mit ihm hinsetzen, wie sein Plan aussieht. Genau, also insofern kann ich dir da leider deine Fragen nicht hundertprozentig beantworten, ich glaube auch, dass er natürlich jetzt mit Ulf Fischer auch einen neuen Trainer an seiner Seite hat, auch die Vorbereitung für Jeddah mit Sicherheit laufen. Also er wird, wenn er nicht spielen sollte, sicher als einer der ersten Ersatzmänner da hinfliegen und da auch trainieren. So, aber das ist jetzt gerade noch so ein bisschen alles, sind noch ein paar Fragezeichen.
Also ich glaube, wenn man Jakob Menzig und Joao Fonseca nicht mit Geld zwingt, und das traue ich den Saudis durchaus zu, warum sollten die nochmal nach Jeddah fahren? Ja, ich meine, gerade der Fonseca, der schon mal gewonnen hat, auch Lerner Tien,
Ja, warum sollte der das nochmal machen? Aber okay, man schaut nicht eine. Ja, jetzt ist der Abschlussfrage.
Ja, es ist zum einen viel Geld, aber du darfst nicht vergessen, es ist auf der anderen Seite auch gar keine schlechte Vorbereitung. Also das darf man natürlich auch, das muss man auch positiv sehen, weil du kannst die Vorbereitung machen, fliegst nach Jeddah, hast dann da ein paar Matches, das ist kurz vor Weihnachten, bist, sag ich jetzt mal, schon auf halber Strecke, trainierst nochmal. Also ne, es gibt auch, du könntest da auch viele positive Sachen rausziehen und bist dann eigentlich gut vorbereitet für die Saison in Australien. Je nachdem, ich bin völlig bei dir. Also es gibt auch genauso viele Argumente zu sagen, okay, fangt vielleicht eine Woche später an mit der Vorbereitung, macht das alles entspannter, fliegt direkt nach Australien. Also, aber da steckt man nicht drin. Also ich bin auch sehr gespannt, ob die drei sich das nochmal antun oder ob sie eventuell einen etwas anderen Plan verfolgen.
Wir nehmen am Mittwochvormittag auf mit Michael Kohlmann und deshalb die Abschlussfrage eigentlich eine unvollendete, aber Samstagnachmittag war es, glaube ich. Oder wann hat der BVB gespielt? War das Samstag oder Freitag? Ich weiß es nicht.
Am Freitag,
genau. So. Aki Watzke und Matthias Sammer sind mit einer Miene auf der Tribüne gesessen, dass du dachtest, der BVB steckt nicht nur mitten im Abstiegskampf, sondern ist im Grunde schon abgestiegen. Es schien ihnen keine Freude zu machen, obwohl die Ergebnisse ja, zumindest die Ergebnisse, zum Großteil ja stimmen. In München wird man nicht gewinnen. Niemand wird in München gewinnen, auch nach dem, was wir gestern, also aus der Bundesliga, was wir da in Paris gesehen haben in der ersten Halbzeit. Aber teilst du diese, und es geht ja wahrscheinlich wirklich um das Spielerische, teilst du diese Einschätzung, die ich alleine aus den Mienen abgelesen habe von Sammer und Watzke, dass es nicht toll ist, was der BVB bietet?
Also ich glaube jetzt, das Spiel in Augsburg war kein absolutes, kein Leckerschmecker in dem Fußballer, für die Profifußballer, aber ich glaube, der Niko Kovac hat es ja auch hinterher richtig gesagt, das war ein Kampfspiel und er ist sehr zufrieden, weil seine Mannschaft das angenommen hat und das würde ich sogar teilen. Ich glaube, dass der BVB in den letzten Jahren solche Spiele sehr häufig verloren oder sagen wir es mal so, nicht gewonnen hat. Und insofern war das spielerisch mit Sicherheit kein Highlight, aber in so einem Fußballjahr musst du gerade diese Spiele auch mal gewinnen. Und da war Dortmund in den letzten Jahren leider sehr, sehr häufig die Mannschaft, die das dann halt nicht durchgezogen hat. Und insofern bin ich sehr, sehr froh darüber, dass dieses Spiel gewonnen wurde. Auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen traurig, weil ich einen Sandro Wagner sehr, sehr gerne mag, den persönlich kenne. Und ich wünsche ihm natürlich, dass er beim FC Augsburg jetzt vielleicht nicht gegen Dortmund, aber gegen alle anderen Mannschaften seine positiven Highlights erfährt.
Ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich mag Sandro Wagner auch. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich mochte ihn unfassbar gern als TV-Experte bei der Zone neben Jan Platte. Ich fand, das war echt unterhaltsam. Da hat man was gelernt. Und ich dachte halt, okay, Unterhaching nach Augsburg, ja, aber wenn er eine Zwischenstation bei Sturm Graz eingelegt hätte, nicht, dass man ihn gefragt hätte, weil dort gibt es einen aktuellen Trainer, aber den hätte ich mir bei Sturm gewünscht. So, das kann ich mir gut vorstellen, weil nach außen die Darstellung ist offensiv, ich mag das, alles gut. Naja, we shall see, was mit Sandro Wagner ist. Wir werden heute am Abend gesehen haben dann, nach Ausstrahlung der Big Show 734, was die Dortmunder in Manchester erreicht haben. Danke, Michael, das war's, die Big Show 734, Sportradio 360. Morgen das Daily mit dem Anchorman, Sonntag Musikradio 360. Nächste Woche Big Show 735.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!